Einen wunderschönen guten Abend. Ho, ho, ho. Wir sind die Quadrataugen, powered by Unity Media. Und wir sind wieder da, heute mit einer ganz besonderen Sendung zum Abschluss des Jahres. Denn heute sprechen wir endlich über Star Wars Episode 9. Wir, das bin einmal ich, der Julius. Mein ewiger Streitpartner. Und mal gucken, wie es heute zwischen uns beiden ausgeht.
Fabian!
Nein. Marco von Nerdkultur und natürlich der Mann und Herr der Fakten, Fabian von Quadratauge und unser besonderer Gast heute. Er ist der Regisseur des Fanfilms Darth Maul Apprentice und wir sind sehr gespannt, was du uns heute einmal über den Film, aber auch natürlich über Episode 9 sagen kannst. Sean Boo, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Das wird eine ganz, ganz spannende Sendung und ich hoffe, dass wir uns alle sehr uneinig sind, denn dann wird es noch umso spannender.
Man muss vor allem dazu sagen, Sean hat nicht irgendeinen Fanfilm gemacht, er hat den Star Wars Fanfilm gemacht. Das ist der erfolgreichste, der je gemacht wurde. Und Sean,
ist das so?
Ist das so? Ja, es gab einen, als wir letztes Mal geguckt haben, der noch ein paar hunderttausend Views mehr hatte. Wo bist du bei 21 Millionen, 22, irgendwie sowas? Aber der ist 5 Jahre älter als deiner. Deswegen hast du den eigentlich schon, wenn man das auf Zeit rechnet. Das ist auch egal. Was ich damit sagen will, ist, ich kenne niemanden, der sich mit Star Wars mehr auskennt als Sean. Der textet mich zu über die alten, verworfenen Drehbücher von Episode 6. Okay. Ich soll es mal lesen und er schickt es mir zu. Also das mache nicht mal ich. Also ich habe es auf Social schon gesagt, aber ich meine das ernst, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, mit dem ich lieber über Star Wars rede als Sean. Es reicht nicht, wenn Julius der andere im Raum ist.
Wow. Okay. Ja, ich muss auch sagen, ich kannte natürlich den Film schon lange im Voraus, bevor ich überhaupt wusste, von wem der ist, ob der aus Deutschland ist. Deswegen krass, dass du hier sitzt und natürlich krass, was du da mit dem Film natürlich geschafft hast in Sachen Reichweite und Verbreitung. Finde ich super spannend. Wir begrüßen natürlich einerseits unser Publikum auf YouTube Quadratauge, auf Twitch Monsters and Explosions, aber auch unser Podcast-Publikum, denn uns gibt es auch seit der letzten Folge als Podcast. Überall dort, wo es Podcasts
jetzt
gibt.
Auch überall. Da muss ich meine Nerdkulturstimme wechseln für die ASMR-Freunde unter dem
Podcast.
Hier ist Marco von Nerdkultur. Heute mit Sean.
Ja, ich find's krass. Ich würde auch sagen, lass uns das direkt mal mit Sean ein bisschen quatschen, weil du hast, wie gesagt, du hast Darth Maul Apprentice gemacht, du hast den größten Fanfilm aller Zeiten gemacht. Jetzt hast du dann den Star Wars Reboot sozusagen miterlebt von Rian Johnson, von J.J. Abrams. Wie fühlt sich das für dich an? Also hast du darauf gehofft, dass es ein weiteres Star Wars Folgen gibt, oder war das für dich ein abgeschlossenes Thema, als du auch dann geplant hast, den Fanfilm zu machen?
Ja, also für mich war das eigentlich immer ein abgeschlossenes Thema.
Okay.
Die Geschichte ursprünglich von Lucas, die 6 Filme, die waren für mich eigentlich so eine runde, durchdachte Geschichte. Und als ich die Idee ursprünglich hatte zu dem Star Wars Fanfilm, war auch mein Gedanke, dass...
Wann hattest du denn die Idee? Wie weit im Voraus?
Puh, also sagen wir so, eine Idee, einen Fanfilm zu machen, die hatte ich schon immer und immer wieder über viele, viele Jahre hinweg. Ich habe auch schon früh in der Schulzeit einen Star Wars Fanfilm gedreht, der mit noch ganz, 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 ganz einfachen, billigen Mitteln gemacht wurde und wollte seitdem immer schon einen neuen machen. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann sehr stark den Gedanken eben hatte, wir bekommen halt keine Filme mehr, Lucas ist fertig und er macht ja auch nichts mehr. Das heißt, die einzige Chance, gewisse Sachen vielleicht noch zu sehen in der Star Wars Welt ist, wenn man seinen eigenen Film macht.
Ja.
Und als es dann aber losging, war schon klar, dass da neue Filme kommen. Das hat mich erstmal total begeistert. Weil irgendwo war ich zwar so an dem Punkt, es ist abgeschlossen und Vader ist tot, der Imperator ist tot. Die Geschichte ging immer um diese beiden Figuren von 1 bis 6 und alles, was man jetzt noch machen würde, wäre nur eine Fortsetzung.
Ja.
Und aber als es dann hieß, es geht doch weiter, es kommen neue Filme, dachte ich, da habe ich mich schon echt gefreut, weil ich dachte, hey, es gibt doch noch viel Potenzial, Geschichten zu erzählen. Und gerade so als modernen Film, ich hab viel Potenzial gesehen. Ich dachte auch, was ich mir halt so ein bisschen erhofft hatte damals, dass man die Stärken von beiden Trilogien irgendwie schafft zu vereinen und vielleicht auch mal zeigt, dass die Prequels nicht nur Schwächen hatten, sondern auch Stärken hatten, die man derer man sich bedienen kann. Mhm. Und also ich war erstmal ziemlich angefixt.
Was ist denn dein Hintergrund? Also wie kamst du denn überhaupt dazu, so einen Film machen zu können? Weil das ist natürlich ja mit viel Kosten verbunden und man braucht eine Crew.
Ja.
Also wie kamst du dazu, dass du das alles hattest?
Also ich habe studiert Kommunikationsdesign an der FH Aachen und hab halt da ganz viel für Kurzfilme, Musikvideos etc. gemacht und da hatten wir auch schon ein paar coole Leute zusammen, mit denen wir also gerade mit dem habe ich sehr viel im Studium an Filmen gearbeitet, wo wir beide mal versucht haben, möglichst inspiriert von Hollywood, möglichst diesen Hollywood-Film-Kino-Look und Feeling und Storytelling irgendwie zu erreichen mit den Mitteln, die wir hatten. Und wir haben eigentlich immer sehr stark versucht, ja, mit dem, was man hatte, mit dem wenigen, was man hatte, das Maximum rauszuholen. Für den Star Wars-Film war es im Endeffekt dann die ursprünglich nicht als Abschlussarbeit gestartet, aber wurde im Endeffekt mit einer Bachelor-Abschlussarbeit, mein Abschlussfilm.
Also wirklich im Studium noch?
Mm, genau.
Okay, krass. Weil Marco und ich haben ja beide auch, etwas mit Film studiert und unsere Abschlussfilme.
Die sind alle scheiße.
Also meiner zum Beispiel, also ich kenne deinen gar nicht, aber meiner zumindest ist nicht annähernd vergleichbar mit dem, was du da gemacht hast. Deswegen großen Respekt auf jeden Fall. Okay. Aber gut, bei dem Thema ist es natürlich auch, weiß man ja, dass das Potenzial hat, auch vielen Leuten zu gefallen. Warum denn ausgerechnet Darth Maul?
Ja, auch eine gute Frage. Also ursprünglich, also einmal kurz noch zum Punkt, also ja, was klar, ich das gerne sagen möchte, ist, dass natürlich das ganze Ding auch viel, viel größer geworden ist in der Produktion und als Film als solcher, als ich das anfangs
also gestartet war das wie so eine Lawine, dass dann immer mehr Leute noch gesagt haben, oh, da will ich doch auch mitmachen?
Ja, quasi und so. Sowas, krass. Genau. Es wird immer größer, wurden echt verdammt viele Leute und sehr viele tolle Leute dabei und wir hatten immer mehr Möglichkeiten und Darth Maul selber, ursprünglich hatte ich halt immer wieder Ideen, einen Star Wars Film zu machen, der irgendwie in der Old Republic Zeit spielt oder in einer Zeit, wo Sith und Jedi sich bekriegt haben und man sich ganz frei, also quasi frei Figuren noch ausdenken kann, außerhalb der Filme. Und Darth Maul wurde gespielt von jetzt Ben Bergman, damals Ben Sharma, aka Maul Cosplay, ein Kumpel von mir und Vidan.
Und der heißt
an der Stelle. Der ist wegen dir groß geworden. Kann man das sagen?
Das hat auf jeden Fall mitgeholfen.
Das ist einer der bekanntesten Cosplayer auf der ganzen Welt.
Er heißt ja, er ist ja mittlerweile, glaube ich, durch einige Rollen, wahrscheinlich, kann sogar der größte sein.
Von den männlichen, ja. Also weibliche gibt es noch größere, glaube ich, aber er ist der größte männliche Cosplayer auf der ganzen Welt. Unser Durchbruch war dein Fanfilm.
Zumindest hat es damit angefangen, glaube ich.
Das ist so ein herablassend Fanfilm, weil das ist arschgeil produziert. Also zu der Zeit ist es ja quasi, also witzigerweise ist deine Digitalkamera ja besser als für den eigentlichen Prequels.
Ja, außerdem würde ich würde auch nicht sagen, dass es abwerten. Also wir reden ja gleich noch über den anderen großen Fanfilm, Episode 9. genau, wir reden über The Witcher. Nachdem wir über Seans Film ein bisschen geredet haben, es gibt ein paar News heute natürlich auch, das fällt auch nicht komplett aus und der große Part unserer Sendung wird halt unsere Star Wars 9 Review sein. Ihr beiden wart auf der Premiere in Köln und erzählt davon ein bisschen und da machen wir erst einen spoilerfreien Part, den könnt ihr alle genießen. Wir werden da jetzt nichts aus der Story großartig verraten und danach wollen wir aber auch noch eine kleine Spoiler-Diskussion machen, weil das kann man, glaube ich, bei dem Film nicht auslassen, um da wirklich komplett drüber zu reden. Aber was sagst du?
Doch alles vorgestellt.
Aber was sagst du denn zu Darth Maul?
Dem Film?
Nee, zu dem Charakter an sich, weil ich glaube, das ist ja eine weit verbreitete Meinung, dass das ein sehr wenig erforschter Charakter, sage ich mal, im Star-Wars-Universum ist.
Ja gut, der hat durch Clone Wars und vor allem Rebels, finde ich, auch nochmal ordentlich gewonnen. Also die beste Rebels-Folge, ich bin jetzt nicht so der Rebels-Fan, ich habe nicht alles gesehen, aber dieses Two Sons, das zweite große, und ich will es nicht weiter spoilern, Aufeinandertreffen von Obi-Wan und Darth Maul ist so geil, dass es eigentlich schon schade ist, weil das kann nicht in der Obi-Wan-Live-Action-Serie passieren, die auf Disney Plus irgendwann mal kommt. Das ist schon traurig, aber Darth Maul da ist schon wirklich gut gelungen. Und das ist halt ein Charakter voller Potenzial, das nie ausgeschöpft wurde in Episode 1. Und nicht umsonst ist, glaube ich, die beste Szene in Episode 1 ist einfach seine mit Obi-Wan zusammen. Und eben Qui-Gon, muss man dazu sagen. Und da geht es mir gar nicht so sehr um den Kampf, sondern dass es die eine Szene in dem Film ist, die Spannung aufbauen kann, die fantastisch musikalisch unterlegt ist, die herausragend inszeniert ist, wenn man sich fragt, wo hat denn George Lucas das sonst gemacht? Und wie ich dann mal irgendwann erfahren habe, ist auch kein Wunder, weil er hat die Szene gar nicht gemacht. Die Szene ist nicht von mir. Das hast du auch zum ersten Mal von mir gehört.
Sondern von Sean.
Nee, er hätte es wahrscheinlich genauso gut gemacht, aber er braucht ja die Inspiration. Nick Gillard, der Choreograf des Kampfes hat Regie geführt, während George Lucas noch nicht mal im Land war, während sie es gedreht haben. So wenig hat ihn das interessiert, weil die politischen Machenschaften waren natürlich viel cooler zu inszenieren als der eine Lichtschwertkampf, der zu den besten der gesamten Saga gehört.
Aber ist er dann wirklich die ganze Zeit, weil das Duell ist ja relativ lang über den ganzen Film, oder jetzt nur am Ende da Obi-Wan versus Darth Maul?
Das kann ich natürlich jetzt auch nicht genau verifizieren, aber Nick Gillard hat als Second Unit Director hat er diese Szene, hat er bei der Szene Regie geführt, und so wie man ja auch aus dem überlieferten Behind-the-Scenes-Material es ja immer wieder sieht, George Lucas saß halt gerne in seinem Sessel und hat die Dialoge Schuss gegen Schuss aufgenommen und die ganzen Action-Szenen, gerade die besseren, die animierten, das machen ja immer Second Unit Directors oder die Animation Directors machen das, und er nickt das dann nur noch ab, ja, nehmen wir. Also ich finde immer, die besten Szenen in den Prequels hat komischerweise hat George Lucas da nicht Regie geführt. Und du hast mir so schön erklärt, warum Episode 2 so kaputt geschnitten ist, dass es auch mit der Allmacht von George Lucas zu tun hatte.
Ja, und dem Nichtvorhandensein eines Editors.
Ja, dem Nichtvorhandensein eines Editors. Darüber könnte man auch gleich noch bei Episode Editors. 9 gleich reden, weil die ist sehr schnell geschnitten, so viel kann ich schon mal sagen.
Ja. Aber kommen wir nochmal auf jetzt deinen Film zurückschauen. Wie war denn das damals? Also ich meine, wenn es jetzt 21 Millionen YouTube-Views sind, das ist ja, also das ist ja gigantisch. Damit hättest du ja wahrscheinlich nie gerechnet. Wie war denn das, als das so langsam losging, sage ich mal? Weil du musst ja dann von unglaublich vielen Seiten auf einmal angesprochen worden sein und auf einmal halt so ein berühmtes Werk geschaffen zu haben. Wie war das so?
Ja, völlig überwältigend. Also das hat uns alle total überwältigt und das hörte noch erstmal wochenlang nicht auf, dass man die ganze Zeit irgendwie so viel Input bekommen hat, sei es Kommentare unter YouTube, Nachrichten, Privatnachrichten, Mails und sowas. Und aber insgesamt war das natürlich einfach deswegen toll, was gezeigt hat, dass es dass der Film den Leuten wirklich gefallen hat und nicht nur so ein, war ganz nett, sondern scheinbar hat der Film den Leuten wirklich was gegeben, was die gerne mal sehen wollten. Ja. Und das Witzige ist ja, wir haben den Film ja nach Episode 7 erst rausgebracht. Der Plan war eigentlich, den vorher schon rauszubringen, so um diesen Hype mitzunehmen vor dem neuen Star Wars Film. Der Film wurde leider nicht fertig. Der hat im Endeffekt auch sehr viel länger in der Post-Production gebraucht, als ich anfangs auch vorhatte oder geplant hatte.
Ja.
Und dann kam der erst im Mai nach Episode 7 raus und und Episode 7 war so super erfolgreich, aber ich glaube, es gab auch viele Leute, die so mit der Zeit auch enttäuscht waren von dem Film, von der Ausrichtung, die der Film hatte, und viele war, glaube ich, auch dieser Darth Maul-Film irgendwie mehr das, was man vielleicht sich von neuen Star Wars-Filmen gewünscht hat, weil zumindest habe ich den Film auch so konzipiert wie etwas, was ich nach Lucas irgendwie gerne sehen wollen würde, quasi eine Eigeninterpretation von Star Wars, der auch stilistisch anders sein kann als jetzt Lucas Filme, aber trotzdem diese Welt und die Figuren 100% ernst nimmt und sich so anfühlen soll wie Teil des Kanons.
Ja, Episode 7 hat sich ja sehr, sag ich mal, an den klassischen Mustern von Star Wars orientiert, und du hast da halt irgendwie was anderes geschaffen, was davon abgewichen ist. Wie war denn... Wir können, glaube ich, keine Rogue One-Spoiler hier reinpacken, oder?
Naja, was? Rogue One? Also komm bitte, hau raus.
Naja, ich wollte nur fragen, weil, man wusste durch die Clone Wars-Serie, wusste man ja, dass Darth Maul noch lebt, ne? Aber am Ende von...
Du willst nicht Rogue One spoilern.
Was?
Du willst Solo spoilern, nicht Rogue One.
Ach scheiße, ich meine Solo. Ich hab's verwechselt, sorry. Auch trotzdem okay.
Naja, also jetzt seid ihr auch selber gut. Der Film ist ja gefloppt im Kino, also ihr seid alle nicht reingegangen. Deswegen, jetzt kannst du auch raushauen. Das ist auch Common Knowledge mittlerweile.
Naja, also ich finde es halt nur witzig, dass der Charakter ja jetzt offensichtlich dann wieder aufgetaucht ist, auch in einem aktuellen Film. Würdest du dir da wünschen, dass es dass darauf noch weiter eingegangen wird, auf die Geschichte, oder ist das mehr so für dich so jetzt dein Ding? Und
ach so.
Wenn es weitergeht, dann mache ich das gefälligst.
Da muss Ben auf jeden Fall Darth Maul spielen. Nein, aber
das stimmt.
Nee, finde ich an sich cool. Also ich würde mich auch freuen, mehr von der Figur zu sehen, wobei man ja eigentlich sehr viel von ihm jetzt bekommen und auch durch Clone Wars und Rebels.
Ja, klar.
Das ist halt immer die Frage, wie viel man jetzt im Nachhinein noch mit ihm machen kann. Deswegen habe ich mir halt auch die Zeit ausgesucht vor Episode 1, dass man irgendwas hat, was man vielleicht noch nicht so beleuchtet hat. Und und die Idee war, weil ich selber halt jemand bin, der die Prequels auch mochte, auch wenn die viele Schwächen haben natürlich, aber die waren für mich trotzdem genau wie die alten Filme Teil der ganzen Star Wars Saga, und ich hatte halt irgendwie so ein bisschen auch, also eine von vielen Dingen, die ich mir für machen wollte, so dieses, dass man am Ende von diesem Film, diesem Fanfilm, Bock hatte, weiterzugucken, Mhm. Und das, was man dann weiter gucken würde, wäre halt Episode 1. Das, was quasi die Fortsetzung für den Fanfilm ist.
Glaubst du, dass das ein Generationsding ist? Also, dass du halt sagst, du findest die Prequels deswegen, dass sie ein Teil davon sind, weil du ja auch noch nicht so alt bist, sag ich mal, wie jetzt vielleicht jemand anders? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich habe bis Episode 1 gesehen, dass ich 12 oder 13 war im Kino und war...
Weil für mich zum Beispiel sind die halt, als ich angefangen habe, mich für Star Wars zu interessieren, da gab es halt die Prequels schon. Also die gehörten halt irgendwie von Anfang an dazu, so, weißt du? Und das kann halt, spielt halt mit Sicherheit auch eine Rolle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, bei mir war es so, ich habe die alten Filme zuerst gesehen, so in der Grundschule, war schon ein Riesenfan, habe die rauf und runter geguckt und alles, was es an Büchern gab und Begleitmaterial und so, mir auch reingezogen als Kind schon und war halt voll drin. Und aber trotzdem, damals schon als Kind wusste ich, das ist alles, was es gibt. Mehr gibt es halt nicht. Und als dann anfing, Lukas macht neue Star Wars Filme, da war ich halt voll aus dem Häuschen und trotzdem, obwohl ich die alten Filme so gefeiert habe, fand ich das toll, weil die Filme irgendwie so das ganze Universum noch erweitert haben und vertieft haben. Also für mich war das halt so noch mehr aus dieser Welt, noch mehr Tiefe.
Ich würde gerne diese
Gedanken festhalten und lass uns bitte später darüber reden, wenn wir in die Kritik oder in die Review, Kritik klingt immer so negativ, Kritik kann ja auch positiv sein, die Kritik zum Film kommen.
Dann, gerne.
Behalte das gerne mal im Hinterkopf. Ja. Ich würde mich interessieren, ob das beim Sequel im Nachhinein auch so
ist. Ja, das stimmt, das ist ein gutes, können wir da gut aufgreifen. Was mich noch interessieren würde, wie geht's denn jetzt weiter bei dir? Also hast du weitere Großprojekte geplant? Glaubst du, du kannst das irgendwie noch reproduzieren?
Also wenn du
was du mit Darth Maul gemacht hast?
Also ich glaube, das war schon so ein von der Reichweite und wie es gemacht ist, bis zu dem Punkt der Reichweite schon was Einzigartiges, auch gerade weil es eben Star Wars ist.
Ja.
Alles, was ich danach gemacht habe und auch machen will, ist jetzt nichts, was mit Star Wars zu tun hat. Weil das war auch so ein kleiner Kindheitstraum, den ich einfach dann auch umsetzen wollte. Schon einen großen Teil, viele, viele Jahre meines Lebens.
Also ganz eigene Sachen oder bezogen auf andere Franchises?
Nee, ganz eigene Sachen.
Ganz eigene Sachen,
genau. Das ist das, worauf wir uns gerade konzentrieren. Also ich habe jetzt auch mit meinem Bruder vor 2,5 Jahren eine Filmproduktion aufgemacht, eine Filmfirma aufgemacht und wir arbeiten da
Dein
im Team.
Dein Bruder ist Julian Bam übrigens, ne? Also falls man es nicht weiß, kann man es auch kurz erwähnen. Auch ja durchaus bekannt.
Ja, nicht nur das. Ich meine, du bist ja weiterhin Regisseur geblieben. Das heißt, ein paar seiner größeren Clips hast du auch Regie geführt.
Genau, ein paar Sachen war ich auch dabei, wobei man auch sagen muss, die YouTube-Videos, die mein Bruder macht, die macht er mit seinem Team. Das ist nicht so, dass ich da jetzt dabei bin, aber es gibt so eine Handvoll coolere, größere, aufwendigere Sachen, wo ich dann auch dabei war, genau. Aber ansonsten...
Hast du die Robbe gemacht?
Da habe ich ein bisschen ausgeholfen, aber das war, da war ich nicht hauptinvolviert.
Mega gute Robbe.
Ja, aber man kann ja sagen, was du gemacht hast.
Also ich habe in der Regie gefragt, ich darf sie nicht vormachen, weil wir es nicht abbilden können.
Ja, sonst
würde ich sofort die Robbe machen.
Also, ich glaube, du hast einen Power Rangers Kurzfilm gemacht.
Genau, war auch schon was her. Genau.
Ja, das war cool. Das habe ich auch schon gesehen, weil das meine ich mir cooler. Ich gucke normalerweise keine Julian-Bam-Videos, aber hier und da bin ich dann doch drüber gestolpert, weil alle drüber geredet haben. Und da war natürlich der Power Rangers Film dabei und ich gucke den und dann so Regie Jean-Pou und dann dachte ich, okay. Die Premium-Sachen, da übernimmt er. Hast du nicht auch die Fanta-Geschichte gemacht?
Ein paar Sachen haben wir da gemacht und genau. Zuletzt hatten wir so eine ganz witzige Parodie auf How to Sell Drugs Online gemacht zusammen,
wir
so in 2,5 Tagen was gedreht haben, was was visuell zumindest und ganz, ganz gut nah dran gekommen ist. Das hat aber mal Spaß gemacht.
Ich finde es auf jeden Fall mega geil, dass du da bist und bin halt sehr gespannt auf deinen Input dann, wenn, wie Marco sagt, da halt so ein riesiges Star-Wars-Wissen in dir schlummert, dann wirst du auf jeden Fall nachher eine Bereicherung sein, wenn wir über Star-Wars reden.
Danke.
Erstmal kommen wir jetzt aber zu unserer Rubrik der News, denn es sind ein paar Sachen ja schon trotzdem passiert im letzten Monat, auf die wir zumindest kurz drauf eingehen wollen, Fabian.
Ich möchte aber noch eine News ganz schnell sagen zu Star-Wars.
Noch
ich habe jetzt nachgeschaut, dein Fanfilm ist der erfolgreichste Moment auf der ganzen Welt. Der andere, der vor dir war, ist nicht mehr da.
Oh.
Den haben sie wahrscheinlich weggestrikt oder so. Der war 5 Jahre alt. Gibt es nicht mehr.
Gibt es da eigentlich rechtlich Sachen, die du beachten musst? Oder, oder ist das alles irgendwie fair?
Ja, genau. Wie Marco schon sagt, also die eine Sache, die wir beachten, oder die ich beachten musste, war die Musik. War dann aber auch eine spannende Challenge, zu sagen, wir machen einen komplett neuen Soundtrack, der aber trotzdem sich so anfühlen soll, dass er zugehört, aber nichts einfach nur kopiert oder so leicht variiert. Ansonsten war alles andere aber auch ein Glücksspiel in der Hinsicht, dass wir natürlich keine Rechte haben, aber solange das nicht kommerziell war, dann immer die große Hoffnung bei mir war, dass das eben auch toleriert wird, wie viele, viele andere Star Wars-Fanfilme auf YouTube.
Das hat viel mit Toleranz zu tun, das stimmt, weil rein rechtlich gesehen kann Lucasfilm auch schon bei dem Lichtschwert-Sound sagen, Moment mal, der ist uns. Mhm. Also bei Kinofilmen ist das sehr schwierig. Also ich weiß noch, dass einer der ersten Filme überhaupt, der für eine Parodie von Star Wars, echte Star Wars nicht Soundgeräusche und so nehmen durfte, das war dieser Fanboys-Film. Falls ihr den kennt. Da geht es um die wahre Geschichte, wie Freunde für einen krebskranken Freund, der im Sterben liegt, für ihn die Kopie von Episode 1 klauen. Das ist halt wirklich passiert. Er lag halt im Sterben und er hätte die Premiere von Episode 1 nie miterlebt, also haben sie einen Film geklaut von der Lucasfilm, von der Skywalker Ranch und haben ihm quasi so die Möglichkeit verschafft, einen Rohschnitt des Films zu sehen. Den Part, den sie in der Komödie aber auslassen, ist, dass sie den dann auch ins Internet gestellt haben. Aber
passiert das in einer wahren Geschichte, oder
ja,
was?
Ja, das ist eine wahre Geschichte.
Ach so, das wusste
und ich da nicht. Hat aber George Lucas denen die Rechte gegeben, dass sie bestimmte Effekte benutzen dürfen für diesen Film.
Cool.
Und danach kam das erst häufiger. Deswegen sind alle Parodien davor, haben immer ganz komische Soundeffekte, sind ganz anders, auch Spaceballs, sie haben ja alle Angst, dann verklagt zu werden. Und deswegen muss das extrem anders sein, aber so, dass man es noch wiedererkennt. Mhm. Nämlich auch an diesen Kevin Smith-Film, wo dann Mark Hamill ja eigentlich sich selber spielt und dann nur The Cockknocker heißt, glaube ich, und mit einer riesigen Hand Leuten in die Eier schlägt, statt ein Lichtschwert zu haben, irgendwie sowas.
Also es ist auf jeden Fall mit Sicherheit irgendwie eine ganz gute Promo für Star Wars, was auch eine vermeintlich gute Promo für Star Wars ist, aber vielleicht auch nicht. Das ist eine gewisse Burger King-Aktion, Fabian, genau. Über die du jetzt was erzählen willst. Was ist da passiert?
Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und zwar hat Burger King eine Werbeaktion gestartet mit dem Versprechen, wer vor der Premiere bereit ist, Spoiler laut vorzulesen, bekommt einen Burger gratis. Also vor der Premiere, falls ihr jetzt...
Also nicht gespoilert zu werden, sondern selber vorzulesen.
Okay. Also jetzt nur mal an die Zuhörer, falls ihr jetzt irgendwie noch schnell zu Burger King rasen wollt, die Aktion ist vorbei, weil die Premiere war ja schon. Okay, wie hat das jetzt funktioniert? Es gibt von Burger King eine App, ja, da konnte man sich dann zu dieser Werbeaktion Spoilertexte anzeigen lassen und wenn man die vorliest, erkennt die App das durch die Spracherkennung und man hat dann einen Coupon bekommen.
Ach so.
Und diese Aktion gibt es tatsächlich auch nur oder gab es auch nur in Deutschland.
Aber waren das echte Spoiler? Also wirklich echte Spoiler?
Also das wusste ja vorher niemand, weil ja vorher niemand den Film gesehen hat.
Und das war vor allem keine offizielle Disney-Aktion.
Das wollte ich als letztes sagen. und zwar ist es so, also ich habe ja, es gibt ja auch einen Werbeclip davon, der ist auch tatsächlich auf YouTube dann gelaufen. Genau.
War da ein Trend sogar?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was man dazu sagen muss, also dieses Spoiler-Restaurant haben sie extra nur für den Werbeclip gebaut. Es gab solche Spoiler-Restaurants gab es nicht, falls du den Clip gesehen hast. Mhm. Aber alle Spoiler in diesem Werbeclip stimmen.
Mhm. Okay.
Jeder einzelne ist genau so ist es im Film gewesen. Das waren echte Spoiler.
Hast du nicht noch gefragt, ob wir das sagen, dass die gestimmt haben oder nicht?
Ja, und ihr habt gesagt, ja.
Jetzt wisst ihr erst, falls ihr den Clip kennt, er hat euch gerade gespoilert.
Ja, well.
Aber man könnte ja...
Okay, und ich habe mir, also ich habe mir da von Anfang an, als ich das gelesen habe, gedacht, das kann doch nicht echt sein. Also ich habe aber dann mal, also es gibt eine offizielle Pressemitteilung von Burger King, das ist eine echte Werbeaktion. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was sagt denn Disney dazu? Weil einige Newsseiten haben tatsächlich auch geschrieben, es sei eine offizielle Kooperation mit Disney. Das kann nie und nimmer kann
aber
das sein.
Moment mal, also ich lese das laut vor, das heißt, ich spoilere auch Leute, die von dieser Aktion...
Ne, die Mitarbeiter spoilerst du auf jeden Fall auch, weil die müssen das nämlich hören. Du musst es im Restaurant laut vorlesen. Und je nachdem, wie laut deine Stimme ist, spoilerst du auch diejenigen, die hinter dir stehen. Aber ja, also du spoilerst auch alle um dich herum.
Also ich spoilere alle. Ich spoilere wahrscheinlich die ganze Stadt.
Mir aber aufgefallen ist, bei dieser offiziellen Burger King Pressemitteilung ist, in der ganzen Pressemitteilung wird nicht ein einziges Mal das Wort Star Wars erwähnt. Sie tanzen, machen da so einen ganz albernen Eiertanz, sie reden von einer großen Sternensaga und auch in den Spoilern selber, wenn ihr den Werbeclip gesehen habt,
sind die Namen vertauscht?
Nee, aber es ist halt nicht, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, es wird nicht von Rey gesprochen, sondern von der jungen Sternenkriegerin. Da weiß natürlich jeder, wer gemeint ist, aber sie verletzen da die Markenrechte nicht. Also ich habe mich da echt gefragt, ob das ein Fake ist das irgendwie ein Witz? Aber nee, das ist eine ernst gemeinte Marketingaktion. Und es gab sowas Ähnliches auch schon mal. Also 2016 hat zum Beispiel Burger King eine Werbeaktion gestartet. Da bist du damals in die Filiale gekommen und wenn du dann 10 Leute auf Facebook entfreundet hast, hast du einen Whopper bekommen.
Ja, ich erinnere mich.
Also so einen Quatsch machen die wohl öfter.
Okay. Ich frage mich dabei, woher haben die denn die Spoiler überhaupt her?
Ja, also ich kann es mir denken. Ich habe mir tatsächlich einen Clip nicht angeschaut, aber es gab ja gewisse Leaks im Internet. Die habe ich auch überflogen und dann als, oh, die sind so dumm, wenn das stimmt, ist das scheiße, abgetan. dazu reden wir im Spoiler-Part dann mehr. Ich würde es gar nicht an der Stelle auflösen. Das machen wir bitte später.
Aber du hattest eine recht starke Meinung zu dieser Marketingaktion.
Ja, also erstens mal, also ich finde natürlich, wenn man will, dass es viral geht, ist natürlich eine super Aktion. Ich hatte eine Idee, dass es alles fake ist. Weil im Englischen Whopper ein Synonym ist für eine große Lüge. Habe ich mal bei einem Michael Moore Buch dann gelernt, als er den Begriff Whopper erklärt.
Ach, krass.
Das war mir auch nicht klar. Wir denken alle an Burger, aber es ist auch ein Synonym für eine große Lüge. Deswegen Whopper. Und deswegen hätte das auch vom Viralen her ja auch super gepasst, muss man dazu sagen. Das andere ist natürlich, sowas sollte man eigentlich gar nicht machen. Und zwar nicht nur wegen den Kunden. Ich meine, die das ja zulassen, sind ja dann selber schuld und kriegen ja was dafür, die werden ja bezahlt dafür, dann ist es ja in Ordnung, sondern eher wegen Disney selber. Also Burger King ist da finde ich nicht so clever, weil die wollen ja doch bestimmt irgendwann Kooperation machen. Verletzen sie irgendwelche Rechte? Anscheinend nicht. Sie haben ja drauf aufgepasst, dass sie keine verletzen. Mhm. Aber wird Disney mit denen nochmal eine Merchandising-Aktion machen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass die 20-Jahres-Vertrag mit McDonald's abgeschlossen haben und Whopper sich dann denkt, Burger King sich dann denkt, ja gut, bis dahin ist Gras über die Sache gewachsen, dann können wir auch so eine virale Aktion machen. Ich weiß halt nicht, wie erfolgreich sie wirklich war und nur weil etwas viral geht, ist es ja nicht immer gut. Ne? Also ein deutscher Bahntweet zu Greta Thunberg geht auch viral, aber ob das jetzt so gut für die war, ist was anderes. Deswegen, ich finde es eine komische Aktion, aber kreativ, muss ich zugeben, muss ich einen Hut davor ziehen, muss man erstmal drauf kommen.
Und ein bisschen mutig ist es auch.
Ja,
also,
mutig ist es sowieso. Es
gibt viele Firmen, die würden sich sowas nicht trauen. Ob man es jetzt positiv findet oder negativ, egal, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen mit Cojones.
Also man muss sich auch den Clip nicht angucken, das ist das Witzige. Ich glaube, es gab einen spoilerfreien und einen spoilerigen Clip davon.
Genau, ne? Wir haben jetzt, es lief gerade im Hintergrund für die Leute, die uns auf YouTube und auf Twitch zugucken, das war der spoilerfreie Spoiler-Clip. Da wurde alles geblurrt. Es gibt aber auch tatsächlich einen Spoiler-Clip, da ist dann alles entblurrt, da kann man dann auch alles lesen und den habe ich nämlich geguckt und habe mich ziemlich geärgert. Ärgert, nachdem ich den Clip
geguckt habe. Ziemlich ärgert, ist gut, du hast ein großes Büro um dich geschrien. So eine Scheiße! Also, du warst schon relativ aufgebracht. Und das finde ich aber trotzdem witzig, weil da steht ja dran an dem Clip, da steht schon im Titel drin, so, wenn du den guckst, wirst du halt gespoilert. Und anscheinend.
Ja, aber du denkst halt,
das trauen die sich niemals.
Und auch die Kommentare überschlagen sich natürlich, aber es ist ja da nicht so, als hätte Burger King nicht gesagt, so, wenn du das guckst, bist du selber schuld. Also da habe ich schon schlimmere Sachen, was Spoiler angeht.
Ja,
also,
das Social Media ist ja auch okay.
Viel schlimmer.
Apropos Social Media und Spoiler, wir bleiben nämlich beim Thema Spoiler. Vor einigen Wochen gab es nämlich einen, der auch sehr um sich geschlagen hat. Und zwar war das ein Bild von, wir können es jetzt sagen, ich glaube jetzt ist es lang genug her, Baby Yoda. Der in seinem Auftritt in The Mandalorian extrem süß ist und deswegen hat sich das, auch wenn es in manchen Ländern noch gar nicht verfügbar war, wie ein Lauffeuer verbreitet und da haben sich natürlich auch einige drüber aufgeregt, aber im Endeffekt hat die Freude überwogen. Ich persönlich muss auch sagen, dieses Vieh, das ist wirklich das Süßeste. Also ich bin eigentlich nicht jemand, der auf sowas so krass anspringt, aber das ist wirklich mit das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. Auch wie sie das darstellen, wie es sich bewegt, die Geräusche, all das. Und natürlich wollen sehr, sehr viele Leute Merchandise kaufen. Plüsch-Yodas, die sie zu Weihnachten verschenken.
Eine Merchandise-Goldgrube für Disney, könnte man meinen.
Könnte man meinen, aber da gab es Probleme, denn offenbar wurden nicht genug produziert.
Das auch, und ich habe mich mit Gronkh deswegen auf Twitter gestritten. Also, ich finde das so witzig, wie du das einfach hier so raushaust. Erst du mit den Spoiler, ja, die Spoiler stimmen, das hätten wir vielleicht nicht sagen sollen. Und du sagst, ja, Baby Yoda, haust es einfach raus. So. Ich bin immer der Meinung, so viele haben es vielleicht noch nicht gesehen, aber können es zuordnen. Weißt du, was witzig ist? Baby Yoda oder The Child, wie er richtig heißt, wie es jetzt im Chat gesagt wurde, ist jetzt in der Popkultur angekommen. Deswegen gibt es ja jetzt Merchandise, deswegen darf man das auf einmal. Disney hat es zurückgehalten bis dahin. Aber selbst da bin ich persönlich immer noch vorsichtig, dazu zu sagen, dass es mit Mandalorian zu tun hat. Weil das ist ja schon zwei Schritte weiter gedacht. Und Baby Yoda herum da kommst du nicht mal dran vorbei. Das ist jetzt in der Popkultur, ne? Wie ein richtig guter Meme. Aber als jemand, die Serie ist halt noch nicht in Deutschland. Also manche können es nicht zuordnen. Das war zum Beispiel die Argumentation von Kronk. Und das ist ein offizielles Promobild. Da habe ich drunter geschrieben, das ist kein offizielles Promobild. Es gab dann tatsächlich dann eins, das war aber 2 Wochen später, nachdem es die Welt schon verbreitet hat. Unter anderem Kronk mit seinen 1 Million Followern. So, jetzt habe ich hier Beef angefangen. Ich habe einfach nur ganz freundlich darauf hingewiesen, dass er sich, glaube ich, nicht darüber aufregen sollte, dass Leute sich darüber aufregen. Weil ich hätte das auch ungern vorher gesehen. Gut. Jetzt habe ich die Stimmung kaputt gemacht.
Jetzt hast du schon schön auf Twitch eine Fehde gestartet.
Ja.
Aber man muss dazu sagen, Marco hat mit sehr, sehr vielen Leuten schon Twitter-Fäden gehabt. Das ist vollkommen in Ordnung. Da gibt es auch weder Freund noch Feind. Das ist aber alles dann meistens relativ schnell wieder vergessen.
Die Frage ist halt, warum? Also hat Disney den Hype unterschätzt oder warum gibt es nicht genug? Weißt du das?
Ja, zwei Sachen. Sie haben es erstens unterschätzt. Und zweitens, weil sie tatsächlich selber eine gewisse spoilerfreie Zone gefahren haben. Mhm. Bis sie an dem Punkt angekommen sind, wo sie gemerkt haben, nee, es ist jetzt, also wie gesagt, 2 Wochen später, nach diesem Kronk-Bild, gab es das gleiche Bild, nicht als Screenshot, sondern ganz offiziell von Disney, auch auf Social, überall. Mittlerweile machen sie auch bei Mandalorian wirklich am Tag, wo die Folge rauskommt, auf Social Media, zeigen sie ja immer ein bisschen Concept Arts und so weiter. Mhm. Also wer da nicht gespoilert werden will, darf in dem Fall tatsächlich dem Star Wars Account auf Instagram nicht folgen, wobei ich diese Concept Arts ja prinzipiell einfach geil finde und auch ich habe die Folge dann noch nicht gesehen und gucke mir das gerne an, ich finde das einfach cool. Und Baby Yoda haben sie einfach unterschätzt. Und es kommt dazu, dieses Spielzeug, das der erste Seite rauskommen soll, ist auch noch grottenhässlich. Sie haben so unterschätzt, dass sie irgendwas Billiges zusammengepumpt haben, gemerkt haben, das können sie den Leuten nicht geben. Da gab es auch viel Aufregung. Haben sie nochmal zurückgezogen, das Zeug wird nochmal neu angemalt oder irgendwie sowas, wird dann rausgeschickt. Und Hasbro hat auf die Schnelle eine ganze Kollektion an Baby Yoda-Spielzeug rausgebracht.
Aber das dauert halt, bis
vorgestellt schon,
genau. Es soll sogar ein Baby Yoda zum selber basteln geben.
Ja, ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet.
Hast du schon gesagt, wie lange es jetzt dauert, wenn man jetzt heute was, wenn man jetzt in den offiziellen Shop geht und was bestellt, weißt du, hast du schon gesagt? Also es dauert bis Februar. Du musst dich bis Februar gedulden. Ja. Und selbst das ist immer noch super schnell. Also hier hat, glaube ich, auch irgendjemand im Chat geschrieben, ja, Disney, die sind halt Vollidioten. Nee. Das ist richtig schwierig, das zu kalkulieren, wie viel man dafür vorhalten muss. Also in der Spielzeugbranche ist das auch immer noch eine Wissenschaft für sich. Und jetzt mal, das dauert jetzt ungefähr 2 Monate, bis danach was nachproduziert wird. Und jetzt nur mal zum Vergleich. Also BB-8, der wurde den Fans 8 Monate vor seinem Kinodebüt in Episode 7 vorgestellt. Und das hat gerade so gereicht, dass sie zum Kinostart genug Merchandise bereitstellen konnten. Also 8 Monate. Und jetzt sind es halt 2. Also da haben sie wirklich Überstunden geschafft.
Ja gut, aber sie müssten ja ihn, nur wenn sie ihn produzieren, ja auch nicht vorstellen. Also das
habe ich keine Ahnung. Aber ich vermute mal, das hat alles so eine krasse Vorlaufzeit, das kannst du nicht geheim halten.
Ja, kann sein.
Übrigens, ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Die haben am Set, haben sie ja einmal mit Popo und einmal gedreht in dem Glauben, sie müssten es vielleicht per CGI machen. Also es wurde jede Szene wurde zuerst, ich weiß nicht, ob sie es bis zum Ende durchgezogen haben, weil Werner Herzog das nämlich in einem Interview erzählt hat und sich darüber aufgeregt hat. Also Werner Herzog, der ja mitspielt und einen imperialen Offizier spielt, hat Szenen mit Baby Yoda, das kann man schon mal sagen. Oder The Child, weil wir wissen nicht, ob es Yoda ist. Das klingt einfach nur cool.
Ich dachte, es kann gar nicht Yoda sein.
Wie
die Serie zeitlich angelegt.
Okay, jetzt gehen wir zu sehr in die Tiefe, da reden wir nicht drüber. Baby Yoda ist common knowledge. So, er hat Szenen mit der animatronischen Puppe gedreht, die von 2 Leuten bedient wird. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, wir drehen die Szene jetzt nochmal, in der gleichen Einstellung, nur ohne die Puppe, damit wir später das CGI reinmachen können. Und dann hat er sich aufgeregt. You cowards! It's perfect! Das ist so irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob sie danach, also auf sein Geschrei gehört haben oder ob sie es dann trotzdem 2-mal immer gedreht haben. Wenn das nämlich später dann noch per CGI hätte reinkommen können, dann weiß man ja gar nicht, also zu dem Zeitpunkt, wo sie es gedreht haben, wie Baby Yoda später aussieht. Also man kann noch kein Spielzeug produzieren. Ich erinnere mich an eine Wootbox, und so viel kann ich schon sagen, ich gebe später eine Wootbox zu gewinnen. Da war ein Star Wars Funko Pop drin von Forrest Whitaker aus Rogue One. Das war die Star Wars Wootbox von vor 3 Jahren. Mhm. Ne? Und da war er noch drin, wie in den ersten Trailern zu sehen, bevor sie Reshoots gemacht haben. Also wirklich, er hat einen ganz anderen Look, ohne Haare und so weiter. Das war diese die haben diesen Funko Pop halt hergestellt, als er so aussah, wie er aussah. Keiner wusste, dass da jetzt monatelang Nachdrehs kommen und auf einmal eine Perücke auf dem Kopf hat. Mhm. Und da waren die Dinger schon produziert. So ist es halt bei Spielzeug, wie du gesagt hast. Da gibt es in Wirklichkeit viel Vorlaufzeit. Und bei Baby Yoda hätte das Gleiche passieren können. Und als Disney haben sie es einfach unterschätzt.
Übrigens ein interessanter Programmtipp, da wir hier eine Sendung über Serien sind. Auf Netflix gibt es eine Serie, die heißt Toys, beziehungsweise Spielzeug. Und da geht es nämlich auch um Star Wars, um die ersten Star Wars Spielzeuge. Und da erfährt man halt ein bisschen, was da alles hinter den Kulissen passiert.
Darauf wolltest du ja wahrscheinlich hinaus. Sie haben es auch beim allerersten Krieg der Sterne vollkommen unterschätzt, was für ein Merchandise-Erfolg
das wird. Ja gut, aber da war es ja auch verständlich, weil da haben sie ja auch jeder den Film unterschätzt. So, ja. Aber,
da gab es kein Merchandise. Also Merchandise war kein Ding zu dem Zeitpunkt. 1977
du meinst
war das
generell,
kein Markt.
Ja, gut.
Ja, es war kein Markt.
Es aber gab ich meine ja auch, es wusste ja auch keiner, ob der Film so ein Riesenerfolg wird, wie er im Endeffekt wurde.
Das sowieso nicht.
Deswegen.
George Lucas ist ja selber davon ausgegangen, dass der Film nicht so gut läuft. Dann wollten sie irgendwie Sir Alec Guinness noch, also der Obi-Wan Kenobi gespielt hat, noch Gehaltserhöhung geben, mehr Prozente am Film, noch ein halbes Prozent mehr, der hat 2% an Star Wars verdient, von allen Einnahmen. Wow. Und er wollte noch ein halbes Prozent mehr geben, und da das nie schriftlich gemacht wurde, haben sie ja nachher, es war doch ein Quarter, es war doch ein Viertelprozent, dass du mehr kriegst, nicht ein halbes.
Also, jedenfalls, haben sie alles unterschätzt. Jedenfalls, Toys auf Netflix, auf jeden Fall Empfehlung. Eine weitere...
Jetzt war leider noch nicht über.
Doch.
Das ist doch History repeats itself bei Star Wars. Also das, was wir gesagt haben, dass sie das damals unterschätzt haben mit dem Merchandise, die Anekdote geht ja wesentlich weiter.
Ja, zu weit.
Findest du?
Ja.
Okay. Ich wollte aber noch eine Sache sagen, und zwar, weil es nicht genug offizielles Merchandise gibt, wollen jetzt private Künstler diese Marktlücke füllen. Also es gibt ja vielleicht kennt ihr das, die Webseite Etsy, da kann man so selbstgebasteltes
kaufen. Da habe ich all meine Weihnachtsgeschenke gekauft.
Genau, und jeder, der irgendwie häkeln kann, häkelt jetzt Baby Yoda Schlüsselanhänger und Puppen und stellt sie bei Etsy hoch. Und angeblich geht Disney auch gegen diese Produkte vor, wegen Markenrechtsverletzung. Ja. Das ist aber ein Kampf gegen Windmühlen. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, also es gibt immer noch aber hunderte und hunderte von Verkäufern, die alles mögliche mit Baby Yoda reinstellen. Wer da jetzt irgendwie meint, er müsste noch was schnell ein Weihnachtsgeschenk kaufen, vergesst es. Also wegen der Nachfrage, die haben zum Teil Lieferzeiten von 2 Wochen jetzt auch, weil die das alle nicht mehr selber basteln können.
Merchandise, da liegt einfach das Geld, um nochmal auf 1977 zurückzukommen. Berühmterweise hat da George Lucas die Merchandise-Rechte bekommen, weil das Filmstudio sich noch ins Fäustchen gelacht hat. Ja, dann er verzichtet auf Gehalt und kriegt dafür die Merchandise-Rechte von Star Wars. Dieser Idiot. Und dann haben sie danach gemerkt, dass das Spielzeug noch besser verkauft als der Film. Also George Lucas hat mit dem Spielzeug so viel Geld gemacht, dass er alle Star Wars-Filme danach selber produziert hat, als Independent-Film quasi, kein Hollywood-Film mehr, und dann alles Geld eingestrichen hat. Und seitdem ist Merchandise, seit 1977 ist das halt ein Riesengeschäft, und ich würde auch behaupten, dass sie mit Baby-Yoda-Zeug über die nächsten Jahre mehr Geld machen werden als mit Disney Plus selber. So wie sie generell mit Spielzeug einfach mehr Geld machen. Disney verdient an Disney Princesses, an dem ganzen Zeug mit den Prinzessinnen, alles, was es an Merchandise da gibt, viel mehr Geld als mit Star Wars. Sollte man gar nicht meinen. Deswegen ist das eine größere, wichtigere Marke tatsächlich als Star Wars. Auch wenn wir es nicht glauben können.
Also, Toys auf Netflix kann man sich auf jeden Fall mal angucken, was man sich eventuell auch auf Netflix mal angucken kann. Fabian?
Die He-Man-Serie. Übrigens gibt es zu He-Man auch eine Folge bei Toys.
He-Man hat vor allem, He-Man hat ja auch eine große
Genau, und Netflix und Mattel haben eine He-Man and the Masters of the Universe Animationsserie angekündigt, angelehnt eben an das Franchise aus den 80ern. Und ich lese mal die offizielle Zusammenfassung vor. Ich bräuchte jetzt irgendwie so einen Hall-Effekt. Auf dem Planeten Eternia entdeckt ein junger verlorener Prinz die Mächte von Grayskull und verwandelt sich in He-Man, Meister des Universums. Der klassische Kampf zwischen He-Man und dem bösen Skeletor tobt zu neuen Höhen, als Held und Bösewicht neue und mächtige Gruppen schmieden. Eine neue Generation von Helden kämpft um das Schicksal von uns allen. Wer wird am Ende der Meister des Universums?
Genau, das ist die offizielle Synopsis.
Ja, hast du vorhin gemacht.
Danke. Könnte meinen, ich spreche professionell Sachen ein.
Okay, dann erklär mir doch mal eine Sache. Was zur Hölle soll He-Man?
Keine Ahnung. Ich bin da, glaube ich, tatsächlich ausnahmsweise mal zu jung für. Also Sean, das ist so komplett mir an mir vorbeigegangen.
Ich habe es mir nie angeguckt.
Marco?
Also ich bin noch damit aufgewachsen. Ich weiß auch, dass ich die Actionfiguren ganz cool fand, aber ich habe die Serie und so nie geschaut, deswegen habe ich da keinen Bezug dazu.
Also das sieht so unfassbar, wenn man sich das...
Das ist richtig campy.
Sieht so richtig uncool aus einfach.
Aber das liegt halt daran, wo es halt herkommt. Also es war halt aus den 80ern und vor allem zu der Zeit, es war auch schon darum herum produziert. Also sie wollten Spielzeug verkaufen. Es gibt es eben hier bei dieser Toys, wie heißt das nochmal?
The Toys Who Made Us?
Who Made Us?
Genau, The Toys Who Made Us, ja.
Ja, okay. Das ist eine sehr geile Folge über Star Wars Spielzeug, also es gibt eine sehr geile Folge über He-Man Spielzeug, wie das alles, wie kalkuliert das Ganze war und wie kurz eigentlich dieser Hype war. Aber trotzdem ist es ein gewisses Kultobjekt, immer noch. Und damit hat es ja vielleicht noch einen gewissen Markenwert und die werden es jetzt einfach probieren.
Also nicht nur mit dieser CGI-Serie, sondern Netflix soll auch das Original Masters of the Universe, also die Originalserie wieder beleben. Netflix hat tatsächlich vor kurzem eine 2D-Animationsserie angekündigt, die von Kevin Smith, ja, dem Kevin Smith, gemacht werden soll. Und die Serie heißt Masters of the Universe Revelation. Die Serie
für Revelation. Enthüllen ist.
Ja, und diese Serie führt dann eben den Original-Cartoon fort. Aber die beiden Serien sind aber getrennt, also es gibt dann kein Crossover oder so, die machen beide ihr eigenes Ding. Und es gibt sogar auch Gerüchte, dass es wohl ein Reboot des Live-Action-Films von 1987 mit Dolph Lundgren war das, ne, geben wird. Aber wann das alles rauskommt, ist noch unbekannt.
Dolph Lundgren,
noch
ist Max von Sydow. Das war Max von Sydow, glaube ich, ne?
Dolph Lundgren war die Hauptrolle, aber ist der Film denn dieser Realfilm dann für Netflix angekündigt oder fürs Kino?
Ich glaube, Sony hat die Rechte. Ah, ja. Das heißt, sie müssten das erst an Netflix verkaufen, wenn Netflix das denn wirklich machen will.
Das ist eine Kooperation, weil Sony will das vielleicht ja selber nicht ins Kino bringen. Das kann ja auch sein.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie das nicht nochmal wollen.
Also ich glaube nicht, dass das was für den Massenmarkt ist. Also nicht für den Kino, fürs Kino. Ich glaube, das wird kein Erfolg im Kino. Außer
man zieht das ganz anders und neu auf.
Ja, Netflix hat ja immer einen ganz anderen Anspruch. Es ging jetzt so negativ fast von Anspruch. Was Erfolg ist. Also es kommt schon darauf an, wie viele Leute draufklicken. Also gerade die ganzen Adam Sandler-Geschichten zum Beispiel funktionieren fantastisch auf Netflix für Netflix. Mhm. Ich gucke mir das auch nicht an, aber das hat mit die meisten Aufrufe von allem, was sie produzieren. Und es ist uniker Inhalt, den es halt sonst nirgends gibt. Und das ist jetzt beim Kampf der Streaming-Anbieter, ist es halt wichtig. Die werden danach die Zahlen auswerten, haben einfach einen ganz anderen Anspruch, was Erfolg bedeutet.
So. Aber weiß man denn, ob die da, also sieht es dann alles so aus wie früher oder ist es irgendwie neu gestylt, wenn sie das machen?
Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du He-Man machst, muss es Retro sein. Weil warum soll es denn modern sein? Also er heißt schon He-Man. Da fängt es doch schon an.
Ja, warte, weiß ich denn. Schauen, mach mal einen He-Man-Reboot in geil.
Da habe ich keinen Bezug zu, aber.
He-Man The Apprentice.
Ist da genug Potenzial drin? Ich weiß es nicht.
Wenn dein Mall-Cosplayer das machen lässt und Unterhose, dann könnte das wahrscheinlich funktionieren.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe immer so Flash Gordon-Vibes, wenn ich daran denke.
Ja, ich auch. Ich bringe auch beides gerne durcheinander. Stimmt, Max von Sydow war Flash Gordon, ich Idiot. Was sag ich denn?
Ich würde jetzt...
Entschuldigung. Der Chat hat mich bestimmt auch schon korrigiert. Marco redet dummes Zeug.
Ich würde jetzt gerne zu unserer nächsten Kategorie kommen. Und die ist diesmal tatsächlich schon die Review-Kategorie. Aber angefangen mit dir, Marco, denn du hast die Watchmen-Serie, die wir schon mal besprochen haben vor ein paar Sendungen, da hast du uns deinen Ersteindruck mitgeteilt und jetzt hast du die zu Ende geguckt.
Ja, ich habe sie jetzt zu Ende geschaut. Und ganz ehrlich, also das hat mich zusammen mit Star Wars bisher in den letzten Wochen am meisten beschäftigt. Jetzt hätte ich gesagt dieses Jahr, aber da gab es ja noch Game of Thrones. Aber das hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt und ich denke viel drüber nach und höre gerade sehr viel wieder den Soundtrack.
Was genau hat dich beschäftigt? Die Geschichte an sich?
Die Geschichte an sich. Ich denke viel drüber nach. Das ist ähnlich wie beim Comic Watchmen, weil es auch von der Struktur her ähnlich angelegt ist. Keine Sorge, ich werde euch nicht spoilern, weil das ist eine Mystery-Serie. Das ist schon mal die erste coole Erkenntnis. Wer Lost mag und so weiter, sollte sich das anschauen, zumal es eine Mystery-Serie ist, die Mysterien tatsächlich mal auflöst. Damon Lindelof, der früher auch Lost gemacht hat, hat aus seinen Fehlern gelernt. Und das ist eine Serie, die von Anfang an durchkonzipiert war. Deswegen hat er noch sich geweigert, bis jetzt eine zweite Staffel zu produzieren. Also ich glaube, HBO würde gerne eine kaufen, sofort. Die haben wohl auch angeblich, das weiß Damon Lindelof selber aber nicht, den Verträge mit den Schauspielern, dass sie zurückkehren müssen, wenn es eine nächste Staffel gibt. Die Serie ist nach Westworld, der erfolgreichste Serienstart jemals bei HBO gewesen. Mhm. Ist ja auch im Prinzip eine Mystery-Serie ist. Ich weiß nicht, wie jetzt die Zahlen am Ende waren, aber die Serie selber hat auch auf IMDb mit jeder Folge noch mehr angezogen. Also ich glaube, die bestbewerteste Folge ist da mit 9,6, während die Serie selber bei 7,8 ist. Das ist auch so eine Diskrepanz. Das liegt wohl daran, weil das Hauptthema der Serie tatsächlich Rassismus ist. Also die haben sich da den Fokus gesucht, haben das mit der Watchmen-Geschichte zusammengebracht. Der Serie könnte man auch eine politische Agenda unterstellen, wenn man will. Und ich glaube, das macht es natürlich schwierig und zieht dann die ganzen Trolle an. Und dann ist die Serie auf einmal bei 7,8 und total abgewertet. Und es gibt umgekehrt aber auch die Hardcore-Comic-Fans, zu denen ich mich aber auch zähle, die Serie verteufeln, weil sie halt mit Sachen aus dem Comic weitererzählt. Ganz mutig.
Da darf ich jetzt direkt was fragen, weil es würde mich interessieren. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ich habe den Graphic Novel gelesen und die alte Verfilmung auch öfter gesehen. Gibt es da einen Bezug? Ist das ein Remake? Ist das eine Fortsetzung?
Das ist eine Fortsetzung.
Das ist wirklich eine Fortsetzung
der Geschichte. Also die Basis dieser Serie ist 1985, ist alles passiert, was im Comic zu sehen ist. Überhaupt ist alles passiert, wie es im Comic zu sehen ist, auch mit Minuteman und so. Und der einzige Unterschied zum Film ist damit auch nur das Ende. Also der Film ist ja sehr akkurat, was den Comic angeht, bis auf den letzten Akt.
Ja.
Wobei nicht mal der letzte Akt, sondern eigentlich nur, was Ozymandias tut.
Mhm.
Ja, also, wobei ich immer fand, dass der Film es besser macht. Ich fand es im Comic auch schon gruselig und irgendwie cool, das eigentliche Ende. Aber ich dachte immer so, Zack Snyder und David Hayter haben da extrem geiles Skript oder auch wie sie einen Film rübergebracht haben. Das ist näher an der Geschichte dran, so wie sie es aufgelöst haben, was Ozymandias tut, um der Welt glauben zu machen, dass es keinen Krieg geben soll. So, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, um weder die einen noch die anderen zu spoilern. Im Comic ist das ein bisschen abstruser. Und jetzt hat die Serie aber das Comic-Ende aufgegriffen. Ihr könnt das gut gucken, auch wenn ihr nur den Film gesehen habt.
Das finde ich spannend.
Wenn ihr nichts von beiden gesehen habt, geht theoretisch auch. Weil du erfährst nach und nach mit jeder weiteren Folge, wie diese Welt entstanden ist.
Mhm.
Das funktioniert. Aber ich glaube, es ist cooler, wenn du den Film gesehen hast. Der war ja an den Kinokassen leider damals ein Flop und hat damit die R-Rated-Comic-Filme lange Zeit runtergezogen, bis Deadpool dann gekommen ist.
Mhm.
Aber er ist nachhinein ein Kultfilm geworden. Kann man schon sagen. Ist ja auch nah am Comic dran. Und ich finde, Comic ist bis heute eines der besten Dinge, die ich jemals gelesen habe. Der
Comic ist Hammer. Ja,
der ist absoluter Hammer.
Sieht wisst ihr übrigens, was eines der besten Dinge ist, die ich je gelesen habe? Dass Parvasot heute gerade wieder 10 Abos auf Max verschenkt hat. Das ist eines der besten.
Ich sag Passwort, soll das heißen.
Der heißt Parvasot. Also danke dir, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, aber hasse. So, jetzt bin ich raus. Nee,
du bist nie raus, Marco.
Der Comic ist genial und es war ja auch ein großes Fuck you von Alan Moore, von dem Autor, an die ganze Comicwelt, weil es war eine Dekonstruktion des Comics, des Superheldentums eigentlich und die Idee, was wäre, wenn es Superhelden wirklich gäbe und das sind aber alles normale Menschen, nur einer ist wirklich, wirklich ein Superheld und das ist Superman in hoch 2, also ein Gott, ein wandelnder Gott. Das war alles super interessant und es ist bis heute und jedes Mal, wenn ich einen Comic lese, sehe ich auch neue Sachen darin, deswegen ist er so geil, weil er mich so sehr beschäftigen kann. Und jetzt ist Alan Moore dem Lindelof hingegangen und hat diese Geschichte neu, also er hat sie weitergesponnen, orientiert sich aber sehr nah dran, also die Struktur ist ähnlich, es ist, wie gesagt, Mystery, es gibt Eckpunkte, also du sagst, okay, das war der Comedian im Film oder im Buch, im Comicbuch und das ist der Comedian in dieser Serie. Und was ist eigentlich mit Dr. Manhattan und Ozymandias ist ja auch noch im Hintergrund und da gibt es das große Mysterium und so weiter. Es ist im Prinzip schon eine Nacherzählung, bloß halt trotzdem ein Sequel.
Okay.
Und jetzt ist es auch deswegen cool, weil es sich dann nicht einfach nur Superheldentum als Hauptthema sucht, sondern eben Rassismus. Also ein ganz anderes Thema. Und das da auch nochmal mit zusammenbringt. Das Einzige, was mir an der Serie wirklich stört, ist, ich verstehe schon, warum das auch politisch so schwierige Serie geworden ist, weil sie ist sehr platt, was das angeht. Sie ist so intelligent und so vielschichtig, aber in der Darstellung von Rassisten doch sehr eindimensional. Also die Serie sagt halt dir permanent quasi, Rassisten sind böse. Und dann denkst du, ja, I know. Oder andererseits, wo sind die Grautöne? Es gibt ab und zu, es gibt halt, was ist, wenn jemand in Wirklichkeit ein Rassist ist, du weißt es aber nicht und findest ihn doch die ganze Zeit sympathisch. So, also was macht das dann mit dir und wie gehst du damit um? Wie gehen die Figuren damit um? Und diese Grautöne hat immer mal wieder die Serie und dann geht es aber doch ganz stark wieder in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und zwar wortwörtlich ins Schwarz-Weiß-Denken. Und das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist es genial. Mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also meine persönliche Serie des Jahres, deswegen uneingeschränkte Empfehlung dafür, wer Mystery mag und Watchmen weitersehen will. Bisschen problematisch ist aber diese Aussage, ich habe immer noch nicht Tschernobyl gesehen und immer noch nicht The Boys gesehen. Hm. Muss ich mir an der Stelle outen. Das wird in Weihnachtsfeiertagen hoffentlich mal wieder passieren. Und dann kann ich das mit Gewissheit sagen. Aber es ist definitiv eine der besten Serien der letzten Jahre, finde ich.
Cool.
Ganz weit oben.
Krass.
Richtig cool.
Ja. Von uns hat sie keiner gesehen, aber vielleicht schauen wir uns sie uns ja jetzt mal an. Oh, also ja. Weil du warst bei deinem ersten Ersteindruck ja noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber wenn du selber sagst, die Folgen steigen so krass an von der Bewertung her, ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Am Anfang bin ich neugierig, danach liebst du die Charaktere und es hat einen starken, also wenn es in Richtung Twist geht, ist es super stark. Mhm. Und da ist auch die Musik nicht nur schön, sondern auch noch kommentierender, was den Inhalt angeht. Deswegen kann ich das auch nicht spoilern. Also Trent Reznor hat die Musik gemacht, also von Nine Inch Nails, der auch einen Oscar bekommen hat für Social Network. Und mit dem gleichen Komponisten hat er wieder zusammengearbeitet, Atticus Ross heißt er, glaube ich. Die beiden haben zusammen Social Network gemacht, die beiden haben zusammen die Serie gemacht. Auch von sich aus. Und von sich aus, sie haben gehört, oh, HBO macht Watchmen als Serie, wir bieten uns an, weil wir das wollen wir unbedingt machen, wir lieben Watchmen. Und das merkst du dem Soundtrack an. Die lieben das, was sie da tun. Die Serie ist voller Liebe, voller geiler Schauspieler. Kann ich gar nicht anders sagen. Super.
Ja.
Das vor allem, ist schön. Wo du gesagt hast, vielleicht gucke ich die Serie nochmal an. Oder, nee, du hast es gesagt, vielleicht gucke ich die Serie.
Ich habe das eben gesagt, ja, weil ich tatsächlich also, überlegt hatte.
Das Ding ist, also ich habe es auch überlegt, aber ich werde es definitiv nicht die Zeit dazu finden. Denn es steht ja schon die nächste große Serie vor der Tür, nämlich The Witcher.
Wolltest du jetzt mal den Übergang machen?
Sorry, das ist mir gerade aufgefallen. Das könnte man genauso gut sagen. Und dann wären wir genau beim nächsten Thema, nämlich The Witcher.
Ja, also man muss jetzt zu The Witcher erstmal dazu sagen, das wird jetzt nur ein Ersteindruck von unserer Seite, weil wir haben, glaube ich, alle du hast drei Folgen gesehen, Marco. Wir haben, glaube ich, alle die erste Folge uns angeschaut. Was aber auch ganz cool ist, weil ihr kommt ja vielleicht auch gerade nach Hause und ihr habt vielleicht vor, die Serie eh noch jetzt selber zu gucken, deswegen wird es jetzt da kein ultra ausführliches Review von unserer Seite geben, nur ein Ersteindruck. Und da muss ich wirklich sagen, ich war, nachdem ich skeptisch war, weil ich fand, bei den Trailern sah es teilweise echt nicht so gut aus. Mhm. Und ich muss sagen, die erste Folge jetzt hat mir wirklich gut gefallen. Also vom Look, vom Gefühl her, ich habe mich da auch nicht rausgeworfen gefühlt als Fan der Spiele, sondern schon abgeholt und ich freue mich mega drauf, das nachher weiterzugucken. Wie ist es denn mit euch?
Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Also ich habe die Spiele zum Beispiel nicht gespielt oder die Bücher nicht gelesen. Für mich war das was
ganz Neues. Ach, du warst komplett neu, krass.
Komplett neu und das hat richtig Spaß gemacht. Das war eine sehr spannend aufgebaute Fantasy-Geschichte bis jetzt. Eine coole Welt und die Figuren haben mir auch echt gut gefallen. So die allererste Szene, die erste Szene nach dem Intro, die fand ich so ein bisschen Klischee. Da habe ich mich so ein bisschen schwer mitgetan, aber ich bin dann doch sehr schnell reingekommen. Ich würde trotzdem sagen, dass so ein bisschen die Kritik, die ich bei den Trailern hatte, dass das noch ein bisschen billig aussieht. Vor allem im Vergleich zu dem, was man gewohnt ist, von den späteren Game of Thrones Folgen oder vom Kino einfach.
Findest du immer noch, dass es billig aussieht? Weil das teilweise war das, was ich beim Trailer dachte und jetzt bei der Serie eigentlich fand, oh, das sieht eigentlich alles recht cool
ich
aus.
Ich finde, es sieht besser aus als in den Trailern, aber es ist definitiv billig tatsächlich. Also weil, ich habe darauf geachtet, in der ersten Folge ist es schlimmer als in den anderen, muss man aber dazu sagen. Die haben einen künstlichen Bokeh-Effekt draufgesetzt.
Ist er nachträglich?
Ja,
das habe ich mich gefragt beim Gucken.
Das sieht man sehr deutlich.
Was ist denn ein Bokeh-Effekt?
Also, das ist ein leichter, du verschwimmst die Ränder des Bildes, so um eine Linse zu imitieren, die halt den Schärfepunkt auf einem gewissen, also die Schärfe auf einem gewissen Punkt hat. Und dadurch wirkt es wertiger, so wie House of Cards zum Beispiel hat eine extrem geringe Schiefenunschärfe.
Tiefenunschärfe.
Ich habe nur 3 Stunden geschlafen letzten Abend.
Schiefenunschärfe ist auch geil.
Ich muss dazu sagen, kommen wir gleich zu Star Wars, aber ich habe in den letzten 2 Tagen nur 3 Stunden geschlafen. Tiefenunschärfe. Also das ist halt der moderne Shit, deswegen kann auch jedes Handy mittlerweile so einen Porträtmodus, damit der Hintergrund unscharf wird, weil es einfach geiler aussieht. Ja. Und das haben sie auch gemacht im Prinzip. Sie haben eine ganz leichte Unschärfe am Rand, sie haben ganz viel Farbkorrektur gemacht, um dem Ganzen so einen gewichtigen Look zu geben, der aber so beim Ausleuchten des Sets einfach nicht da war. Das Licht ist alles ein bisschen künstlich und so. Es ist so, als wenn man einen richtig geil aufwendigen Fanfilm machen würde.
Ja, da muss ich auch denken.
Und dann im Nachhinein einen Kinolook dem Ganzen gibt. Dann kommt das aber raus. Und ich habe mich sehr oft dabei erwischt, dass ich gedacht habe, wie wäre jetzt die gleiche Szene mit dem gleichen Dialog, mit den gleichen Schauspielern gewesen, wenn die Game of Thrones Macher dahinter gestanden hätten. Wie wäre das Timing gewesen? Okay. Hätte man die Schauspieler auch anders instruiert, mit besseren Regisseuren, das muss man auch mal sagen an der Stelle, andere Ausstattung, sehr oft sehen die Kostüme sehr, sehr billig aus, weil sie zu bunt sind und zu großer Kontrast zu dem entsättigten Bild hinter sich und so. Das sieht dann wirklich wie Kostüm aus und nicht wie, ja, das trägt jemand in dieser Welt. Weißt du, alle Rüstungen sind blitzeblank. Blitzeblank und die kämpfen da auf offenem Feld. Müsste eigentlich auch Schlamm oder irgendwas sein. Nee, es sieht eigentlich so aus, als hättest du 12 Leute irgendwo auf eine Wiese gestellt und dann noch digital noch die anderen noch dazu gemacht. Und dann hast du halt diesen Look. Deswegen sieht das so fanfilmmäßig aus. Ist trotzdem eine 100-Millionen-Dollar-Serie. Also, ich will das jetzt nicht so runterreden. Und, das klingt jetzt alles so super negativ, mir macht die richtig Spaß. Mhm. Ich gucke die voll gerne. Ich denke nur, das könnte auch richtig, richtig geil sein. Es ist nur gut.
Okay. Ich würde jetzt, bevor wir weiterreden, einmal ganz kurz die Abstimmung eröffnen, damit wir da ein bisschen Zeit für die Leute haben zum Abstimmen. Also unsere Frage ist, wie groß ist dein Hype auf The Witcher? Und da bitte einfach mal per Chatbefehl, entweder Ausrufezeichen naja, Ausrufezeichen gespannt oder Ausrufezeichen Hype, je nachdem in welchem Lager ihr euch befindet.
Ich wollte noch sagen, ich habe ja tatsächlich, damit ich mal auch mal ein Experte in irgendwas bin, anders als zum Beispiel als Game of Thrones, ich habe ja Game of Thrones nie gelesen, jetzt habe ich mir die Mühe mal gemacht und die Kurzgeschichtensammlung gelesen.
Ich finde,
und
das du erste bist Buch wunderschön gelesen. Und immer sehr, sehr gut vorbereitet, ja, Fabian.
Ich fake das alles nur, ich lese das alles
egal,
im Internet
wirkt
zusammen. Und ich habe mir die Serie dadurch, dass ich die Buchvorlage kannte, tatsächlich ein Stück weit selber kaputt gemacht, weil auf der einen Seite war ich halt enttäuscht, weil ich wusste ja, wie es ausgeht. Also in der ersten Folge tritt eine Figur auf und ich so, ach, das ist die, ja, dann weiß ich ja schon, wie es ausgeht. Dann, wenn sich die Serie entscheidet, andere Pfade zu beschreiten, dann bin ich auch wiederum enttäuscht, weil es ist ja anders als in den Büchern. Deswegen hat es tatsächlich, fand ich die erste Folge nicht so gut. In der zweiten Folge, da geht es eben um Yennefer, um die junge Zauberin. Und das ist dann nicht, basiert dann nicht mehr auf irgendeiner der Kurzgeschichten, zumindest keine, die ich gelesen habe. Und da hat ab der Folge hatte mich die Serie dann. Dann fand ich es tatsächlich auch interessant. Ich muss mir die Serie tatsächlich für ein endgültiges Urteil nochmal in Ruhe daheim angucken, weil ich habe sie halt hier im Büro angeguckt, die erste Folge, und dann die restlichen Folgen nur so durchgeskippt, weil ich nämlich ein Einstiegsvideo auf Quadratauge gemacht habe. Also für zum Beispiel für jemanden wie dich, der jetzt weder die Spiele gespielt hat, noch die Bücher gelesen hat, weil du wirst ja in diese Witcher-Welt von Andrzej Sapkowski einfach so reingeworfen. Es gibt keinen Opening-Crawl wie bei Star Wars, es gibt keine Erzählstimme wie in der Herr der Ringe, sondern du wirst in diese Welt reingeworfen und du hast keine Ahnung, wir sind jetzt eigentlich die Witcher, wo spielt das überhaupt? Und für solche Leute ist unser Video, das heißt die Witcher-Welt erklärt, es geht dann morgen auch hoffentlich online, wenn das auf YouTube alles klappt, und danach seid ihr dann hoffentlich schlauer.
Ich muss aber auch sagen, dass die Serie, finde ich, einen guten, also ich will jetzt nicht eurem Video seine Sinnhaftigkeit absprechen, aber ich finde auch schon, dass sie es in der Serie ganz gut machen, über Dialoge Exposition zu bringen. Also zum Beispiel in der ersten Folge trifft er ja, also das ist jetzt überhaupt kein relevantes Plot-Detail, aber es gibt halt ein kleines Mädchen, was in der Stadt halt mit ihm sich unterhält, und da kommen halt ganz gut immer in den Dialogen halt die eine oder andere Sache kommt halt dann rüber von der Welt, finde ich. Also du hast gerade über Henry Cavill gesprochen und dass er seine Stimme verstellt, aber also der Originalsprecher, also der Sprecher von Geralt aus den Spielen, der verstellt ja auch seine Stimme. Also du glaubst doch nicht, dass dieser Mensch dann bei Burger King reinkommt. Ja. Ich hätte gerne ein Happy Meal.
Nochmal, das ist also ja keine Kritik von mir. Ich habe ja jetzt auch hier im Chat gelesen, ich sei ein Hater. Nee, das ist keine Kritik von mir. Ich kann ja nichts dafür, dass ich weiß, ganz prägnant weiß, wie Henry Cavill klingt. Ich mag seine Filme, ich finde den Typ super. Ja. Ich finde ihn auch als Superman super und ich wünsche mir, dass er das weitermacht. Das ist ja mein Problem. Das ist so wie Christian Bale als Batman, da lachen auch viele drüber, wenn er als Batman seine Stimme verstellt. Passt es zur Figur? Weil Batman sollte ja natürlich mit den Leuten, die ihn kennen, nicht normal reden. Natürlich passt es. Aber stört es mich eventuell als jemand, der weiß, wie er normalerweise redet? Dafür kann ich ja nichts. Und so ein bisschen ist es bei dieser Serie und das zieht sich so durch. Und was ich fand interessant, was du gesagt hast, ab der zweiten Folge wird es besser. Warum? Weil Yennefer dann auf einmal die Hauptfigur ist. Und das ist meine große Überraschung bei der Serie, außer dass Henry Cavill einfach eh ein cooler Typ ist, das wusste ich auch vorher. Aber Yennefer, ihre Rolle und ihre Geschichte fesselt mich bis jetzt am meisten an dieser Serie. Da ist die meiste Entwicklung, bis jetzt hat Geralt gar keine Entwicklung, er ist einfach nur, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen wie Mad Max Fury Road. Mad Max ist eigentlich eine Nebenfigur. In Wirklichkeit ist Furiosa die Hauptfigur. Oder könnte man auch drüber diskutieren. Aber sie ist die mit der Charakterentwicklung. Und er ist eher diese Jesus-Figur, wie es George Miller selber gesagt hat. Und so ähnlich ist es hier auch. Und ich habe neulich eine Newsmeldung, ich habe sie aber leider nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, deswegen korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Ursprünglich sollte die Serie den Fokus auf Siri haben. Also wirklich komplett. Das sollte eine Siri-Serie werden und nicht eine Witcher-Serie. So las ich die Überschrift, kann das Clickbait gewesen sein. Bin jetzt ausnahmsweise einer von denen, die News mal nicht angeklickt haben und es gelesen haben. Aber das erklärt vieles im Nachhinein.
Das liegt ja aber auch daran, weil in den Büchern auch großer Fokus auf Siri liegt, von der Erzählung
her. Und es ist ja eine Buchverfilmung. Ich hatte die Vermutung, dass es aber sehr nah am Spiel ist. Also die ganze Zeit habe ich gedacht, ach, das macht ihr nur so, weil das im Spiel auch so ist. Jede Geschichte fühlt sich wie so eine Quest an. Hier ist der Questgeber und die sagen dir auch noch in den Dialogen, ja, du hast ein Lesser Evil, also du musst zwei böse Sachen zur Wahl. Das eine ist ein bisschen weniger schlimm als das andere. Und das musst du jetzt selber wissen, was
ja,
es ist.
Okay, aber das
fühlt sich die ganze Zeit an wie in einem Spiel.
Aber das sind halt einfach die Grundpfeiler von der Witcher-Lore. Einfach diese Neutralität, dass er halt nicht in politischen Konflikten sich involvieren kann. Also das ist ja nicht erst seit dem Spielen so, sondern das ist halt schon immer so, dass genau das halt auch Geralds Hauptkonflikt halt ist.
Ja, aber genau wie in den Spielen kommt er dann in den Raum rein, schnuppert ein bisschen.
Ja, aber auch deswegen natürlich, weil Witcher halt Auftragskiller sind sozusagen bei Monstern. Das heißt, das Grundkonstrukt ist ja einfach sehr spielähnlich. Er ist ja nun mal jemand, der halt sich einen Flyer holt. Oh, da muss ein Monster gekillt werden. Ich gehe hin und töte das Monster. Das ist halt zufälligerweise auch ein Hauptprinzip von fast jedem Spiel. Aber das ist halt in der Welt halt auch einfach
aber
so.
Aber wie die Quests halt aufgebaut sind. Ich sag schon Quests, wie diese Aufträge schon aufgebaut sind. Wirklich mit bisschen Detektivarbeit, dann Sachen entlarven aus der Vergangenheit der Leute, die zu einem Fluch geführt haben und so weiter. Also genau wie in den Spielen. Jetzt habe ich aber gedacht, okay, haha, ich habe es getan, das ist ja wie in den Spielen. Und red mal mit Maurice, ob das stimmt, weil Maurice ja der Buchfreak ist, was den Witcher angeht. Ich habe jetzt gar nicht dich gefragt, weil ich vergessen hatte, dass du die Bücher gelesen hast. Aber Maurice hat mir bestätigt, und du wirst es vielleicht auch bestätigen, dass er in den Büchern genauso ist. Also wirklich ganz genau so. Also, okay, wenn das so ist, dann ist es ja wirklich, bin ich einfach nur vorbelastet, weil ich die Spiele kenne. Ist es so? Ist es auch so?
Sorry, ich habe gerade auf den Chat geachtet, weil mir immer vorgeworfen wird, dass ich nicht auf den Chat achte. Du meinst, dass sich die Geschichte eher wie eine Questreihe anfühlt?
Ja.
Das ist tatsächlich auch in den Büchern so. Ja. Also deswegen, es wird ja auch ganz oft eben The Witcher mit Game of Thrones verglichen. Mhm. Also ist das jetzt das neue Game of Thrones? Ist das das neue Game of Thrones? Blablabla. Jein, also vom Gefühl her habe ich schon das Gefühl, dass das eher in die Game of Thrones-Ecke geht. Also das ist dreckig, es ist brutal, Sex, blablabla. Bla, bla. Aber von der Erzählstruktur ist es komplett anders. Also du hast eben in Game of Thrones also eher eine stringentere Erzählung. Du weißt ganz genau, wo sind jetzt diese Leute, wo spielt was. Du begleitest Leute auf den Weg zu Orten hin, zum Beispiel jetzt das auf der King's Road. Und beim Witcher ist es eher episodisch. Das ist aber auch in den Büchern schon so. Also du hast ein Kapitel, da ist Geralt wer weiß wo.
Ja.
Und dann kommt eine kurze Episode von Ciri. Und dann ist Geralt ganz woanders und du hast keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Das ist schon in den Büchern so. Und genauso ist es in der Serie eben auch, wenn man die Geschichte von Geralt betrachtet. Geralt sind scheinbar nicht miteinander zusammenhängende Episoden. Du hast aber eben dann die Geschichten von Ciri und von Yennefer, die mehr so traditionell erzählt sind, also linearer erzählt sind.
Ja.
Und deswegen, also ich würde schon sagen, es ist eine Ersatzdroge für Game of Thrones, da Game of Thrones jetzt vorbei ist. Aber es ist eben nicht das neue Game of Thrones im Sinne von, dass es eben so erzählt ist mit ganz, ganz vielen Figuren. Hat ja nur drei im Prinzip, also drei Hauptfiguren.
Also was ich cool fand am Anfang, also in der ersten Folge jetzt als Spielefan, die spielt an einem Ort, den man halt aus den Spielen kennt. Geralt hat halt einen Spitznamen, den er auch im Spiel oft genannt wird, der halt mit diesem Ort zusammenhängt und die Folge erklärt halt, wie es dazu kam. Also das war für mich halt schon zum Beispiel sehr interessant. Und was ich super, super geil fand, ganz am Ende am Ende der Folge kommt es halt zum ersten Mal dann, dass man wirklich so einen Schwertkampf sieht und der war so gut. Der war so gut choreografiert.
Also der Schwertkampf, der zu diesem Spitznamen führt.
Das
wollte ich auch schon sagen. Ja.
Der fühlte sich so kraftvoll an. Also jeder Schlag war so richtig mächtig und du dachtest einfach nur, Alter, dieser Typ ist so mächtig.
Ich fand das Coole daran
also wirklich,
war...
Das war für mich echt eine 10 von 10,
aber
dieser
warum
Kampf.
Warum war es so cool? Weil ich finde, Choreografie alleine kann es ja nicht gewesen sein. Das war... etwas, was ich so noch nicht gesehen hatte. Und zwar war das ein One-Shot. Ich glaube, das ist fast der komplette Kampf von One-Shot.
Ja.
Und es fühlte sich dann im Nachhinein so an, als wären das die Kombos aus dem Spiel. Ist euch das mal aufgefallen? Er macht ein Kombo nach dem anderen aus dem Spiel an einer Figur. Es ist so, wie wenn man, also wenn man ein Videospiel spielt und drückst halt irgendwelche Knöpfe, macht er den Schlag. Klar. Aber es gibt immer diese Finishing-Moves. Mhm. So, du kommst an dem Punkt an, wenn du dann das richtige Timing hast, dann macht er einen Finishing-Move. Und genau das macht er die ganze Zeit. Ein Finishing-Move, Finishing-Move, Finishing-Move. Und das dann auch alles in diesem One-Shot. Das fühlte sich so hart videospielmäßig in dem Moment an, war aber cool. Es war mal was anderes. Das war ein bisschen, das war der Moment in dieser Folge, wo ich dann gedacht habe, okay, die Serie hat doch eine eigene Identität. Also die jetzt, klar, angelehnt an Spiele, kennt man aber nicht aus Film oder Serie so. Insofern hat es mich dann neugierig gemacht. Und wie gesagt, mit Yennefer als Hauptfigur wird es noch interessanter.
Okay. Fresh Gandalf schreibt gerade im Chat, er findet beim Schwertkampf, sag mal, dass die Klingen digital hinzugefügt wurden. Was sagst denn du dazu als Postproduktionspro?
Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber ich muss auch sagen, ich habe genau diesen Endkampf leider nicht mehr auf dem großen Bildschirm gucken können, weil ich dann schon unterwegs war zu euch.
Ah, okay.
Und dann leider auf einem sehr kleinen Bildschirm weitergucken musste. Das konnte ich ist mir nicht negativ aufgefallen tatsächlich.
Es ist halt so, das heißt, die Klingen sind schon da. Es gibt halt diese Momente, wo Leute erstochen werden, wie es halt immer so ist in Filmen. Und da ist der Moderne, das ist auch bei Game of Thrones genauso, und sticht rein und dann die Klinge, die hinten rausguckt, ist halt die digital ist.
Ja.
Das Ding ist halt, du siehst es da schon deutlicher, als es jetzt bei Game of Thrones ist. Aber Game of Thrones kostet ja auch pro Staffel mittlerweile das Dreifache gekostet von dem, was Witcher jetzt kostet. Von daher, ja, ist so. Aber generell es wirkt der ganze Produktionswert der Serie ja nicht so wie bei Game of Thrones. Aber, und das muss ich ja wieder anrechnen, du merkst, dass viele Kulissen einfach echt sind. Die haben das in Osteuropa gedreht, da wo sich der Autor das ja eh im Kopf vorgestellt hat. Das ist ja im Prinzip Osteuropa, also mittelalterliche Osteuropa. Die haben das da gedreht, dadurch wirkt es an vielen Stellen noch oft authentischer, als es sein soll. Wie gesagt, es wird halt dadurch gebrochen, wenn die Leute mit den gefühlt falschen Kostümen in der gleichen Stelle stehen. So, hier geht alles verfallen, das sieht aus wie eine ganz normale Touristenattraktion, Burg in Osteuropa, die haben jetzt nur so ein paar Wachen davor gestellt, so sieht es halt aus. Also da fehlt so das gewisse Detail, wie man das bei Game of Thrones gemacht hätte. Bei Game of Thrones zum Beispiel macht man sehr viel digitale Matte Paintings, also dass man das wirklich Zeichnendes machen, das wird gezeichnet, das habe ich mir mal so erklären lassen, oder auch in Photoshop teilweise zusammengebaut aus verschiedenen Burgelementen und dann wird das durch ein wird das in der Post, wird daraus eine Art 3D-Animation gemacht, dass es mit der Kamera sich bewegt, dadurch, dass es echt aussieht. Das weißt du ja eh alles viel besser
als
ich.
Das haben wir ja auch tatsächlich bei unserem Fanfilm ganz viel gemacht.
Ja, und das ist der geile Schritt, wenn man es heute macht. Und was die gemacht haben, ist halt, ja klar, es gibt da so ein paar Erweiterungen, aber im Wesentlichen sind das alles echte Burgen, was ist einerseits cool ist, finde ich, andererseits sieht es auch aus wie eine Touristenattraktion, wo man einfach ein paar Leute in Kostümen da vorgestellt hat. Und die Kostüme sind halt nicht so cool wie die in Game of Thrones.
Ich glaube, ein großes Problem ist bei sowas auch die Geschwindigkeit, in der sowas produziert wird. Habe ich eh das Gefühl, das merkt man bei den Filmen, die auf Netflix laufen zum Beispiel, noch viel, viel mehr als bei Serien im Vergleich zu den zu Kinofilmen, die vielleicht trotzdem ein ähnliches Budget haben. Die wirken auch ganz oft viel, viel billiger, einfacher gemacht, auch vom Lighting und auch von der Kamera Nutzung.
Ja.
Und und ich glaube, es liegt sehr viel daran, dass die einfach in sehr, 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 sehr viel weniger Zeit raushauen müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei Game of Thrones einerseits natürlich alle Leute, die daran arbeiten, schon viel, viel erfahrener sind, viel mehr drin sind. Deswegen denke ich mir auch, Season 2 wird bestimmt vom Witcher besser aussehen als die Season 1. Und ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Game of Thrones irgendwie trotz Vergleich mehr Vorlauf da ist.
Ja, ist es auch. Ich meine, ich habe es unter einem Jahr gedreht und rausgehauen.
Also
das ist sehr schnell.
Also so eine coole Kampfszene habe ich in Game of Thrones in keiner Staffel gesehen.
Was? Also der One-Shot von Jon Snow im Battle of the Bastards ist...
Das ist ja keine direkte One-on-One-Kampfszene, wie ich die mache.
Aber das ist ja auch keine One-on-One-Kampfszene.
Aber das stimmt schon, was One-on-One-Kämpfe angeht, war Game of Thrones wirklich immer relativ enttäuschend.
Also ich weiß noch Staffel 1...
Aber da ist ein Vergleich. In der ersten Staffel sind die Schwertkämpfe auf jeden Fall wesentlich lamer als das, was Witcher jetzt schon hat. Ja. Da bin ich bei dir.
Lass uns mal jetzt auf die Meinung unserer Zuschauer schauen. Ich habe die hier schon auf. Und zwar haben wir euch gefragt, ja, wie gespannt seid ihr auf die Witcher-Serie oder wie ist eure Stimmung bezüglich der Witcher-Serie? Wir haben hier 47,3%, die sagen, sie sind gespannt. Wir haben 26,7%, die sagen, naja. und wir haben ungefähr gleich viel, 26% Leute, die sagen Hype. Also der größte Teil ist gespannt und dann halbiert sich das so ein bisschen in Naja und Hype.
Das finde ich ja sehr ausgeglichen, ehrlich gesagt. Genauso wie es sein sollte. Die Hälfte der Leute ist halt einfach mal gespannt, guckt sich dann an, neugierig vielleicht. Und die andere Hälfte teilt sich auf in halt nicht so und geil. Ja. Das ist eigentlich sehr gesund. Kleiner Spoiler dazu, was wir in dieser Sendung machen werden.
Du darfst nicht Spoiler sagen.
Nee, sorry, Spoiler ist das falsche Wort.
Zusammenhang.
Vorschau auf das, was in dieser hier noch passieren wird. Wir haben nochmal so eine Abstimmung bei Star Wars 9 selber. Und da machen wir dann aber nicht das in Worten, sondern in Zahlen. Ihr gebt quasi eine IMDb-Wertung von 1 bis 10 für den Film ab. Das ist dann im Spoiler-Part, da gibt es dann auch nochmal was sehr Dickes zu gewinnen.
Okay, Leute, dann sind wir schon am Ende unserer Sendung. Ja. Verarscht. Jetzt geht's erst richtig los, denn jetzt kommen wir endlich, im Chat wird's schon heiß erwartet, zu Episode 9. Da muss man aber dazu sagen, wart ihr beide, Fabian und Marco, wart auf der Premiere in Köln. Ja. Was?
Nee, Sean war auch da.
Ach, du warst auch da?
Ja, Sean macht gerade eine Deutschlandreise. Erst war mit uns hier am Dienstag auf der Premiere.
Okay.
Dann warst du am Mittwoch bei den Rocket Beans oder Donnerstag?
Das ist heute Freitag, ja. Gestern war ich bei Rocket Beans mit Kino Plus.
Ja,
heute
cool, dann.
Und du bist dann nur so durchgereicht hier.
Cool, dann bin ich der Einzige.
Ich bin mein Asiaten, der sich mit Star Wars auskennt. War nicht Nerdkultur, komisch.
Cool, dann bin ich der Einzige, der nicht auf dieser hocherlauchten Premiere sein durfte in Köln. Dann erzähl doch mal, wie es da war. Wie war da die Stimmung? Wie seid ihr da hingekommen? Wie gehypt wart ihr? Ich will alles wissen.
Ich sag mal so, ich bin diese Mediapark heißt das, ne? Wo das war, Cinedome heißt das. Ich bin durch die Fußgängerzone Richtung Hotel gelaufen. Ich wusste gar nicht, dass das an der Location direkt ist. Und sehe von weitem so, das kann doch nicht sein. Ist es das, was ich denke, was es ist? Mach ein Foto, zoome auch ein bisschen ran. Ja, doch, das ist ein TIE Fighter. Die haben einfach einen TIE Fighter in fast Maßstab 1:1. Das war nicht 1:1. Da hätte kein Mensch reinsetzen können, aber hätte sich reinquetschen können. Fast 1:1 Maßstab TIE Fighter direkt vors Kino gestellt.
Das heißt, die sind eigentlich noch größer?
Die sind noch größer.
Und der war also, schon richtig groß.
Da hättest du keinen reinsetzen
groß.
Da hättest du Baby-Yoda reinsetzen können. Und der war wirklich riesig. Da konnte man drunter durchlaufen. Ich habe auch so gedacht, ich habe so ein Bild da drunter. Ich sehe das alles auf Social Media. Habe ich super viel geteilt. Wir haben auch ein paar Bilder. Ach, guck mal hier, das hab ich geschossen. Ich sehe schon, Max hat sich für das unbearbeitete Foto entschieden. Ich bin auch drunter rum durchgelaufen und so. Und ich habe so, einer meiner großen Phobien ist, dass ich dadurch sterbe, dass mir ein Blumentopf auf den Kopf fällt. Dass ich an nichts Böses denke. Ich laufe über die Straße und mir fällt was auf den Kopf. Und deswegen war das da ein bisschen schwierig. Wir haben auch das Quiz-Shuttle gemacht.
Das Quiz-Taxi, genau.
Nee, Quiz-Shuttle heißt es.
Echt?
Quiz-Taxi. Quiz-Taxi ist eine Sendung bei Kabel 1 damals noch oder so. Und deswegen kann das natürlich nicht das Quiz-Taxi sein, weil das gibt es ja schon und eingetragen und alles. Das heißt natürlich Quiz-Shuttle. Trotzdem selbsterklärend.
Was habt ihr da gemacht?
Es war ein großes Star Wars Quiz. Es gab verschiedene Gruppen. Sean hat gegen Dennis Wert gespielt. Bekannte Influencer, hauptsächlich Schwager von Kronk.
Also auf Kronk hast du es heute abgesehen. Ich weiß auch nicht.
Das ist nur ein Spaß. Ist ein netter Typ.
Ja.
Das finde ich wirklich.
Ja. Das findet jeder.
Ich habe nur darauf hingewiesen,
ich kenne keinen, der das nicht
dass man
findet.
Nicht Baby Yoda spoilern sollte, während wir hier über Baby Yoda spoilern.
Da hast du ihn aber nicht nochmal drauf hingewiesen.
Nee, der kennt mich doch gar nicht wieder. Keine Ahnung, ich habe ihm mal vor 10 Jahren die Hand gegeben.
Vor 10 Jahren, da war er noch nicht bekannt.
Der war noch nicht bekannt, genau. Der war noch ganz klein. Ist doch jetzt egal. Auf jeden Fall, ich habe Chewie umarmt. Das ist schon ein bisschen was vom Abends für eine Premiere, wo ich und Fabian eben waren und also ziemlich alles von der 501., was im Umkreis war, war auch dort.
Wie groß war denn das? Gib mir mal ein Bild in meinem Kopf.
Das ist ein Multiplex-Kino. Ich behaupte mal, es sind, keine Ahnung, bis zu 10 Säle, wenn nicht mehr.
Und das war alles
Star Wars. Star Wars.
Okay.
Genau, es gab einen so richtigen Premierensaal, glaube ich. Das war der, in dem wir waren. Und ansonsten waren aber auch alle anderen Säle ja auch voll mit Leuten. Und es waren also bestimmt mehrere Dutzend Cosplayer. Also wenn das jetzt auf 50 gewesen wäre, hätte es mich auch nicht gewundert. 50 bis 100, kann schon sein, ne? Es war schon, also die 501., die krassesten Star Wars Cosplayer, die es gibt, die waren halt dort. Wir waren sehr viel mit Social Media beschäftigt, weil wir für Vodafone die Instagram-Story gehijackt haben. Das heißt, ich war die ganze Zeit am Rumrennen und Schimpfen, weil ich also die Mischung finden musste aus, ich enjoy jetzt, dass ich hier gerade eine geile Star Wars-Premiere haben kann, aber andererseits, ich will euch das auch wissen lassen. Und das ist deswegen ist Social Media Manager ein Job, das habe ich an dem Abend leider nochmal gemerkt.
Tja.
ansonsten, ja, es war schon.
War da Marco cool. Leider auch keine große Hilfe. Er hat gesagt, okay, welchen von diesen Influencern kennst du? Kein einziger.
Aber ich habe sehr viele vor die Nase gekriegt. Die findet ihr bei Vodafone auch auf dem Instagram-Channel als gespeicherte Story. Ich hab 50 Stories rausgehauen. Wow. Mehr davon sind Videos mit Ersteindruck vom Film in einem Wort und sowas. Und auch mit Lara Loft zum Beispiel, die in dem Film eine Synchronrolle hat. Und sie besteht immer drauf, dass man sagt, spricht. Und ich sage immer, nee, spielen. Gute Synchronschauspieler sind halt Schauspieler. Deswegen spielt man auch die Rolle und ist nicht einfach nur ein Sprecher.
Mhm.
Ja, Kronk als Batman, das ist ein Sprecher.
Und
dann
und das, dieses Quiz Shuttle war auf dem Weg zur Premiere oder wie? Das war das, da wart ihr da zusammen drin.
Das war am Nachmittag. Und ja, sag mal, wie es bei dir ausgegangen ist.
Ja, also erstmal ganz kurz dazu.
Wir haben ja einen kleinen Clip davon, deswegen würde ich das vielleicht jetzt gar nicht im Voraus spoilern, wie es ausgeht.
Also Sean kann schon erzählen.
Ach, der Clip, da bist nur du drin. Ja.
Oder lass erstmal den Clip.
Ich würde trotzdem einmal in den Clip reinschauen und dann...
Okay. Also ganz kurz zur Erklärung. Wir wurden abgeholt am Mediapark, haben eine Runde gedreht mit diesem Quiz-Taxi und Revi hat dann Fragen gestellt. Was habe ich gesagt?
Quiz-Taxi.
Verdammt. Quiz-Shuttle. Und Revi hat dann den zwei Personen, die dann das Quiz mitmachen, dann die Fragen gestellt. Während dieser Fahrt, die Fahrt ging vielleicht eine Viertelstunde und dann wurden 10 bis 15, 10, 15, 20 Fragen gestellt.
Das war
gestellt.
Ein Porsche Taycan, ne? Taycan heißt es.
Das kann gut sein.
Ja, ein Elektro-Porsche. Mhm. War ein Elektro-Porsche, sind wir durch die Gegend gefahren.
Das ist relativ egal.
Ja, das war halt auch egal. Sponsored bei Porsche. Mach ich jetzt, ja, es ist eher, das alles ist natürlich eine Werbeveranstaltung, Quiz-Shuttle. Yeah. Star Wars war halt das alleinige Thema. Ich fand witzig, wie wir im Hotel-Lobby auf
dem. Ihr erzählt viel
Shuttle
zu viel jetzt über dieses Taxi. Lass uns doch einmal kurz
in den Clip
reingucken.
Aber okay, das ist nicht egal. Später. Das fährt er danach. Schaut mal, wie ich abgestimmt habe gegen Daniel Schröckert von Kino Plus.
So, sitzt ihr alle bequem?
Ja.
Daniel, wie geht's dir?
Gute. Hey, so. Wie geht's? Ich bin nervös.
Du bist nervös?
Ja, ich habe hier einen schweren Gegner und den will ich.
Schaut euch das mal an hier, Leute. Das ist so crazy, was hier aufgebaut worden ist. Das ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach komplett an mit einer extrem komplizierten Frage, wo ich selber nicht wüsste, wie man das überhaupt wissen sollte. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Welchen Job gibt Finn vor, gehabt zu haben, als er auf der Starkiller-Basis tätig war? Ist es A, eine Wache oder B, Sanitärdienst?
Sanitärdienst, aber gibt es ja nicht vor.
Also ich hätte jetzt auch Sanitärdienst gesagt.
Aber dann ist ja eigentlich die Wache, ist ja, ich sag Wache.
Das ist ja Sanitärdienst tatsächlich.
Hä, aber er gibt es ja nicht vor. Er ist
da
es wirklich
ich,
gewesen.
Da muss ich bei der Redaktion beschwören.
Das ist ja falsch. Also ich hatte auch das habe ich selber gerade erklärt.
Oh. Welchen Schrott verwenden Ray und Finn, um Jakku zu entkommen? A, Millennium Falcon oder B, ein Sandkriecher?
A, Millennium Falcon.
Das ist richtig. Welche Figur wird als erstes in Das Erwachen der Macht erwähnt? Ist es A, Luke Skywalker oder B, Finn?
A.
Luke Skywalker.
Ah, sehr stark. Sehr stark, das ist auch richtig. Durch welchen Schiffsrumpf, also so ein Wrack, fliegen Rey und Finn, als sie von Jakku im Millennium Falcon fliehen? Das ist A, der Todesstern oder B, der Supersternzerstörer?
Supersternzerstörer.
Das ist auch richtig bei beiden. Jetzt haben wir eine Schätzfrage. Wie hoch über Bespin schwebt die Wolkenstadt?
Keine Ahnung,
ist ja wahrscheinlich die Gaswolke, wo sie anfängt, dann muss er da rein. Ne?
Ich sag jetzt 14 Kilometer.
Was sagst du?
Achso, 20.
Das ist sehr stark. 59.000 Kilometer.
Was?
59.000
Kilometer. Aber wie gesagt, das ist ein Gasriese, ne? Wenn du den Kern nimmst, dann ist es 59.000.
Ja, wahrscheinlich. Nicht, das halt, ja, wahrscheinlich ist es halt der Kern. Aber ist der Kern von diesem Gasriesen vielleicht sogar fest?
Das kann sein.
Weiß man das?
Der Film fängt an mit dem Lichtschwert von Luke Skywalker und die tote Hand, die so klammert. Und muss einmal durch den Planet durchgefallen sein. Aber
es sind 59.000 Kilometer.
59.000 Kilometer, ja. Warst du mit 20 auf jeden Fall ganz nah dran?
Ja.
ich glaube, wir stellen noch eine Fanfrage. Das weiß sogar ich, obwohl ich nicht wusste, wie man das ausspricht. Womit ist Hoth bedeckt? Mit Schnee und Eis oder mit einem enormen Ozean?
Schnee und Eis.
Jungs, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich würde sagen, wir steigen nochmal hier aus.
Du hast jetzt um einen Punkt gewonnen.
Ein Punkt, echt.
Wegen C3PO.
Ja.
Echt jetzt? Ja, du machst jetzt dein Kind glücklich.
Ich mach mein Kind glücklich.
Das ist ein geiles Weihnachtsgeschenk.
Ja, Mann, das ist voll geil.
Und du bist ein bisschen enttäuscht jetzt, oder?
Ja, schon. Aber ich habe ja gesagt, ich habe immer einen Ruf zu verlieren hier bei solchen komischen Star Wars.
Ja, komm, mit einem Punkt, Alter. Das ist ja kein Ruf, den du jetzt verloren hast.
So, Marco, was war denn jetzt das Problem?
Also, Wir haben es jetzt leider nicht mitgehört, deswegen korrigiert mich, wenn man es nicht richtig mitgekriegt hat, aber ich bin mir sicher, dass Maxi in der liebenden Regie, der das zusammengeschnitten hat, es bestimmt so hat aussehen lassen, als wäre ich der größte Depp. Es ist aber in dem Fall auch ein bisschen so, ich bin ja ein rechthaberischer Typ, das merkt man ja, wenn man hier diese Livestream schaut, und ich habe mich dann bei der einen Frage, als es darum ging, was Finn vorgibt zu sein auf der Starkiller Base oder gewesen zu sein, das ist ja der Klassiker dieses mit dem Sanitärdienst, also der Gag. Und ich habe halt daraus geschlussfolgert aus der Frage, Moment mal, aber er hat ja vorher was anderes vorgegeben und er war in Wirklichkeit Sanitärdienst. So, und deswegen habe ich die andere Antwort genommen, weil ich nicht mal weiß, ob Wache stimmt. So. Hm. Und aber auch mit dem Hinweis, dass das die richtige Antwort eigentlich ist. Aber so clever war das Quiz nicht. Wir hatten mehrere solcher Fragen, wo ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich sehr einfach, nur die Schätzfrage macht es schwerer. Weil die Schätzfragen kannst du halt oft nur würfeln, so war es ja dann auch im Endeffekt. Außer, dass Daniel Schröcker natürlich dann auch sofort wusste, dass mit den 6 Millionen Sprachen, die C3PO spricht, das fand ich schon cool, dass er das weiß. Von daher habe ich wohl zu Recht verloren. Trotzdem bin ich der Meinung, an der einen Frage hatte ich eigentlich recht und die war einfach falsch gestellt. Was meint ihr denn im Chat? War die Frage falsch gestellt oder ist Marco einfach nur ein dummer Rechthaber?
Was war denn die Frage?
Ja, das mit dem Sanitärdienst. Was er vorgibt, gewesen zu sein auf der Starkiller Base, ist die Frage. Was hat Finn vorgegeben, auf der Starkiller Base als Beruf gehabt zu haben? Und da gab es halt nur zwei Antwortmöglichkeiten: Wache und Sanitärdienst. Sanitärdienst ist der Gag im Film. Ja, das war sein echter Job, aber er hat vorher vorgegeben, was anderes zu sein, weil er ja die Schilde ausschalten kann.
Der Großteil des Chats sagt, die Frage war falsch gestellt.
Danke, danke, danke. Das bestätigt mich in meinem Ego. Ändert leider nichts daran.
Ja, dass toll. Schönen Dank, dass ihr ihn in seinem Ego bestätigt habt. Das hat uns gerade noch gefehlt.
Diesen automatischen Sphero-DO jetzt Daniel Schröckert mitgenommen hat. Aber sein Kind wird sich sehr darüber freuen. Und dann habe ich dann doch kein Groll dagegen. Du dagegen hast den bekommen, wie man auf dem Einblick gesehen hat.
Ich habe mich sehr gefreut,
ja. Ja, gegen wen hast du, gegen Dennis?
Dennis habe ich gewonnen,
auch knapp gewonnen oder hast du gut gewonnen?
Ja, da gab es noch so ein paar Trostpunkte zwischendrin, nicht für mich. Insgesamt habe ich dann einen Punkt drüber gewonnen.
Was heißt denn hier Trostpunkte? Also du hast ihn gewinnen lassen.
Nein.
Punkten lassen.
Ich habe ihn nie gewinnen lassen, aber er hat auch mal bei einer Frage zwei Trostpunkte bekommen, weil ich so nur okay. Abstand hatte.
Okay, verstehe.
Und, ja, und da hatte ich nämlich auch eine Frage, die ich einfach fand, dass die Frage an sich falsch war. Die habe ich nämlich auch falsch beantwortet als einzige Frage. Aber egal.
Ja, sag mal die Frage.
Ich weiß sie leider
nicht mehr. Lass uns hier das Niveau entblättern.
Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Frage lautete. Aber es ging um ein Zitat von Vader, was ich so noch nie gehört habe in den Filmen. Aber ja, den Roboter, da habe ich mich auf einmal gefreut. Diesen kleinen süßen D.O. zu gewinnen.
Ja, der ist super. Also ich weiß gar nicht, ob ihr den hier also auch Video gesehen habt, Fotos auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es auf Social Media, habe ich ja auch Videos dazu gepackt. Ich habe den Sphero BB-8. Das ist auch so ein ferngesteuerter, beziehungsweise da ist eine AI drin, dass er ein bisschen erkennt, wie ist die Umgebung, was kann ich tun und fährt da ein bisschen rum und macht ein paar Gesten. Also es ist einfach niedlich und cool. Ich habe den Sphero BB-8 von vor 4 Jahren. Den habe ich tatsächlich zu Hause, aber mein Hund hat damals an den Kopf gefressen von dem Ding. Und den kann man zwar nachbestellen, habe ich aber bis heute nicht getan, muss ich mal machen. So, krass. Und der ist aber kleiner als dieser D.O. Und damit ist der D.O. für mich noch cooler als das Sphero BB-8. Kann man sind selber fenstern mit dem Handy und dann ansonsten, also ist super geil.
Hier fragt auch jemand, sind die Fragen denn eigentlich später schwerer geworden? Weil das den Ausschnitt, den wir jetzt gesehen haben, das war schon
relativ auf dieser Ebene, würde ich sagen.
Ja, okay. Das war leicht und Schätzfragen, weil die Schätzfragen sind halt nicht leicht. Schätzfragen ist halt würfeln, wer ist höher, wer ist niedriger, fertig. Das war ein bisschen willkürlich so gefühlt für mich. Aber Rockstar, der Rapper, nicht du, Julius, hat gegen Lara Loft gewonnen, hat aber seinen D.O. ihr überlassen. Also der war einzig wahre Gentleman von uns allen war dann er. Ich ärgere mich einfach nur, also nicht mal, dass ich den nicht bekommen habe, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich hätte gewinnen müssen. Das ist mein Ehrgeiz, mein Falscher. Aber gut.
Ja.
Ansonsten, cool. War cool, das in der Premiere gesehen zu haben. Aber wie fanden wir denn den Film, ist dann die nächste Frage wahrscheinlich, ne?
Das wäre jetzt die konkrete Folgefrage, ja.
Wer will denn zuerst?
Lass mich nur eines sagen, bevor ich jetzt meine Meinung herausplaudere. Ich habe auf Social Media...
Er plaudert seine Meinung sicher jetzt
raus. Ja, eh gleich. Aber ich habe sie nicht groß ausgeplaudert bisher. Ich glaube, sie habe jedem entgegengeworfen, im Büro oder in der Premiere selber, wie Sean sich erinnern wird. Wir haben uns kurz umarmt, weil wir festgestellt haben, wir haben eine ähnliche Meinung. Das fand ich geil. Ich habe dann trotzdem versucht, ein Wort zu finden, das weder zu spoilerig ist oder andere Leute zu sehr beeinflusst, aber genau das beschreibt, wie ich den Film sehe. Das war das Wort Medley. Das werde ich hier gleich nochmal erklären. Das habe ich auf Social Media gepackt. Ansonsten habe ich mich nicht groß geäußert, wie ich den Film finde. Ich habe jetzt 3 Tage lang an meinem Video gearbeitet. Also seit Mittwoch im Zug. Ich habe es 5 Minuten, bevor ich mich hier hinsetzen musste, hochgeladen auf YouTube. Es ist nicht gelistet auf meinem Channel. Es kommt heute Nacht noch online. Also heute Nacht kriegt ihr ein Essay von mir auf Nerdkultur auf meinem Channel. Was eh schon krass ist, weil um so eine Uhrzeit release ich normalerweise nicht ein Review. Ich glaube, ich habe mal mitternachts irgendwie Logan-Review rausgehauen und das ist schlecht gelaufen. Aber hey, es ist Star Wars und ihr wartet drauf oder vielleicht auch nicht und schaut es morgen, keine Ahnung. Jetzt kriegt ihr aber heute zum allerersten Mal, das gab es nirgends auf Social, meine ungefilterte Meinung zu diesem Film. Und die ist sehr schlecht. Die ist sehr schlecht. Ich war wirklich Premierenstimmung, fand das alles cool, aber... Also, ich habe nicht viel erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe einfach nur gute Unterhaltung erwartet, so auf dem Niveau von Episode 7. Im Worst Case eine Nacherzählung von Episode 6 oder Episode 3, irgendwie sowas. Und habe was ganz anderes sogar nochmal bekommen. Und sie ist sehr schlecht, mit einem ganz großen Aber. Ich verstehe, warum er für viele Leute sehr gut funktioniert und auch für mich, obwohl ich ihn nicht gut finde, hat er an vielen Stellen doch nochmal an mein Nostalgie-Schräubchen gedreht und den Star Wars-Fanboy aus mir rausgeholt. Und ich habe beim Schneiden und Schreiben des Reviews gemerkt, und auch weil ich danach, nach der Premiere, ich war wirklich angepisst sogar richtig, und habe dann mit vielen Fans gesprochen, gerade mit den Cosplayern. Und die haben mir berichtet, wie sie geheult haben, wie sie gejubelt haben. Fabian Döhler verarscht mich bis heute dafür, dass er den größten Spaß im Kino hatte, weil er weniger mit Premierenpublikum als mit den ganzen Cosplayern in einem Saal war. Mhm. Also mit Hardcore-Fans. Mhm. Er hatte super viel Spaß und hat jeden Anspruch runtergeschraubt und fand das einfach nur toll. Und ich habe mich versucht, da hineinzuversetzen und bin jetzt viel, viel versöhnlicher mit dem Film, als ich es 2 Sekunden nach Abspann war.
Echt?
Ja.
Weil ich bin genau persönlich,
aber ich finde, es ist kein guter Film, weil da kommt wieder der Analytiker Marco Nerdkultur-Essayist und sagt, das ist filmdramaturgisch schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das hat dazu geführt, das ist alles doof. Und ist das jetzt eine Kritik an Episode 8 oder nicht, was hier eigentlich passiert? Also was ist die Metaebene von dem Film? Weil darüber kann man tatsächlich streiten, obwohl da draußen, das habe ich auch im Chat gesehen, die Meinung relativ eindeutig ist. Ich finde, das ist nicht so, darüber reden wir auch gleich. Ich finde, das ist ein schlechter Film, aber er lässt mich mit einem wohligen Star Wars Nostalgie-Herz zurück. Und ich kann das als Abschluss der gesamten Saga sehr gut akzeptieren. Vor allem, weil die allerletzte Szene meine Lieblingsszene im gesamten Film ist. Die hat für mich alles wettgemacht. Also so ähnlich wie bei Episode 3. Ich weiß noch, dass ich auch ein bisschen hin und her gerissen bin bei dem Film. Ich finde das Krebsgeschwür, wenn du die Hälfte wegschneidest, alles Schlechte wegschneidest, bleibt nur Gutes übrig. Aber dieses Ende, bei dem Steven Spielberg damals gesagt hat, da hatte ich Tränen in den Augen. Das verstehe ich. Das verstehe ich an Episode 3. Ich liebe das Ende von Episode 3. So die letzten 2, 3 Szenen. Und so ähnlich geht es mir hier auch. Da bin ich dann voll in meiner, also Fanboy ist zu negativ, in meinem Star Wars, in meinem Glauben an Star Wars, was Star Wars eigentlich bedeutet, bin ich da voll drin, fühle mich abgeholt und wenn ich auch drüber nachdenke, finde ich es jetzt auch wieder eher positiv. Und jetzt weiß ich ja, was mir erwartet bei der nächsten Sichtung.
Wie oft hast du schon gesehen?
Einmal.
Okay. Das
einmal
war,
direkt nur ein
das
Video.
Das war mir so klar, dass du dir das alles wieder gut redest.
Nee, ich finde ihn schlecht. Ich finde es ein schlechter
ich
Film.
Ich finde ihn schlecht, aber ich kann trotzdem 10 Minuten sagen, dass ich ihn geil finde.
Aber ich kann das nachvollziehen.
Ich finde Momente geil, ich finde Gefühle geil, die als Star Wars Film, du sagst ja selber, es ist ein Fanfilm, triggert. So. Weißt, was ich meine, ne?
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja, vollzieh mal nach.
Ja, bei mir ist also ich finde das war erstmal ein super schwieriger Film, finde ich, weil der Film hat stellenweise für mir richtig Spaß gemacht, hat auch Emotionen herausgekitzelt bei mir und teilweise habe ich echt gedacht, also meine Erwartungen waren auch sehr niedrig vor diesem Film. Geil, das fühlt sich an wie Star Wars, wie ein moderner Star Wars Film, diese Dynamik der Figuren, das Abenteuerfeeling, sehr Star Warsy irgendwie. Mhm. Und aber trotzdem muss ich auch zustimmen. es war kein guter Film. Er war wirklich erstaunlich schlecht erzählt. Die Dialoge waren wirklich, also stellenweise furchtbar geschrieben, fand ich. Stellenweise haben sie funktioniert, stellenweise hatte ich auch gute Momente, aber es war viel zu viel Erklärung, Erklärung, Erklärung. Als hätten die Angst, man würde nicht verstehen, worum es geht, obwohl es eh nicht um viel geht. Und
ich glaube, man hat aber auch nicht alles verstanden, worum es geht, weil es unnötig komplex war. Aber
ja, es war unnötig komplex. Auf der anderen Seite hat man versucht, alles hundertfach zu erklären und hat dadurch alles so unglaublich simpel gemacht, dass es einfach schon fast zu einer Parodie wurde. Und wir sind hier noch im spoilerfreien Bereich.
Ja,
okay, also, genau, das hat mich sehr gestört. Deshalb hatte ich beim Film so eine Achterbahnfahrt von Höhen und Tiefen die ganze Zeit durchgehend. Und ich hatte meinen ersten Eindruck nach dem Film erstmal gucken, dachte ich, also warte, meine Hoffnung bei dem Film, vielleicht ist es ja wie bei dem Prequel so, dass der Letzte der Beste wird und vielleicht das Gesamtbild für mich als Zuschauer der ganzen Trilogie nach oben zieht. Und als der Film zu Ende war, hatte ich danach das Gefühl, krass, das war für mich jetzt der schlechteste der Sequel-Trilogie. Und das hat mich schon sehr erschüttert und erstaunt. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, mir sehr, sehr viele tolle Szenen und Momente einfallen. Und das ist schon echt verrückt irgendwie. Ich habe den Film zweimal gesehen. Ein weiteres Problem, was ich mit dem Film hatte, was ein unglaubliches Problem ist für mich, vor allem die erste Hälfte, das Pacing, die Geschwindigkeit, der Rhythmus war so unfassbar viel zu schnell. Man ist rast von Szene zu Szene, man hat gar keine Atempause, gar keine Zeit, Atmosphäre aufzubauen, ruhige Momente zu bekommen, irgendwas, sei es visuell, die Orte, die Figuren, die Themen oder auch die Inhalte wirken zu lassen, sich entfalten zu lassen. Es ging immer direkt weiter, zack, zack, zack. Ich hätte mir den Film auch 3 Stunden lang angeguckt, weil der Film hätte 10, 20, 15, 15, 20, 30 Minuten mehr gut getan, würde ich mal behaupten.
Der hätte eine andere Story gut getan, was so lange geht. Woher kommt denn das Staccato-mäßige? Das ist ein Staccato-mäßiges Erzählen.
Könnte man so gut beschreiben, ja. Da gehen wir später nochmal genauer drauf ein, aber ich würde mal behaupten, dass man vielleicht einfach sich im Schnitt unsicher war, auch wegen vielleicht Längen, die später passieren und man guckt, wo kann man kürzen und immer weiter kürzen, 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 kürzen. Und das Ganze soweit reduziert aufs Wesentliche. Ich habe den Film zum zweiten Mal angesehen. Zuerst auf Deutsch. OV beim zweiten Mal. OV ist wesentlich besser als die deutsche Synchro. Okay. Und ich fand ihn beim zweiten Mal tatsächlich besser. Hat mir besser gefallen, weil dann dieses unglaublich schnelle Pacing nicht mehr so negativ auffiel wie beim ersten Mal. Weil man dann ja schon wusste, was passiert und was auf einen zukommt. Teilweise fand ich den Film besser, teilweise fand ich den Film schlechter beim zweiten Mal. Ich finde den super schwer zu bewerten.
Aber nur, ich habe ihn auch nur auf Deutsch gesehen, das macht es ein bisschen negativer. Aber OV bei Episode 7 weiß ich ja, da hat es mir in OV auch deutlich besser gefallen. Da wirken die Schauspieler einfach besser.
Vor allem.
So. Aber Lara Loft hat ihre Sache gut gemacht. Möchte ich an der Stelle wirklich sagen, die hat es wirklich gut gemacht.
Was hat die gesprochen?
Die hat Carrie Russell gespielt, also Sorry
Bliss.
Bliss. Okay. Die mit dem Helm halt tatsächlich, bei der du Lippen halt nie siehst.
Das passt. Aber das finde ich auch.
Hat sie super gemacht.
War sehr gut.
Was sagst du denn, Fabian?
Ja, also ich habe mich nach dem Ende des Films, als die Credits liefen, unfassbar leer gefühlt. Also ich muss sagen, dieser Teil war meine 8. Staffel von Game of Thrones.
Okay.
Also ich fand den Film wirklich nicht gut, obwohl er, also genauso wie du das sagst, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also es gibt einige Höhepunkte, es gibt einige Szenen, die mir richtig gut gefallen haben, da kommen wir dann ja auch im Spoiler-Talk drauf. Witzigerweise bei einer Achterbahnfahrt weiß man ja ganz genau, wo man einsteigt und wo man wieder rauskommt.
Darf ich noch ganz kurz was zum Gleichnis sagen? Ich glaube, ich bin immer der Depp, der alle anderen unterbricht, aber das hast du zum zweiten Mal Achterbahn gesagt. Ich finde es für mich keine Achterbahn. Weil eine Achterbahn bedeutet hier cool und cool. Also für mich nicht. Also für mich war es am Ende, wo es Medley beginnt. Für mich
war das. Also Achterbahn sagt man im Deutschen so, weil es hat Höhen und Tiefen.
Ja, ja.
Aber eine Achterbahnfahrt ist natürlich in sich genommen unterhaltsam. Deswegen ist das sprachliche Bild tatsächlich schief. Stimmt schon. Jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht.
Sorry.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich möchte mir den Film tatsächlich auch noch einmal ein zweites Mal angucken, auch diesmal auf Englisch. Und diesmal, ich glaube, wenn man schon weiß, was da auf einem zukommt, da werden wir im Spoiler-Talk noch drauf kommen, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so krass. Als Bild ist mir nicht die Achterbahnfahrt eingefallen, sondern eher so ein Autorennen. Also quasi so eine Mechaniker Truppe, die ein Auto baut. Und anstatt, dass das schnellste Auto gebaut wird, kommt immer noch jemand dazu und sagt, ja, okay, aber jetzt baut bitte noch diesen super Auspuff rein. Und dann kommt noch einer, ja, und bitte diese Riesenfelgen. Und dann kommt ein anderer, ja, ich baue mal eben den Motor wieder aus und wieder ein. Und übrigens ist jetzt auch ein anderer Autofahrer hinterm Steuer. Mhm. Und so geht das weiter und weiter. Und dann kommt eben das Auto mehr schlecht als recht knirschend und qualmend ans Ziel.
Du meinst
so
aber jetzt alle Filme, nicht
nein,
den?
Ach, den Film. Den Film, okay. Meine ich. Also deswegen, da haben, also... Da ist ja tatsächlich in der Produktion ein paar Sachen schiefgelaufen. Trevorrow wurde gefeuert. Sie haben das Skript umgeschrieben.
Und nee, sie haben es neu geschrieben.
Und neu geschrieben sogar.
Carrie Fisher, weil ich mir zu
genau, Verfügung. Carrie Fisher. Also da ist halt so viel schiefgelaufen und ich finde, das merkt man leider dem Film auch an.
Mhm. Ja.
Also, was du jetzt gerade meinst mit dem Auto, das finde ich ganz interessant. Und was du gesagt hast mit, dass du ihn immer besser findest, je länger du drüber nachdenkst.
Nee, versöhnlicher.
Versöhnlicher, okay.
Ich bin versöhnlich
bei mir damit. Tatsächlich komplett anders. Als ich, als ich im Kino saß, dachte ich noch so, okay, cool, das hat Spaß gemacht für 3 Stunden. Und je länger ich drüber nachdenke, desto erschütterter bin ich von diesem Film.
Ging es bei Episode 8 nicht ganz genauso?
Ja, mir geht's meistens ähnlich, weil ich halt im Kino ganz gut es kann, dass ich einfach genieße, ohne den Kritiker raushängen zu lassen. Mhm. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann suche ich dann schon irgendwie immer die tieferen Werte und halt irgendwie auch gehe dann analytischer ran. Und es war in dem Fall, was ich halt bei diesem Film einfach total krass fand, als jemand, der ja Episode 8 verachtet, ich finde diese, also ich wusste nicht, dass es einen gibt, der Episode 8 mehr verachtet, als ich jetzt weiß, es ist J.J. Abrams. Denn der hat wirklich, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Film so sehr Verachtung ausgestrahlt hat für seinen Vorgänger. Also man hat in jeder Szene meiner Meinung nach einfach gemerkt, dass dieser Film denkt, Alter, Episode 8 hat nie stattgefunden, Mann. Lass uns darüber nicht nachdenken, wir lassen uns über was anderes reden. Wirklich, er hat so gut wie alles, was irgendwie... was Ryan Johnson mit Episode 8 erzählen wollte, was er ja auch nicht konsequent durchzieht, also das ist ja schon so, aber er in Episode 9 gefühlt hat er alles nochmal weiter negiert, in den Hintergrund gerückt, nicht zu Ende erzählt und hat einfach, und das ist genau das, was ich mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es gewusst, aber ich habe das ja schon von Anfang an bei Episode 8 gesagt, dass ich glaube, dass einfach Episode 9, für Episode 9 wird dieser Film egal sein und meiner Meinung nach ist es genau so. Ich könnte jetzt Episode 7 und dann Episode 9 gucken und ich würde kein relevantes Plotdetail verpassen. Ich würde die ein oder andere...
Hä? Das ist doch Quatsch.
Nee.
Snoke.
Ja, Snoke.
Jedi-Ausbildung.
Snoke.
Die Macht. Also, kannst du kannst doch nicht sagen, dass du nichts verpassen würdest. Ich verstehe, was du meinst. Die Ausgangssituation also ist ja ähnlich.
Naja, pass mal auf. Erstmal, das ist natürlich überspitzt formuliert. Ja, es gibt natürlich gewisse Szenen, die irgendwas erklären. Aber trotzdem sind die alle so auch symbolisch abgeholt in Episode 9, dass es passt. Snoke zum Beispiel. Okay, achso, das geht jetzt viel zu sehr in
nee, es geht in den Spoilerpart. Ich würde da gerne das Thema auf den Spoilerpart verschieben, weil ich würde gerne, das ist eine sehr gängige Interpretation, die du hast, und ich verstehe, wo sie herkommt. Weil der Meta-Mittelfinger Richtung Episode 8 ist schon mit drin.
Ja.
Aber da sind so viele Elemente aus Episode 8 drin, die er selber braucht für seine Story. Und nach dem, was J.J. Abrams sich auch erzählt hat in Interviews, ne, das deckt sich mit dem, was du in dem Film siehst. Mhm. Es ist schon eine Weitererzählung von Episode 8. Es ist nur, ich mache keine Meta-Ebene auf. Das ist das, was ihr so hasst an Episode 8. Eigentlich sagt er, dieses Dekonstruieren, das, was der Episode 8 durchaus macht, es reißt Bilder von, das, ich glaube, das ist ja der Hauptgrund, warum man Episode 8 nicht mag. Weil dieses Entmystifizierende zu sagen, nee, du dachtest, der Oberbösewicht muss im letzten Film sterben, nee, so läuft das hier nicht, das läuft ja alles ganz anders. Weil, nur weil das Star Wars ist, heißt es ja nicht, dass du bekommst, was du willst.
Wobei, das hat man schon in Episode 1, Darth Maul ist auch gestorben, wo ihr dachte, das ist der Böse für 3 Filme.
Das stimmt. Da gibt es ja viele Beispiele dafür, ob das jetzt cool oder nicht cool ist in Star Wars. Worauf ich hinaus will ist, er macht halt diese Metaebene nicht auf, nimmt aber ganz viele Sachen aus Episode 8. Also gerade story-wise geht gar nicht anders. Also ich bin ganz anderer Meinung, was das angeht.
Lass uns da gerne,
aber das machen wir im Spoiler-Part.
Da kannst du mich gerne im Spoiler-Part von überzeugen. Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, wie es weitergeht. Das war natürlich dann erstmal für mich grundsätzlich cool, weil ich also sagte, ich fand Episode 8 scheiße und der Film auch. Da fand ich es halt erstmal cool, dass er sich so mehr wieder auf den klassischen Star Wars, die klassische Star Wars Erzählung fokussiert hat. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr ging halt in mir der Gedanke auf, ja Moment, aber eigentlich, wenn ich das jetzt so als Trilogie betrachte und ich beurteile jetzt ja nicht die Trilogie anhand von zwei Filmen und den einen blende ich aus, sondern ich muss ja das Gesamtwerk sehen, was für ein Trauerspiel ist das eigentlich für diese gesamte Star Wars Erzählung, und das wirkt wirklich komplett so, als hätte niemand ein Konzept mal im Voraus für diese Trilogie entworfen, was sie überhaupt erzählen wollen.
Das gab's ja auch nicht.
Es ist halt einfach nur, ja, aber warum?
Ich habe auch lange Zeit gedacht,
das ist so ein, lass mich nochmal kurz bitte zu Ende führen. Das ist so ein Wust von Ideen von verschiedenen Regisseuren, das überhaupt nicht in eine Bahn gelenkt wird, und dass halt wirklich du dann fast schon diesen Konflikt irgendwie von zwei Regisseuren, die was anderes vorhatten, in dem Film so spürbar merkst, das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis.
Auf jeden
und
Fall.
Ich finde auch im Nachhinein, wenn man jetzt die Kritik an Episode 7 betrachtet, also was viele Leute ja schon an Episode 7 scheiße fanden, Episode 6, das Imperium ist besiegt, the First Order reigns supreme, sie sind einfach wieder da, und dass sie wirklich, dafür wurden sie ja schon kritisiert, und jetzt nehmen sie einfach in Episode 9, nehmen sie das einfach nochmal, ja, und jetzt gibt's den Final Order, die waren nämlich auch da,
ja,
und
jetzt pass doch mal auf,
und die haben noch mehr Schiffe.
Pass ein bisschen auf, was du sagst.
Ach so, aber ich fand es schon krass, wie...
Es ist übrigens Quatsch, was Julius gesagt hat. Also die Worte, die er gehört hat, waren Quatsch.
Ja. ich fand es aber schon echt krass, wie hart gelogen wurde.
Also es wird einfach noch größer gedacht. Es wird alles immer noch größer gedacht und es wird nichts Neues erzählt. Und das ist das, was mich stört.
Es ist tatsächlich das J.J. Abrams Problem. Ich hätte gern Todesstern, aber es muss irgendwie noch krasser sein. Was mache ich? Ah, ich mache es einfach größer. Und dann denkt er sich beim nächsten Film so, jetzt gab es schon den noch größeren Todesstern, was kann ich denn jetzt machen? Ja. Und das ist zum Beispiel auch das Geile an Episode 8 für mich. Rian Johnson hat sich halt hingesetzt, also das Geile, ob man es gut findet oder nicht, ist was anderes. Aber das Mutige, er hat einfach was anderes erzählt, was kein Film so bisher erzählt hat. Das ist mutig, ob das jetzt schlecht oder gut ist, sei euch überlassen.
Das fand ich halt auch bewertet. Bei Episode 8 so gut und das finde ich bei Episode 9 jetzt wiederum so schlecht. Weil im Endeffekt hat, also ich würde sagen, was mal positiv ist, der Film hat nicht einfach Rückkehr der Jedi nacherzählt, so wie Episode 7, Episode 4 nacherzählt, was ich auch ganz, ganz furchtbar fand bei Episode 7. Der hat schon da versucht, viel Neues, Eigenes an Plotpoints reinzubringen. Aber trotzdem ist die ganze grundlegende Geschichte exakt dieselbe wie immer. Es ist Rebellen gegen Imperium, Gut gegen Böse, Jedi gegen Sith, als würde es um nie irgendwas anderes gehen oder in Star Wars oder gehen können in Star Wars. Mhm. Das fand ich halt so schön, dass Rian Johnson versucht hat, sich davon wegzubewegen und zu sagen, hey, Sith, Jedi, lass mir das hinter uns.
Ja, das fand ich auch super geil, aber er zieht es halt nicht bis zum Ende durch. Das ist halt, was ich schade finde. Wenn Episode 8 anders ausgegangen wäre, als sie es tut, dann hätte ich wahrscheinlich sie richtig geil gefunden und auch respektiert. Also das ist nur mein Punkt dazu, weil ich das auch so sehe wie ihr. Also ich fand es halt geil, wenn es mal in eine andere Richtung gegangen wäre.
Das Blöde ist jetzt halt tatsächlich, bevor wir in den Stream gegangen sind, war ich der Überzeugung, weil ich habe auch deinen Tweet gelesen. Du hast ja gesagt, der Tweet sagt meine Meinung. Und lese ich einen Tweet, dann denke ich, okay, du findest den Film geil.
Aber wie hast du ihn interpretiert?
Nee, pass auf. Ich hab das so interpretiert, das, was er macht, was du vorgeworfen hast, dass er Episode 8 dekonstruiert oder, wie soll ich sagen, den Mittelfinger zeigt.
Ja, den Mittelfinger zeigt.
Das wertest du als extrem positiv. Und da war ich eigentlich erst froh.
Nee, ich wusste,
Fabian ist eher negativ. Ich habe das aber so interpretiert. Und Sean sieht es eher negativ. Jetzt sitzen aber vier Leute hier, die den Film nicht geil fanden. Und jetzt muss ich mal sagen, ich habe viele Stimmen gehört, die den richtig gut fanden. Deswegen war ich ein bisschen perplex. Ich habe jetzt die Stimmung im Chat nur so semi mitgekriegt. Die sah aber negativer aus, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. War das?
Ja, die war sehr negativ. Also ein paar haben sich positiv geäußert, aber...
Und ich sehe hier im Chat auch viele negative, enttäuschte Stimmen. Also von daher doch nicht so nur das Positive. Aber das ist halt das Problem, wenn du mit einem Premierenpublikum redest, weißt du? Wenn jemand von der Art Fanservice, weil das ist der Film letztlich, das kann man ja sagen, das ist viel Fanservice. Wenn du von diesem Fanservice abgeholt wirst, das wird nicht jeder Fan, es gibt Fans, die werden halt genau von diesem Fanservice abgeholt. Mhm. Und wenn dann ein ganzer Kinosaal nur mit diesen Leuten voll ist, und das klingt also nur mit diesen Leuten, halt voll mit Fans ist, die von diesem Fanservice genau getroffen werden, dann hast du, glaube ich, die Zeit deines Lebens in diesem Kinosaal, an der Premiere. Mhm. Da bin ich absolut überzeugt und ich wünschte, ich hätte diese Stimmung aufgegriffen.
Ja, wenn ich dazu was entschuldigen möchte, und das finde ich schade. Ich finde es das schade, dass der Film, weil ich habe ja auch eben gesagt, es gibt viele tolle Momente für mich, emotionale Momente, und ich hatte viel Spaß hier und da in vielen Szenen und im Film. Aber dann habe ich im Nachhinein einfach gemerkt, dass sehr, 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 sehr viel davon deswegen so schön ist, wegen diesem Fanservice, wegen der Nostalgie, beziehungsweise weil man Dinge wiederholt hat oder gezeigt hat, die man in alten Filmen geliebt hat. Und das heißt, diese ganzen tollen Sachen hat der Film sich gar nicht selbst verdient, sondern der sind deswegen gut, weil wir die alten Filme mochten. Und das ist einfach so schade daran. Und das denke ich so, warum macht man eine Trilogie an Sequels, wenn man nichts Neues hinzuzufügen hat? Also Lucas hat ja mit seiner Trilogie, die Prequel-Trilogie dann, ja, die hat viele Kritiker, auch nachvollziehbar und zu Recht natürlich in großen Teilen.
Der hat aber was ganz anderes erzählt.
Genau, er hat eine komplett andere Story erzählt. Er hat nicht Imperium gegen Rebellen nur mit anderen Namen nochmal erzählt, weil er Bock drauf hatte, sondern er hat aber gesagt, ich erzähle eine komplett anders aufgebaute Geschichte, die komplett woanders hinführt.
Ja.
Und darüber hinaus gebe ich dem Ganzen noch mehr Tiefe und mehr Komplexität. Und das hätte ich mir eigentlich auch für die Sequel-Trilogie gewünscht, dass man eben eine Geschichte erzählt, die was bietet, was man eben, also quasi, wo man sieht, das kann man mit Star Wars auch noch machen und das ist toll.
Und was haben wir jetzt bekommen? Wir haben bekommen einen Remake, also ganz böse jetzt plakativ gesagt, wir haben ein Remake bekommen, das ist Episode 7. Wir haben einen Künstlerfilm bekommen, so einen Autorenfilm mit Metaebene und Kritik an dem eigenen Substanz. Gleichzeitig feiert er das irgendwie, das ist Episode 8, deswegen spaltet er die Gemüter. Ich liebe ihn dafür, aber so ist es halt, du hast ihn. Mhm. Und wir haben Episode 9. Episode 9 ist, so habe ich zusammengefasst, ein Medley. Ein Musikmedley. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Erklär das jetzt mal bitte, das Wort.
Ich will
das
weil Musikmedley ist ja, du hast einen langen Song, der aus den verschiedenen Songs besteht, die dich groß gemacht haben. So ist es ja bei Künstlern. Gerade Richtung Lebensabend, wenn sie älter werden, dann bei Wetten, das auftreten oder so, dann machen sie halt statt den neuesten Song, den eh keiner hören will, gibt es halt ein Medley, wo 4, 5 Songs abgespielt werden. Und so viel kann man zu dem Film ruhig sagen. Natürlich wird in einem Star Wars-Film werden alte Leitmotive von John Williams nochmal gespielt. Aber das hat hier wirklich Medley-Charakter. Also das ist wirklich hier nochmal das Thema, da das Thema, das du kennst. Und dann hast du wirklich im letzten Akt sehr viel Musik Medley. Aber so ist auch der ganze Film. Deswegen sage ich ja, der Anfang hat mich gar nicht so abgeholt, weil das dieses staccato-mäßige, komische J.J. Abrams erzählen war in diesem Film, aber richtig schlimm. Und im letzten Akt war das ja ein Medley aus allem, was du aus Star Wars kennst. Da ist nichts mehr originell. Und das ist so gut, wie es gleichzeitig schlecht ist. Weil was ist ein Medley? Ein Medley liefert dir so den kleinsten gemeinsamen Publikumsgeschmack-Nenner. Weil irgendwas wird schon dabei sein, was du liebst, was du an diesem Künstler magst, was du aus Star Wars magst. Das ist auf jeden Fall dabei. Ist es originell? Nee. Ist es mutig? Ist es auch nicht. Aber es kitzelt an den Gefühlen, die bereits vorher da waren. Und sie können dich abholen oder sie können dich nicht abholen. Und natürlich holen sie mich ab. Aber wenn du gewisse Musikstücke in Star Wars vor dem richtigen Motiv spielst, dann wirst du immer davon abgeholt. Natürlich hat Steven Spielberg bei Episode 3 geweint. Natürlich komme ich auch zu Tränen gegen Ende von dem Film. Warum? Weil das Binary Sunset, da sind die Skywalkers, die Richtung Sonne schauen. Zack, fertig. Besser geht's nicht. Besser kannst du diesen Film nicht beenden. Und so ist es halt. Also hier und da, gerade bei Star Wars, steht halt nie ein Film für sich alleine. Warum ist Star Wars 8, warum wird er so schlecht aufgenommen? Weil er das, was davor passiert ist, wofür man Star Wars kennt, kritisiert und zumindest in Frage stellt. In Frage stellt, nicht kritisiert. Kritisieren ist falsch. Sorry, kritisieren ist falsch. Weil am Ende dreht er eher das Rad sogar nochmal ein bisschen zurück. Aber es ist dieses in Frage stellen, entmystifizieren, alles anders machen und doch irgendwie auf das Gleiche rauskommen. Dafür wird er nicht gemocht. Und wenn man aber hingeht, so wie bei Episode 9 und das Musikmedley abspielt, das ist wie, als wenn du mit der Schminkkanone von Homer Simpson auf Mars schießt. Irgendwas wird schon treffen. Und am Ende ist sie geschminkt. Ob es jetzt jedem gefällt oder nicht. Und so ein bisschen das Star Wars 9 für mich. Die Schminkkanone von Homer Simpson.
Das ist ein gutes Titel. Ist das der Titel von deinem Review?
Geil.
Ja, und um nochmal auf diese Achterbahn zurückzukommen, warum funktioniert der Anfang für mich nicht, der erste Akt? Das ist erzählt wie ein Videospiel und zwar richtig schlimm.
Aber da müssen wir noch später drauf eingehen, oder?
Ich muss ja keinen Inhalt sagen. Es ist Videospiel-Dramaturgie. Finde Artefakt A, finde Artefakt B, du musst zu Level C und inzwischen
aber
musst du besiegen.
Moment, also ich finde das ganz spannend, weil auf dem Papier klingt das eigentlich nach einem guten Skript. Also ich bin echt gespannt, wenn sich mal ein paar YouTube-Kanäle sich das Ganze tatsächlich dramaturgisch angucken. Weil, dramaturgisch ist es ja so, wenn du jetzt irgendwie eine Reihe von Abfolgen hast, dann soll ja zwischen diesen Storybeats, also ich weiß nicht, wie man Storybeats übersetzt,
Plotpunkte.
Plotpunkte, da soll dann eben kein und dann passiert dann, sondern ein möglichst ein Aber kommen, damit sich eben die Dramaturgie steigert.
Ist ja kein Aber.
Ja, okay, ich ohne es jetzt zu spoilern, ja, denke mir jetzt schnell was aus. Also, die Helden suchen in einem alten Jedi-Tempel ein Artefakt, aber das Artefakt wird von einem Sith-Geist bewacht. Sie besiegen den Sith-Geist, aber das Artefakt fällt eine Schlucht runter. Sie klettern die Schlucht runter und wollen es finden, aber das Artefakt wird von Piraten geklaut.
Also nochmal, es hat nichts mit dem
Film zu tun. Er hat die gesamte Story gespoilert und ihr habt es alle nicht gemerkt, weil ihr den Film noch nicht gesehen habt.
Also Indiana Jones-mäßig, würdest du sagen.
Es passiert immer, also es ist eben nicht dieses und dann und dann und dann, sondern immer, es passiert irgendwie was anderes, als es die Helden eigentlich wollen. Und auf dem Papier.
Ist das nicht genau das, was ich an dem Netflix-Film hier, den, wie heißt er, King?
The King.
Mit dem Typen, der vorhat, loszugehen und sich ein Brötchen zu kaufen. Und am Ende des Films kauft er sich ein Brötchen und der Film ist zu Ende.
Okay, also vielleicht, was ich einfach nur mal sagen wollte, auf dem Papier. Also auf dem Papier klingt das ja nach einer ordentlichen Dramaturgie, dadurch, dass du immer dieses Aber einfügst, dass es eben nicht geradlinig ist, sondern dass es sich anders entwickelt, als es soll. Aber trotzdem funktioniert es nicht. Weil es sich wie ein Fetch-Quest anfühlt. Also ich habe da selber auch noch keine Antwort, warum das nicht mehr
funktioniert. Ich kann dir eine Antwort drauf sagen.
Okay.
Es gibt keine. Weißt du, du hast doch selber gerade gesagt, hier für King, ne? Ist ja auch diese Tagesschau, jemand kauft sich ein Brötchen. Das Ding ist halt, das stimmt natürlich inhaltlich. Ich finde deine Zusammenfassung mal ganz witzig von The King. Aber was passiert auf dem Weg? Auf dem Weg, bis er das Brötchen hat, entwickelt er sich. Was hier in dem Film tatsächlich nicht passiert, ist, dass die meisten Charaktere sich gar nicht entwickeln. Sie bleiben genau da, wo sie am Anfang des Films sind. Ja. Sie entwickeln sich gar nicht und es geht sogar so weit, dass gewisse Sachen, die untereinander passieren, gar nicht entwickelt werden. Also sie werden Fragen gestellt, die nie beantwortet werden, beziehungsweise mir egal, am Ende geht es doch irgendwie nur um Rey, sagen wir es mal so, ohne jetzt wieder Leute spoilern zu wollen. Und es gibt keine Charakterentwicklung, dann auch schlechte Schreibe deswegen, weil bei Indiana Jones ist es ja auch so, du sagst im Artefakt hinterher, nächster Hinweis, nächster Artefakt oder das Aber, ne? Raiders of the Lost Ark, beste Beispiel. Mhm. Aber wie viele Talking Heads hast du währenddessen in einem Raum? Es sind höchstens zwei. Dann gibt es vielleicht der Bösewicht, der sie beschimpft und ein paar andere stehen drumherum, aber das war's. Das sind dann drei. So. Und bei diesem Film ist es so, das ist vielleicht auch ein bisschen Mittelfinger Richtung Episode 8. Ach, ihr wolltet nicht, dass die Storystränge aufgetrennt werden? Dann pressen wir doch alle Leute in einen Raum. Machen wir vier Druiden, drei Leute, die sich auch gegenseitig anschreien.
Dann pressen wir Leute, doch alle Leute, die J.J. Abrams erfunden hat, in einen Raum.
Stimmt.
Ja. Nicht die Ryan Johnson, Leute.
Auch da,
die sollen bitte draußen warten. Das ist nämlich das Ding.
Er hat ja auch eine Figur, die er selber erfunden hat, auch eher entfernt. Also, da
ich mal später. Ich würde einfach sagen, wir gehen gleich schon in den Spoiler-Part.
Aber ich würde jetzt gerne die Umfrage an euch weitergeben.
Ja, das ist eine super Idee. Das ist eine richtig gute Idee, Leute.
Habt ihr eine Chance, noch was zu gewinnen? Weil der Gewinn ist nämlich relativ fett.
Ich dachte, die machen wir im Spoiler-Part.
Ja, ich habe gedacht, jetzt können wir es auch im Übergang machen.
Dann machen wir sie jetzt an alle, die Star Wars 9 schon gesehen haben. Wie findet ihr Star Wars 9 1 bis 10? Könnt ihr hier jeweils mit Ausrufezeichen und dann der jeweiligen Zahl, wie ihr es einordnet. 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Wenn wir aber schon beim Thema Musik sind, da wolltest du, glaube ich, was zu sagen zu Sachen Soundtrack. Da haben wir vorhin, das haben wir schon angerissen. Wie hat dir die denn gefallen in Episode 9?
Ja, auch hier wieder eine Enttäuschung leider. Also der Score von William ist natürlich einer der wichtigsten Elemente von Star Wars auch mit, von John Williams, alle 9 Episoden von ihm die Musik komponiert und in allen Filmen super starke neue Soundmotive und Themen dabei. Und ich würde mal sagen, dass die Sequel-Trilogie als Ganzes nicht ganz so an andere Soundtracks der Star Wars-Filme rangekommen ist, trotzdem aber viele tolle neue Themen hatte, wie Rays Thema.
Richtig.
Ich mache auch den Marsch von der First Order und Kylos Thema. Und da gab es ein paar coole Sachen und ich fand auch in Episode 8, da kam jetzt auch nicht so viel Neues dazu, wurde die Musik aber auch sehr, sehr stark komponiert und eingesetzt.
Episode 8 ist ja wie eine Oper tatsächlich. Also bei Episode 8 ist die Musik fast durchgehend. Und es gibt davon in den USA, ich glaube, wenn du es auf iTunes kaufst oder so, gibt es da eine Operversion. Also da ist der ganze Ton weg, Dialog, Soundgeräusche, alles und es läuft nur Musik und der Film.
Geil, das muss ich
einmal
mir
durch. Da hat Ryan Johnson damals noch Werbung auf Twitter gemacht und ich habe das auch geteilt, nicht in dem Wissen, dass es in Deutschland meines Wissens nach nicht erhältlich ist. Mhm. Ich hätte es auch gerne gehabt. Ich dachte, es ist auf der Blu-ray drauf oder so. Habe mich voll drauf gefreut, weil auch wieder Episode 8, die großen Opernbilder, die er sich da nimmt,
ja.
Von Madame Butterfly und sowas. Und dann halt diese Musik, wenn man wirklich nur auf die Musik achtet. Ich liebe die Musik in Episode 8.
Ich auch.
Ganz großartig.
Auch mehr als in Episode 7, weil er die so stark auch benutzt, mhm. in Kombination mit den Bildern und dem Schnitt ja. und dem Inhalt. Und Episode 9 fand ich jetzt sehr enttäuschend, weil ich hatte das Gefühl, da ist gar nicht viel. Man hat so ein paar bekannte Sachen verwurschtelt und die Sache ist halt, und das ist glaube ich eine Gesamtkritik auch in dem Film, der Schnitt von Episode 9, dieses viel zu schnell geschnittene. Mhm. Und also Episode 9 wirkt für mich wie so ein Film, der wurde in der Post-Production 100-fach geändert,
mhm.
aus Unsicherheiten, aus Druck und dem Wunsch, jedem gerecht zu machen. Immer wieder Dinge geändert, Charaktermotivation geändert, Ablauf von Szenen und Inhalte hin und her geschoben und Dialoge geändert. Wie kann man zu sowas überhaupt einen richtigen Soundtrack komponieren?
Ich kann sogar sagen, dass es so war. Ich habe Insider-Informationen, okay. Ich darf nicht sagen, woher.
Okay, aber warte mal. Okay, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber es ist natürlich gang und gäbe bei Hollywood-Filmen heutzutage, bei großen Blockbustern, ja. dass die Filme sehr stark in der Post-Production auch sich sogar noch wirklich entwickeln. Und das kann ja auch wirklich manchmal zum Positiven gehen.
Ja,
manchmal zum Negativen. Und hier... Aber
Star Wars 4 zum Positiven. Erste Star Wars wurde im Schnitt gerettet. Der war in den ersten Auffassungen super scheiße. Die haben komplett umgeschnitten, neue Szenen gedreht oder gefaked und auf einmal war das ein geiler Film.
Ja, und aber hier hast du auch dieses, du merkst einfach, da wurde sehr, sehr viel rumgebastelt. Einfach rumgebastelt in der Post und wenn du die Episode 8 anguckst, ganz egal, wie gut oder schlecht man jetzt Episode 8 findet, super viele Szenen im Film oder eigentlich der gesamte Film, ich habe das Gefühl, wenn ich ihn sehe, hier ist das Skript, und hier ist der Final Cut und das ist ganz nah beieinander.
Ja.
Und deshalb hast du eben auch diese perfekte Dynamik und Harmonie in einer, sagen wir mal, mit einer guten Szene aus dem Film und Musik passt auf jedes einzelne Bild, den Schnitt, den Rhythmus perfekt
allgemein
rein.
Das Sounddesign in Episode 8, also da gerade diese Szenen, wo sie halt in dieser Höhle da drin oder diesem Spiegellabyrinth da drin ist und so. Also da gibt es ja auch viel mehr Momente, die irgendwie, finde ich, so ein bisschen Varianz reinbringen, die ruhiger sind und die halt auch atmosphärisch sind. Ich erinnere mich da an fast nichts in Episode 9, wo man mal so durchgeatmet hat und einfach... Sounddesign und Musik genießen konnte. Das Einzige, was mich immer kriegt, ist halt das Skywalker-Theme.
Es gibt fast keine Szene, die ohne Dialog funktioniert in dem ganzen Film, wenn es dir mal aufgefallen ist. Alle Leute reden die ganze Zeit miteinander, quasseln durcheinander, erklären, was gerade passiert ist und was passieren muss und entschuldigen sich die ganze Zeit, warum etwas nicht passieren kann.
Ja.
Also so Sachen wie, warum fliegen wir nicht einfach über den See drüber? Ach ja, wir können aus XY-Gründen nicht fliegen, aber die Lösung dafür fällt sowieso gleich in den Schoß. Man könnte sagen, oh, das ist die Macht, die will das ja so, aber man könnte auch sagen, das ist eine dumme Plot-Convenience, dass es genau so passiert, wie es passiert.
Also das ist leider auch eine Sache, die Abrams ja schon in Episode 7 oder in vielen seiner Filme hat, Plot-Convenience zufällig passieren, einfach damit die Story weitergeht. Und ich hatte gehofft, dass Chris Terrio, der Drehbuch-Co-Autor, das vielleicht ein bisschen ausbügeln kann. Aber ganz kurz nochmal, um dieses Soundtrack Thema abzuschließen, von meiner Seite aus. In Episode 9 wirkt es einfach so, dass da gar kein Raum war, dass er wirklich Musik komponieren kann für Sequenzen, weil er hin und her geschnitten wurde und man hat einfach, also es ist ja ganz oft so, wenn man einen Film schneidet, dass man, weil der Soundtrack wird ja auch erst sehr spät komponiert, damit der Schnitt einigermaßen locked ist. Klar, es gibt auch andere Beispiele, wo der Soundtrack vorher komponiert wird und dann damit arbeitet, aber in den meisten Fällen halt spät. Und man nutzt dann im Schnitt, im Rohschnitt oft so temporäre Musik, wo man einfach aus den alten Filmen zum Beispiel Musik nimmt, um was zu haben und damit bastelt man manchmal auch ein bisschen rum und schneidet. Ich meine, kenne ich auch selber aus Projekten,
Temp-Music,
die ich
gemacht habe.
Temp-Music, ne? Und ich glaube, in solchen Fällen ist es dann auch hier so gewesen bei Episode 9, dass man dann einfach gedacht hat, das passt eigentlich ganz gut. Mach mir einfach sowas mit den alten Themes.
Mach das alte
bastelt
nochmal.
Irgendwie so das
nimm's
zusammen.
Auf.
Ja. Und genau, es ist,
das war's auch.
Wie das Skript und wie der Film sich gebastelt anfühlt, leider auch der Soundtrack.
Ja. Was mir tatsächlich bei dem Film auch gefehlt hat, ist, was du auch baut darauf auf, was du gesagt hast, diese emotionalen, cineastischen Momente fehlen auch in Episode 9. Also Episode 4, wenn Luke in den Sonnenaufgang guckt. Mhm. Das gab es ja sogar in Episode 7, wenn Rey bei ihrem AT-AT sitzt, den Helm auf hat und im Hintergrund fliegen die Raumschiffe weg. Mhm. Solche, wo aber einfach mal nicht geredet wird.
Warum gibt's das in Episode 7? Was glaubst du?
Diese Szene meinst du?
Weil es in Episode 4 auch passiert ist.
Ja, okay,
das
aber
ist der Grund.
Nee, und
aber
das ist der Grund. Hat er sie auch benutzt.
Im Prinzip hat er, nee, aber er erzählt halt nach. Ja, er erzählt halt einfach nach.
Mhm. Aber ich weiß, was du meinst, genau. Also,
es war einfach keine Zeit mehr, einfach mal einen Moment stehen zu lassen. Ja. Das fehlt sie.
Mein Gefühl ist, mir hat die Inspiration dafür gefehlt. Also, es ist halt, warum ist Episode 7 wie Episode 7 ist? Damals der Drehbuchautor Michael Arndt hat versucht, in den Legends-Material einfach das, was es schon gibt, da irgendwie jetzt in einen Film daraus zu machen. Ne? Mhm. Also wirklich das nachzuerzählen mit den Kindern von Han und Leia, wo eines der Kinder dann.
Ich würde mal kurz einhaken, weil ich glaube, Seite geht. Gelesen haben, dass er sich auf die Treatments von Lucas gestützt hat und nicht. Vielleicht hat er die Legends aber auch mit einbezogen, aber er hat es nicht auf die Treatments von Lucas gestützt.
Man weiß es ja leider nicht ganz genau. Aber die Legends haben noch existiert und Michael Arndt hat drum rumgetanzt. Und als er gefragt wurde, wie lange brauchst du noch für dein Drehbuch, hat er gesagt, ein Jahr. Was ein Hinweis dafür ist, warum braucht er so lange? Ja, weil er 1000 Sachen beachten muss, damit es in den Kanon passt, wie es ja schon gibt. So, was war ja George Lucas bei den Prequels egal. Dann hat er gesagt, dann gibt's halt den alten, dann macht es einfach neu. Und dann gibt's es, hat Mando drei, hat Boba Fett 5 verschiedene.
Wobei man zugute halten muss, dass das ganze Expanded Universe ja sich hauptsächlich auf die alten Filme und danach bezogen hat und sehr wenig, was davor passiert.
Richtig. Aber jetzt unabhängig davon, Michael Arndt wurde dann gegangen. Und J.J. Abrams hat übernommen, zusammen mit Lawrence Kasdan, der ihm halt geholfen hat, weil er schon mal Star Wars geschrieben hat, Episode 5 und 6. Mhm. Und was halt J.J. Abrams gemacht hat, ist, er hat ganz wenig Zeit gehabt und hat die sichere Schiene gefahren, wie er selber sagt. Er war nicht mutig und hat quasi Episode 4 nochmal erzählt, weil er dachte, er muss Star Wars so erzählen, wie man es kennt. So wie er es kennt, will er es halt nochmal erzählen.
Genau, und das Schlimme ist, er hat dann Kennedy überzeugt davon, das ganze Expanded Universe zu kicken, damit er sich nicht daran halten muss.
Ja. Genau, damit er sich nicht dran halten muss, hat er es gekickt.
Was ich auch gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es liest man so, dass die Story Group, die ja aufgebaut wurde von Kennedy, von Lucasfilm, mit Arndt noch eng zusammengearbeitet hat, aber von Abrams und Kasdan ausgeschlossen wurde bei ihrem Skript.
Weißt du, wer mit der Story Group richtig viel zusammengearbeitet hat? Rian Johnson. Rian Johnson, von dem viele Star Wars Fans behaupten, er ist ja gar kein richtiger Fan, der ist sogar extra dahin gezogen in die Nähe, damit er dahin kann jeden Tag. Damit er die nicht anrufen muss, damit er ins Büro fahren kann, sich mit denen zusammensetzen kann. Deswegen gibt es auch so geile Tweets immer auf Twitter, wenn Leute ihn fragen, so, ja, das ist überhaupt nicht Star Wars, dass jemand mit Spiegelbild quasi irgendwo hin transferieren kann. Und dann siehst du so eine geile Twitter-Story von ihm, wie er Fotos macht von seinem Regal, immer näher geht, so ein altes Jedi-Buch von vor 20 Jahren rauszieht, aufschlägt und dann das Kapitel rausnimmt. Und denkt so, what the fuck ist das ein Nerd? Den Scheiß weiß ich nicht. Ja. Rian Johnson, der ist halt wirklich hardcore. Ja. Aber er hat halt sich gedacht, ich erzähle halt was anderes. Ich erzähle halt nicht das, was alle anderen schon erzählt haben. Ja. Und das ist halt der Unterschied. So, er hat jetzt sein eigenes Ding gemacht und bei Episode 8 ist es so, der Film, den du am Ende gesehen hast, das ist auch der, der hätte von Anfang an so sein sollen. So stand es im Drehbuch.
Genau, so fühlt er sich auch an.
Es gab zwei große Anpassungen, die mir bekannt sind. Das eine ist, dass Poe Dameron noch lebt. Das war die größte Anpassung. Poe Dameron war im ersten Skript von Episode 7 ist er gestorben. Dann hat sich J.J. Abrams in die Figur verliebt und hat drumherum geschrieben, dass er doch noch lebt. Deswegen diese TIE Fighter und Jackengeschichte und so, ne? Also normalerweise hätte Finn vom toten Poe die Jacke genommen oder sowas. Und dann hat er halt Poe nochmal reingeschrieben. Das merkst du aber Episode 8 so ein bisschen an. Also Johnson musste sich wegen
das könnte erklären, was diesen Abrams schwachen Plot-Part, Rebellenverfolgung, Imperium in Zeitlupe da erklären, weil er musste dann plötzlich eine Story finden für eine Figur, die gar nicht existiert hat. Obwohl er sich auf was anderes fokussiert hat.
Das ist J.J. Abrams dran schuld. Das wird von vielen Leuten ausgeblendet.
Wow, jetzt mag ich Rian Johnson noch mehr.
Ja, und was Johnson noch gemacht hat, ist, er hat gebeten, dass statt BB-8 auf der Insel R2-D2 auf die Insel kommt. Also das hat er das hat dann Abrams für ihn getauscht. Das war ihm deswegen wichtig, wie man dann später in Episode 8 sieht, dass man diesen Prinzessin Leia-Moment hat, wo da das Hologramm reingeschossen wird und dann auch Luke Skywalker meint, dass das ein cheap Trick ist, um ihn zu überzeugen. Aber das wäre ja mit BB-8 gar nicht gegangen. Das war ihm wichtig. Mhm. Und man merkt auch diesen Aufbau, wie das funktioniert hat. Das hat ja auch J.J. Abrams jetzt auch in Interviews nochmal erzählt. Der hat ja wirklich Episode 7 geschrieben. Das habe ich lange Zeit nicht glauben wollen. Der hat das geschrieben, ohne auch nur einen Funken Idee zu haben, wie es weitergeht. Das war ihm wirklich so, ich schreibe das jetzt so, dass am Ende so offen ist, dass der nach mir kommt, es machen kann, wie er will. Mhm. So. Und es war ja so, er hat das Drehbuch fertig, das fertige Drehbuch. Rian Johnson kannte das fertige Drehbuch, auch wenn viele das da draußen nicht glauben wollen. Er kannte das fertige Drehbuch, sie haben sogar miteinander geredet. Ich habe ein Interview gefunden, wo Abrams noch erzählt, ja, wir haben viel drüber geredet, aber ich hatte keinen Kopf dafür, weil ich war ja schon beim Dreh und so. Ich konnte nicht mit ihm so richtig kommunizieren. Ich habe mich auf meinen eigenen Film konzentriert und er hat das Drehbuch gehabt und hat darauf aufgebaut. Und was Johnson zum Beispiel macht, ist, er hat diese goldenen Würfel, sind ein wichtiges Element in dem Film, wenn ihr euch erinnert.
Mhm, dann haben die
also Würfel. Am Ende schmilzt die Projektion in den Händen von Kylo Ren. Mhm. So, diese Würfel kennt man ja eher noch aus Episode 4. Und die kamen ursprünglich in Episode 7 auch vor, wurden dann aber von Abrams im Schnitt rausgeschnitten. Ja. Aber Johnson hatte das ja schon in seinem Skript und hat gesagt, nee, die sind mir jetzt so wichtig, lass ich jetzt drin. Die hätten ja natürlich viel mehr Sinn gemacht, wenn sie in Episode 7 auch ein Thema gewesen wären, waren sie aber nicht. Stattdessen sind sie in Solo, eine Star Wars Story, sind ja wieder ein Thema. Also alle haben eigentlich auf ein Universum hingearbeitet. Johnson, selbst Solo, eine Star Wars Story, wo Lawrence Kasdan ja mitgeschrieben hat, der Episode 7 geschrieben hat. Und nur Abrams ist der eine Regisseur, der auf alle anderen geschissen hat. Und jetzt mit Episode 9 kommt dann nochmal alle, ja.
Lass uns jetzt mal schauen, was unsere Zuschauer denn gesagt haben zu Episode 9. Sehr interessant. Es ist positiver, als ich gedacht hätte. Wir fangen mal bei 1 an. Da kann ich die Prozentzahl gar nicht sehen. Vielleicht lese ich auch einfach die Vote-Zahlen vor. Also 15 Leute bewerten es mit einer 1, also sehr schlecht. 11 Leute bewerten es mit einer 2. 14 Leute mit einer 3. 37 Leute mit einer 4. 34 Leute mit einer 5. 62 Leute mit einer 6.
Willst du das wirklich vorlesen jetzt?
88 Leute mit einer 7. 66 Leute mit einer 8. 37 Leute mit einer 9. Und 19 Leute mit einer 10. Ja klar, ich lese das für unsere Zuhörer im Podcast vor.
Ach so, du bist so viel schlauer als ich. Aber sag doch die Prozentzahlen.
Ja, die kann ich nicht alle sehen.
Kannst du da drauf
klicken? Ja, okay.
Die Prozentzahlen sind ja wichtiger, nicht wie viele Leute es waren.
Soll ich jetzt nochmal alle Prozentzahlen vorlesen?
Nee, aber du kannst doch sagen, also der größte Teil sind, wenn ich das richtig sehe, 7. Ist eine 7. Und danach also 7, ist es schon 6
und 8 sind die Hälfte aller Votes.
Finde ich tatsächlich sehr repräsentativ, weil der rechnerische Schnitt auf IMDb ist 6,9. Wir sind genau in der Mitte. Mich würde tatsächlich der rechnerische Schnitt, kann das jemand ausrechnen? Im Chat vielleicht? Wir haben das
genau, im Vorfeld nicht bedacht.
Ach, der Durchschnitt, ja.
Was ist der Durchschnitt von diesem Bewertungsspektrum?
Das wäre clever.
Ich würde jetzt auf auch ungefähr 6,9 tippen tatsächlich, genau wie bei IMDb. Also sehr repräsentativ unsere Umfrage, aber gerne, wer so nett ist, kann es gerne.
Aber mir wäre jetzt trotzdem wichtig, bevor wir jetzt in den Spoiler-Part gehen, dass wir einfach mal, also einmal wer gewonnen hat, aber einmal auch, dass wir jeder nochmal unsere Zahlen nennen.
Das ist schon schwierig.
Ja, wir können sich von den Leuten fordern und dann unsere
und sagen. Achso, ich kann es sagen. Okay. Ich habe es auf Letterboxd noch nicht bewertet, aber ich weiß, was ich geben will.
Und was?
Ich finde, es ist ein schlechter Film, aber er kitzelt ja Gefühle. Und Gefühle sind trotzdem am Ende des Tages, weil ich das Ende mag, weil ich mag, wie die Trilogie abgeschlossen ist. Fühlt sich trotzdem rund nicht an, aber abgeschlossen. Mhm. Gebe ich, weil Star Wars Bonus 3 von 5 Sternen. Was aber bedeutet, dass er für mich in meiner Letterbox, es gibt so eine Liste bei mir, alle Star Wars Filme gerankt, ist er genauso gut und schlecht wie Episode 3. Ich sehe schon bei Seans großen Augen, bei ihm ist das natürlich nicht so. Und damit ist er aber auch schlechter zum Beispiel als Solo Star Wars Story. Für mich ist Episode 9 der schlechteste Star Wars Film seit Disney übernommen hat. Also Solo Star Wars Story ist der bessere Film zum Beispiel. Ist auch der rundere Film im Vergleich dazu. Ne? Es ist halt handwerklich nur solide, also nicht besonders, und hat aber bemühte Schauspieler und eine nette Atmosphäre und hier und da geile Gags. Deswegen ist das ein guter Film für mich, halt nicht so gut, wie er sein muss, und ist damit deutlich besser als Episode 9.
Okay, aber wie würdest du jetzt 3 von 5 Sternen in eine
6 von 10?
6 von
10.
Mathematisch ist das gar nicht so schwer.
Das ist nicht automatisch so, das verstehe ich, aber so ist es bei mir dann.
Okay.
Ich muss aber ein bisschen noch wie mache ich das bei Letterboxd erklären? 5 sind nur absolute Klassiker für mich. Ich habe keinem Film der letzten 10 Jahre jemals 5 Sterne gegeben, habe aber immer die Option so, braucht ein bisschen Zeit, und wenn ich in 2 Jahren denke, ja, das war ein Klassiker, dann gebe ich ihm 5. Also ich ändere die Bewertung immer gerne. Hin
dann
und wieder.
Ist es ein perfect 5 out of 7.
Marvel-Filme zum Beispiel bewerte ich gerne ab im Nachhinein. Weil ich gehe mal aus dem Kino und denke so, ja, da war noch gut, war okay. Und dann gebe ich eine Wertung und dann schlafe ich ein Jahr später, als der nächste Marvel-Film rauskommt, merke ich, nee, eigentlich ist der schlechter als der, und dann werte ich die ab.
So, jetzt bitte Fabian mit 10% der Worte, die Marco gebraucht hat.
6. von 10?
Das war 1%, aber. Ja. Okay, 6 von 10, was sagst du?
Ich sag auch 6 von 10 tatsächlich.
Ich wollte auch 6 von 10 sagen.
Oh Gott.
Aus demselben Argument, weil ich kann den Film jetzt nicht, ich kann den jetzt nicht so scheiße bewerten. Weil das ist trotzdem halt, macht der Spaß, wenn man ihn guckt.
Ja.
Das sind halt zwei Ebenen, auf denen man das bewerten muss.
Ja. Und deswegen ist es ja auch eine 6 von 10 und keine 5 von 10.
Ja.
Mhm. Und auch keine 7 von 10.
Und deswegen ist der Titel meiner Kritik tatsächlich. Star Wars 9 ist kein guter Film, aber ein gutes Gefühl.
Okay.
Der Schnitt hat gerade eine jemand ausgerechnet.
6,3. 6,36 ist der Schnitt bei uns hier im Zuschauerpublikum.
Oh,
das heißt, alle sind sich eigentlich einig, was für ein langweiliger Stream.
Erstaunlich, ja.
Okay, dann wollen wir jetzt noch die Gewinner ziehen und da jetzt bitte erstmal einen nennen und das ist nämlich der den Hauptpreis gewinnt und dann die drei anderen, würde ich sagen, ne? Nicola. Und dann sehen wir, wer diese Schallplatte mit nach Hause
Richtig?
Nimmt.
Marco?
Ich habe nie aufgepasst. Also eine Schallplatte und
der große
dreimal
Gewinner ist,
Blu-ray und CD.
Der große Gewinner ist Doc Axt aus YouTube.
Ich muss auch dazu sagen, ne? Also auch wer keine Schallplattenspieler hat, das Ding ist erstens mega wertvoll und selten. Zweitens ist es so hübsch. Ich werde mir das, ich will mir so eine Bilderrahmen kaufen, wo man Schallplatten reinmacht. Muss es doch geben, oder? Gibt's doch nicht nur für goldene Schallplatten, oder?
Sicherlich.
Ja, also ich will diesen Todesstern ehrlich gesagt an der Wand haben. Ich habe keinen Schallplattenspieler mehr,
so machen.
Weil den hat die Ex mitgenommen. Und ich höre nur noch auf Spotify. Hier, ein letztes Mal Eigenwerbung. Dieses Lichtschwert gibt's nur 200 Mal von Jedi Fallen Order. Das verlose ich morgen bei mir auf Instagram und Facebook.
Soll ich auch mal Eigenwerbung machen?
Ja,
mach ruhig.
Deswegen bist du auch hier. Komm, schau.
Ich habe vor kurzem mit meinem Kumpel René einen Podcast gestartet.
Ach ja, stimmt. Warte, ich komme
auch.
Aus dem Off oder so, ne?
Aus dem
ich habe auch mit deinem Kumpel René einen Podcast.
Verdammt.
aus dem Off-Podcast auf Spotify und Apple Podcast. Genau, wir reden über Filme, Storytelling vor allem, der Schwerpunkt, dementsprechend auch ab und zu mal über Serien und Games in Bezug auf Storytelling. Und wir haben jetzt gerade angefangen und
ich habe schon abonniert übrigens.
Cool.
Das ist damals gepostet, dass ich abonniert. Ich habe nur noch nicht reingehört. Das ist leider doof,
so
aber ich habe schon. Ja, genau, das ist es. Ich habe zu viele Podcasts mittlerweile und ich höre so wenig.
Ah. Ja, Leute, dann herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, einfach unter dem YouTube-Stream steht, was ihr machen müsst. Schreibt dem Fabian eine Mail.
Herzlichen Glückwunsch, ja.
Ihr müsst allerdings warten bis zum neuen Jahr. Ich hoffe, das ist okay für euch. Immerhin kriegt ihr free shit von uns.
Und falls ihr das Zeug einfach nur selber zu Weihnachten verschenken wolltet, müsst ihr jetzt eine leere Schachtel mit einem Zettel drin.
Ja.
Nächstes Jahr gibt's dieses
und dem,
Merch
den Link zu dem Stream. Klippt euch den Gewinn und dann macht ihr einen Link zu dem Stream hin. So, okay, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, dann würde ich mich jetzt von all unseren Zuschauern verabschieden, die nicht in den Spoiler-Part mit uns
jetzt
kommen wollen.
Ich bin schon gespannt, wie viele das sind.
Ich
habe leider keinen Akku mehr.
Das wird sehr interessant. Wir müssen jetzt auch ein bisschen auf die Tube drücken, zeitlich gesehen.
Mist.
Aber das kriegen wir schon hin. Also vielen Dank fürs Zuschauen und alle, die jetzt raus sind wegen Spoilern. Und für alle anderen wird es jetzt erst richtig interessant. Denn ich finde, bei dem Film kann man erst... Also gibt es viele Sachen, die man besprechen muss, einfach mit Spoilern. Ansonsten hatte ich da echt Schwierigkeiten, drüber zu sprechen.
Ich würde... Okay, sind jetzt alle soweit?
Okay, machen wir kurz.
Oben ändert sich das Wasserzeichen. Und ich möchte direkt mit einem Spoiler anfangen. Ich will direkt über das Ende reden, warum ich das Ende mag und warum das trotzdem symbolisch für den
aber
ganzen
Film ist. Aber vielleicht
ist
jetzt gerade jemand noch da, der den Film erst zu so zwei Dritteln gesehen hat und der
ja,
ist
ja. Also, das Ende ist ja das Binary Sunset Zitat. Ich habe auch vorhin nicht ganz zufällig gesagt, hier Episode 3, das Ende gefällt mir halt super gut. So ist es ja bei dem Film auch. Auch wieder typisch Abrams. Er hat kein geileres Ende, als ein anderes Ende nochmal zu erzählen. symptomatisch, Medley, es funktioniert, weil das richtige Musikstück, das Binary Sunset Musikstück. Gleichzeitig symbolisch, weil die Saga wird jetzt wirklich zu Grabe getragen. Er begräbt wirklich die Lichtschwerter. Und natürlich funktioniert selbst diese Szene, die George Lucas zweimal inszeniert hat und beide Mal ohne Dialog inszenieren konnte. Selbst bei dieser Szene kann Abrams es nicht anders machen, als dass mitten in der Wüste, weil Plot Convenience nun mal Plot Convenience ist, eine Frau vorbeikommt, mitten in Tatooine, wo weit und breit nichts ist, und sie fragt, wie sie mit Nachnamen heißt, hat sie eine ganz andere Star Wars Geschichte noch nie gegeben, dass jemand außer bei Solo, dass jemand nach dem fucking Nachnamen fragt. Und dann aber die durchaus, finde ich, gute Antwort kommt, die das alles wieder rechtfertigt mit Skywalker. Die übrigens gar nicht so falsch ist.
Ja, quasi Geister adoptiert.
Ja.
Ist es okay, wenn ich eure Tochter bin?
Ein Kollege von uns hat gesagt, das ist einfach so, wenn man im Disney-Universum...
Wird auch rechtlich interessant. Nee, die Geister haben, meine Eltern haben das abgesehen. Also, ich bin adoptiert.
Nee, das ist so, wenn man im Disney-Universum jemanden küsst, ist man gleich verheiratet. Deswegen heißt sie Skywalker.
Oh ja.
Übrigens, der Hinweis, ihr dürft im Chat jetzt auch spoilern.
Ja, aber also, sie ist doch im Prinzip eine Skywalker, wenn ihr nämlich drauf achtet.
Nur Star Wars.
Mir ist es jetzt aufgefallen, als ich ich habe übrigens super viel Episode 8 in meinem Video, in meiner Review geschnitten. Damit werde ich richtig viele Leute anpissen. Aber Trainingsszene Luke und Rey. Und da haben die zwei sich zerstritten, weil sie direkt in die Dunkelheit gelaufen ist. Was übrigens jetzt im Nachhinein natürlich ein geiler Hinweis ist auf, natürlich zieht die dunkle Seite sie immer stark an, so wie alle Skywalkers, so wie eben alle, wie Palpatine selber natürlich. Palpatine hat im Kanon, ist er indirekt oder direkt verantwortlich für die Geburt von Anakin Skywalker.
Er ist es direkt.
Und das bedeutet... Er ist der Großvater von Luke.
Nein, er und er ist der Vater, quasi der Vater von Anakin Palpatine.
Genau. Es gibt einen Comic, also Darth Vader Nummer 25, und da sieht man, dass Darth Sidious per Sith-Magie Schmie Skywalker schwängert.
Ist das dann, also das ist ein Comic, der jetzt Kanon ist, also ja, jetzt nicht dieses Extended Universe Ding, sondern...
Das hat die Story Group, die Abrams egal ist, abgesegnet.
Ja, und die Sache ist, dass du musst nur sagen, die Idee ist aber nicht neu, die Idee ist von George Lucas selbst, er hatte es im Skript von Episode 3 drin, hat es aber dann rausgenommen und wirklich in der Szene bei Palpatine in seinem Büro, wo dann auch Mace da die Blitze zurückschleudert und sowas, und nachdem Mace tot ist und er... ja doch quasi Darth Vader auch ernennt, da erzählt er ihm dann auch, dass er eben wie der Meister, dass er erzählt ja in der Oper, so mächtig war, dass sie Macht nutzen konnte, die Macht dazu nutzen konnte, die Midi-Chlorianer zu beeinflussen, auf das sie Leben erschufen, dass er genau das auch gelernt hat und so hat den Anakin erschaffen. Er sagt wirklich im Skript, er sagt wirklich, ich bin dein Vater im Skript zu Anakin.
Ach so, ich bin dein Vater, das war sogar
also ein bisschen anders, formuliert, okay, okay. Ne, so ein bisschen, aber ich glaube auch, da hat er selber gedacht, oh, das ist zu viel. Ja. Das ist zu viel Rhyming. Aber jetzt ist es wieder Kanon.
Das war George Lucas zu doof.
Aber das ist ein guter Punkt. So ging es mir nämlich fast durchgängig bei dem ganzen Film. Es gibt nämlich den Begriff des Double Mambo Jumbo. Jetzt kann ich es von Laura erklären,
den wir von Laura erklärt haben.
Und zwar stammt der Begriff vom Drehbuchautor Blake Snyder. Der hat das wie folgt definiert: Die Zuschauer akzeptieren nur eine Art von Übernatürlichem pro Film. Das heißt, wenn es in deinem Film Aliens gibt, dann kann es nicht auch noch Vampire geben. Das wäre dann Double Mambo Jumbo. Mhm. Und daran musste ich jetzt die ganze Zeit während des Films denken, denn also der Imperator ist wieder zurück. Okay, kann ich irgendwie noch akzeptieren. Aber Moment,
kannst du?
Es geht noch weiter. Der Imperator hat nämlich irgendwie auch noch eine gigantische Flotte. By the way, die müssen ja auch irgendwie rudimentär bemannt werden. Wie sind die Leute da hingekommen, wenn es da noch nur in der ganzen Galaxis zwei Wegfinder gibt, um noch Exegol zu kommen? Aber egal, es geht ja noch weiter, denn der Imperator, der hat auch noch einen Sohn gezeugt. Aber Moment, es geht noch weiter. Dieser Sohn, die Tochter dieses Sohnes ist Rey, und es geht noch weiter. Diese Rey, der Inbegriff des Guten bislang, soll jetzt in die Fußstapfen des Imperators treten, und es geht noch weiter, denn Leia wusste die ganze Zeit, dass Rey die Enkelin des Imperators ist. Das ist nicht Double Mambo Jumbo, das ist Sextuple Mambo Jumbo, ja, also sechsfacher Unsinn.
Und der Imperator hat auch noch sowieso alles inszeniert und war von vornherein der Strippenzieher von allem, was in keinem der vorherigen Filme jemals irgendwie auch nur angedeutet wird.
Und das ist nur das Mambo Jumbo von Seiten des Imperators. Das Gleiche könntest du eigentlich auch noch mit den ganzen anderen Plotpoints machen. Mhm. Und es ist einfach too much. Deswegen denke ich nämlich auch, dass beim zweiten Mal angucken mir der Film besser gefällt, weil dann bin ich auf diesen ganzen Bullshit besser vorbereitet.
Genau. Und ich muss dazu sagen, mir hat in meinem Twitch-Chat, ich habe bevor ich in den Film gegangen bin, habe ich Star Wars gespielt, also Jedi, und mir hat irgendein armseliger Zuschauer in den Twitch-Chat reingeschrieben, Rey ist die Enkelin von Palpatine. Das heißt, da war ich auch gespoilert.
Ja, schade.
Und hab's aber erst gar nicht geglaubt.
Weil es so doof ist, ne?
Okay, pass auf, Ryan. Jetzt hast du mir das mit den Eltern versaut, aber Ich hab noch ihren Opa. Und der war wichtig. Das ist halt wirklich ohne Scheiß. Ich kann mir nur diese beiden Regisseure in so einem Raum vorstellen, wie die sich unterhalten. Das ist alles so geil. Auch dieser Satz von Luke, wo irgendwie Ray sagt, ey Luke, wolltest du nicht den ganzen Scheiß verbrennen? Wieso soll ich jetzt das Schwert da nicht reinschmeißen? Und Luke so sagt, I was wrong.
Ja, einfach so, I was wrong.
I am Rian Johnson and I was wrong.
Ja, aber das ist ja wieder, er nimmt ja Sachen aus Episode 8 mit, weil Episode 8 hat er ja selber.
Ja,
schon. Seine Charakterentwicklung ist ja, dass es falsch ist.
Aber trotzdem,
ja, klar.
Wie er sagt, ist schon ziemlich
platt. Es ist wirklich ein Meta-Gag.
Ja, genau. Halt, so viele Dialoge in diesem Film sind halt wirklich so, wo ich das Gefühl habe, da reden die Regisseure miteinander. Mhm. Auch Rose ist nochmal so, fuck, jetzt hat Rian noch diese Rose reingeschrieben, Mann. Er hat die auch voll entwickelt. Was mache ich denn jetzt? Ja, Rose, willst du mitkommen? Nee, ich hab wichtige Dinge zu. Ich muss hier bleiben, weil Rian braucht mich da drüben auch.
Nee, das ist absolut
mach
richtig,
du mal deinen Abrams-Film. Ich bin drüben bei Rian. Das ist halt wirklich so, kommt halt fast die ganze Zeit nicht vor. So.
Ja, aber das habe ich vorhin gemeint mit, aber seine eigenen Figuren ja auch nicht. Weil Hux zum Beispiel hat er selber eingeführt, Abrams, der war aber mega platt. Dann hat halt Johnson wenigstens eine Witzfigur aus ihm gemacht. Finde ich auch nicht geil, aber ich fand ihn in Episode 7 ja noch schlimmer.
Ja.
Also als Fanatiker. Dann lieber als Comic Relief, ganz ehrlich. Und war aber trotzdem übertrieben. Bin ich bei jedem, der das sagt. So, und was macht Abrams jetzt mit der eigenen Figur? Er macht sie noch lächerlicher.
Ja.
Ganz ehrlich, Mutterwitze und so, alles scheiße. Bin ich bei jedem dabei. Das ist beim zweiten Mal nicht mehr lustig. Aber den so auch als Plotpoint zu benutzen,
das ist so unfassbar.
Dass er Spion ist, das ist so dumm und unglaubwürdig.
Und dann wie es aufgelöst wird und dann natürlich auch wieder nichts draus gemacht wird.
Und was macht Abrams? Er ersetzt ja Hux.
Ja.
Wer erschießt Hux? Es ist natürlich der von dem Rupert E. Graves gespielt wird, der tausendmal cooler ist und auch viel mehr Sinn macht als Fanatiker vom Imperator.
Den hätte man aber
an
gebraucht.
Wen erinnert er dich?
Ja klar, Tarkin-Kopie.
Erstens, naja, nicht nur Tarkin. Also Tarkin war glaube ich, noch viel perfider. Eher an den anderen, wie heißt der nochmal, Admiral.
Ja. Admiral Piet, der 5 und 6 dabei war.
Genau.
Aber ich finde den sogar noch mehr an Tarkin, weil der ist noch aktiver.
Aber als wen erinnert er noch?
Während der noch?
Ich sag dir mal, Episode 8, der Kommandeur der Dreadnought. Das war ja auch sogar ein Game of Thrones Schauspieler, deswegen ist er sowieso Abrams. Ja, der spielt eine ganz kleine Rolle in Game of Thrones in der ersten Staffel. Aber der Abrams ist ein riesen Game of Thrones Fan, deswegen er castet ja die ganze Zeit Game of Thrones Leute, weil er die halt so mag. So, und der hatte halt diesen Moment, dieser Commander der Dreadnought, das war auf einmal, weil klar, Hux war eine Witzfigur. Rian Johnson hat sich gedacht, mit der Figur kann ich nur dummes Zeug machen, weil die ist eine Witzfigur.
Ja.
Aber der Commander der Dreadnought hat wenig Screentime, 3 Sätze und sein Tod ist Und was macht Johnson?
Nicht nur der Tod, der ganze Auftritt von ihm ist super.
Ja, überhaupt, wie er die First Order repräsentiert, auch mit dieser Dreadnought, auch das als Idee, dieses Schiff. Das ist einfach, das sind auch wieder Sachen, die sich Johnson ausgedacht hat, die einfach weitergehen, als das, was Abrams gemacht hat, als das gleiche Nummer. So, jetzt hast du diesen Kommandeur und diese geile Szene wieder stirbt. Das ist wirklich eine fantastische Szene, wie diese Explosion langsam auf ihn zukommt. Was macht Abrams? Er klaut den eigentlich, schreibt Rupert Graves diese Figur auf den Leib und killt ihn genauso.
Stimmt.
Aber wie macht's Abrams? Er steht am Fenster, wird noch rausgeschleudert, das ist comichaft. Das ist wirklich so, er kann es halt nicht inszenieren wie Johnson. Johnson braucht 5 Sekunden, um einen Mensch zu zeigen, der wie der Captain der Titanic einfach aus dem Fenster schaut und sehen, wie die Explosionen auf ihn zukommen. Und du selber als Zuschauer und Hasser der First Order denkst so, hast ein bisschen Mitleid und Gänsehaut mit diesem Mann da. So, und was macht Abrams? Der Typ rennt da noch, obwohl es gar nicht zu seinem Charakter passt, rum, als würde er eine Fluchtkapsel suchen, die es da nicht gibt auf dieser Kommandobrücke. Und realisiert erst in allerletzter Sekunde, dass er sterben wird. So, also er ist sogar noch ein Trottel in der Situation. Ja. Das zeigt, wie wenig Intelligenz Abrams in diese Charaktere packt. Er geht hin, klaut Figuren, auch aus Episode 8 und kann nichts mit ihnen anfangen. BB-8 ist auch ein gutes Beispiel. Der war eh ein R2-D2-Verschnitt, aber hat aber eine coole Figur gemacht. Ich mag BB-8, ich mag den Tal. Ist in Episode 7 wichtige Figur. In Episode 9 hat er keine Verwendung mehr für sie. Er weiß nicht, was er mit ihr machen soll. Also steht die ganze Zeit da mit D.O. und beide gucken nur, D.O. sagt halt noch was und das war's. R2-D2 ist sogar wichtiger, glaube ich, in dem Film als BB-8. Abrams weiß mit seinen eigenen Figuren nichts mehr anzufangen und degradiert sogar Snoke, weil Johnson hat das ja nicht gemacht. Johnson hat nicht degradiert. Johnson hat gesagt, das ist der Oberbösewicht, aber
ich kill ihn.
Kylo Ren, damit er der Oberbösewicht sein kann, tötet ihn. Das war's aber aus anderen Gründen als Darth Vader. So, also er denkt es weiter. Was macht Abrams? Er, ja gut, jetzt wo Snoke tot ist, so mache ich ihn richtig egal. Und dann ist er halt nur ein komischer Klonverschnitt vom Imperator, den der Imperator halt gemacht hat, um andere Leute zu beeinflussen. Und ignoriert seinen eigenen Lore. Weil der Lore von Episode 7 ist tatsächlich, dass Snoke ein uraltes Wesen ist, älter als der Imperator.
Ne, das Einzige, was wir wissen über Lore, das auch im Skript von Episode 7 steht, ist, dass Snoke zu Kylo sagt, es gibt eine sehr coole, ein cooler Dialog, der geschnitten wurde, leider. Mhm. Der einzige gute Dialog zwischen Snoke und Kylo in Episode 7, den es leider nicht gibt. Mhm. Da beginnt er so mit, so, dass er sagt, I watched the Empire rise and then fall. Das heißt, er muss zumindest zur Zeit der Prequels schon gelebt haben. Mhm. Aber es heißt nicht, dass er unbedingt älter ist als der Imperator. Aber allein das ist schon ein bisschen, das war schon cool. Das wäre cool gewesen.
Wir kommen in dieses Gebiet, was ich ja gesagt habe, er nimmt ja die ganze Zeit Episode 8 und zeigt nicht nur den Mittelfinger Episode 8, diese Metagags, die gibt's klar. Aber gleichzeitig geht er hin und nimmt die Sachen, weil er sagt, nee, das will ich selber erzählen. Also das mit Snoke und Imperator ist ja das Gleiche. Und er geht zum Beispiel hin, den Helm von Kylo Ren. Kylo Ren macht den kaputt in Episode 8. So, und jetzt denkt sich Abrams, aber das war doch meine Idee. Also ich wollte gerne erzählen, dass er den Helm nicht mehr braucht, weil er ist. Was mache ich denn jetzt? Okay, er setzt ihn wieder zusammen, um ihn dann selber wieder loszuwerden und dann nicht verwechseln.
Das ist so lächerlich.
Also er zeigt ja nicht Episode 8 den Mittelfinger, sondern er sagt, ich will das doch machen. Du warst schon so clever.
Ich interpretiere das anders. Ja? Ich interpretiere das als komplette Annihilation von Episode 8, damit man wirklich 7 gucken kann und dann 9. Weil du hast die ganzen wichtigen Szenen, die in Episode 8 passieren, werden irgendwie wieder aufgegriffen. Wenn du Snoke kannst du halt, wie erst diese Figur, die in diesem Glaskasten ist. Erste Szene, Kylo Ren geht zu Palpatine. Du siehst ganz kurz Snoke in so einem Glaskasten drin. Okay, alles da. Haben wir auch erzählt, Snoke ist irgendeine Schöpfung nur von Palpatine, ist damit nicht mehr wichtig. Dann hast du die geilste Szene aus Episode 8, die halt leider dann so endet, dass für mich der Film schlecht ist. Mhm. Nämlich mit dem Angebot mit der Hand. Ah, das brauche ich auch nochmal. Lass mich das auch nochmal reinpacken und lass mich das auch nochmal ab. Dann soll halt dieser Moment auch nochmal passieren und dann soll sie auch nochmal ablehnen.
Ja,
weißt du, das ist halt, aber das ist für mich halt nur so, damit er halt die wichtigsten Sachen auch drin hat.
Ja.
Da gibt's halt die kurze Geisterbegegnung mit Luke. Ja. Da gibt's ja auch so eine Trainingsszene noch mit Leia.
Woran erinnert dich die Geisterbegegnung?
Naja,
die ist mehr wie Yoda als alle anderen Geister.
Ach so, ja gut, okay.
Aber schlecht.
Es ist für mich halt, aber das meine ich halt damit, dass es halt nicht, es ist jetzt nicht wörtlich gesehen ersetzt, das Episode 8, weil natürlich ist ja jetzt Luke ein Geist und ist nicht mehr da, aber es ist ja trotzdem so, okay, du hast halt, wenn du 7 geguckt hast, erwartest du halt diese Mentorenbegegnung mit Luke, okay, dann packe ich ihn als Geist halt nochmal rein, dass ich die auch in 9 irgendwie drin habe, dann packe ich noch die Leia-Szene rein, damit es auch irgendwie erklärt ist, dass sie trainiert hat, und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche, um zu sagen, yo Leute, guckt 7 und dann 9. Das ist halt meine Interpretation, warum das so ist.
Pass auf, da kann man nämlich auch ein ganz anderes Framing packen. Ich sag dir ein Beispiel. In den Medien ging neulich ein Interview von ihm rum, wo dann überall gesagt wurde, J.J. Abrams kritisiert Episode 8. Was hat er gesagt? Er hat wortwörtlich gesagt, das, was ich vorhin schon erzählt habe, Leute wollen nicht ins Kino gehen und diesen Meta-Ansatz. Mhm. Na, also Johnson, was der Johnson gemacht hat, findet er toll und super, aber die Leute wollen das nicht sehen. So, das ist die Aussage. So, jetzt kann man natürlich sagen, der hat doch Episode 8 kritisiert, weil er was gemacht hat, was die Leute nicht sehen wollen. Nee, der kritisiert uns. Wir sind die Deppen, die nichts Kompliziertes sehen wollen. Deswegen nimmt er die gleichen Sachen, weil er sie selber erzählen wollte. Er sagt es auch in dem gleichen Interview schon wieder. So, der sitzt da wirklich so da, vom Interviewer von ABC News und so, I was so jealous und Rian Johnson konnte mit meinen Figuren weitermachen und so, ich war jealous, ich fand das Skript total geil. Es gibt diese überlieferten Sachen, die er nicht in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass er das Skript von Episode 8 gelesen hat, das fand er so geil, dass er es am liebsten selber gemacht hätte. Jetzt hast du den Film, wo er sich viele Schlüsselszenen aus Episode 8 nimmt und sie klaut. Oder auch weiterentwickelt, in Anführungsstrichen. Sie kommt in seine Narrative rein. Die Machtprojektion zum Beispiel, das ist bei ihm auch wichtig. Ist es so geil und ruhig inszeniert wie bei Johnson? Nee, also da sind viele dieser Dialoge funktionieren auch nur mit Angucken. Gerade dieses Händeberühren zum ersten Mal. Die sprechen eine Minute lang nicht miteinander. Stell dir mal eine Stelle überhaupt in Episode 9 vor, wo Leute eine Minute lang nicht miteinander sprechen. Ja. So, er hat das auch drin und er sagt es ja auch, nimm diesmal meine Hand. Mhm. Und dann gibt's auch, über diese Machtprojektion kann man auch Sachen wirklich transportieren, was ja Johnson schon etabliert hat mit dem Wassertropfen
mit dem Wasser,
alles.
Genau, das war auch
Gänsehaut. Also reicht er das Lichtschwert weiter.
Ja, das ist geil.
Wofür reicht er das Lichtschwert weiter? Für welchen Moment?
Du meinst, das ist eine Kopie von der Thronraum-Szene ist.
Das ist die Billigversion von der Thronraum-Szene. Also
wirklich,
das ist die Billigversion davon.
Super schlecht.
Er nimmt die Knights of Ren, die, wo man ja Johnson sogar, weißt du, was Johnson zu den Knights of Ren gesagt hat? Die sollen nicht verheizt werden in so einer Szene.
Das ist das Coolste, was ich je in Star Wars gesehen habe. Bitte eine ganze Trilogie nur mit diesen Knights of Ren?
Ja, theoretisch.
Die wären so geil.
Die wären geil. Aber was du in dem Film siehst,
in dem Film sind die komplett scheiße. Aber
ich finde die vom Design mega. Nein, mega langweilig. Die wirken gar nicht Star Wars. Die könnten im Mad Max-Film geil aussehen, aber in Star Wars.
Ich finde, die sehen aus wie eine Mischung aus Kylo Ren und den Bounty Huntern.
Aber in viel zu Ritter und
aber die heißt auch Knights of Ren.
So, also die sehen einfach Science Fiction aus.
Sie hätten sie auch weglassen können. Ich bin nämlich tatsächlich leid.
In dem Film bringen die gar nichts.
Ich bin es nämlich leid, dass ich jetzt neben den Filmen auch noch irgendwelche Comics lesen muss. Weil ich oute mich jetzt hier gerne als jemand, der einfach keine Comics lesen möchte. Und es wird tatsächlich es gibt jetzt extra zu dem Film am 18.12. ist es rausgekommen, eine neue Comicreihe, die Knights of Ren eben erklärt. Mhm. Aber ich möchte, dass die auch für sich in dem Film funktionieren. Klar. Und sie sind eigentlich nur so der Vorentgegner für Kylo Ren. Und es wird auch überhaupt nicht erklärt, warum. Mhm. Das waren eigentlich seine besten Buddies. Warum sind die jetzt auf einmal gegen ihn?
Mhm. Genau, die sind da gut. Ja.
Darf ich ganz kurz über eine Sache noch ranten? Dann bin ich durch mit den Sachen, über die ich unbedingt ranten will.
Ja.
Aber eine Sache geht mir einfach so krass auf den Sack, und das ist nicht nur in dem Star Wars Film, aber in dem ist es jetzt nochmal viel extremer, dieses Runterspielen von bösen Dingen, die passiert sind. Also das ist halt dieses, die schießen mit einem Raumschiff auf den Planeten und ein ganzer Planet explodiert. Das ist, glaube ich, der größte Genozid, die grausamste Tat in Sachen Bodycount, die es jemals in irgendeinem Film gegeben hat. Die passiert in Star Wars ja wirklich diverse Male. Aber man sieht es halt in den Filmen nicht so grausam, weil es soll ja auch, ist Disney und soll auch für Kinder und so. Deswegen zeigen wir ja nicht, wie grausam das eigentlich ist. Und die Kinder denken, oh, Planet explodiert. Aber wie grausam ist es eigentlich? Und wie will mir dieser Film ernsthaft erzählen, dass ich Kylo Ren jetzt immer noch sagen soll, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich glaube, Rian Johnson hat ganz klar gesagt, Kylo Ren ist irredeemable. Ich habe das, dass sie die Hand ablehnt, dass er dann so komplett ausrastet in dieser letzten Schlacht. Das war für mich der Punkt, wo Rian gesagt hat, ich erzähle jetzt die Geschichte von, sorry, es ist leider zu spät für diesen Typen.
Ja.
Und Abrams hat gesagt, nee, ich wollte aber, dass er redeemed wird, deswegen mache ich das alles nochmal und redeem ihn dann doch. Aber wie soll dieser Typ redeemed werden? Der hat einen Planeten in die Luft gesprengt. Das sind unverzeihliche Taten. Ja, aber ich war ein bisschen sauer und meine Eltern und so. Okay, dann habe ich doch Verständnis für dich. Das ist doch, also diese Taten sind einfach mittlerweile so out of control böse, dass es für mich da nichts gibt von wegen Grauzone und eigentlich ist er doch ein Guter.
Aber auch da
stimme ich dir voll zu.
Weißt du, ihre Beziehung konnte er nur so entwickeln wegen Episode 8. Also das baut ja alles komplett auf Episode 8 auf, dass sie überhaupt sich mal angenähert sind. Das gab es ja in Episode 7 gar nicht. Muss man auch mal sagen. Kylo Ren, ich liebe Kylo Ren, ist mit Abstand meine Lieblingsfigur in der gesamten neuen Trilogie.
Das war für mich nur seit dem 8. Teil halt.
Und ich behaupte auch überhaupt eine meiner Lieblingsfiguren in gesamt Star Wars. Also wirklich ganz nah an Darth Vader dran. Ich liebe Kylo Ren. Wie Adam Driver den spielt, ist der Wahnsinn. Aber auch hier wieder hauptsächlich Episode 8. Ich habe jetzt wieder so viel Zeug aus Episode 8 gesehen, das hat mich wieder da, also im Schnitt halt, gerade eben, das hat mich so sehr daran erinnert, wie gut er ist, wie sehr ich diese Szenen liebe, all das. Ach Gott, ist das gut gespielt. Und Abrams nimmt sich das halt, er braucht das für seinen Film. Das ist ja kein Mittelfinger Richtung Episode 8, eigentlich, oh Gott, zum Glück hast du es erzählt, weil bei mir war das ein kleiner Junge, der einfach seinen Vater umgebracht hat. Ich muss irgendwas erzählen.
Aber er selber hat auch selber erzählt, in Episode 7, wie er das ganze System zerstört hat. Also er war Teil davon, von denen, die das gemacht haben. Und das ist auch das Problem bei Abrams, wurde auch mal kritisiert in einem Interview, wie wenig emotionale Wirkung es hat, dass ein ganzer Planet, der so aussieht wie Coruscant mit Milliarden von Bewohnern zerstört wird und kein juckt's eigentlich. Mhm. Und es spielt einfach keine Rolle, auch moralisch gesehen.
Naja, es ist halt
es ist einfach nur so, das machen halt die Bösen, Punkt.
Ja, es ist halt so eine sehr kindliche Sicht irgendwie auf das Böse, der Film dann gefühlt selber auch zum Opfer wird, weil er erzählt seine Geschichte dann auf dieser kindlichen Sicht weiter. Es ist ja nicht so, dass die Charaktere sich scheinbar auch gar nicht so richtig bewusst sind, wie böse das ist. Wie fandet ihr denn, letzte Frage von mir, wie fandet ihr denn Prinzessin Leia oder General Organa in dem Film, weil ich, also aller Ehren, dass sie sie halt versucht haben noch einzubauen und dass sie sie halt auch nicht komplett irgendwie reproduziert haben, sondern dass sie versucht haben, das so hinzufaken, dass es halt passt mit den vorhandenen Szenen. Aber ich fand, man hat es einfach derbe gemerkt. Also, sie hatte nichts Relevantes zu sagen und es waren andauernd immer so random Sprüche, wo man so denkt, okay, da hat jemand auf das Soundboard gedrückt und dann kam ein Prinzessin Leia-Satz. Never underestimate a droid. Ah, okay, danke.
Okay,
danke.
Also ich mich juckt schon die ganze Zeit. Ich möchte
nicht nur, ich bin fertig mit
meinem. Ist es aber zu Leia?
Ja, ich möchte nämlich nicht nur haten, ich möchte auch ein paar Sachen sagen. Mhm. Also ich habe ja dem Film eine 6 gegeben und jetzt nicht eine 3 oder so. Ein paar Sachen.
Ja, aber das liegt daran, weil wir gerade jetzt die Story im Detail diskutieren und das sind natürlich die Flaws. Der Film hat sich trotzdem ja schön angefühlt. Also, das ist,
ne? Also jetzt nochmal zu Leia. Ja. Natürlich weiß ich, wie diese Szenen entstanden sind. Sie haben Deleted Scenes genommen aus Episode 7 und sie ist ja 2016 gestorben und wer weiß, wie dieser Film sonst gewesen wäre. Das wissen wir, das werden wir niemals wissen. Aber trotzdem fand ich jetzt, es hat erstaunlich gut funktioniert. Also natürlich sagt sie nur Quatsch. Sie haben die Szenen um sie herum gebaut. Wenn du das weißt, fällt dir das natürlich auf.
Ja.
Aber trotzdem war es für mich nicht der Fremdkörper, von dem ich befürchtet habe, dass er ist. Man hat allerdings gemerkt, genau die Stelle konnte man wirklich den Finger drauflegen, die Stelle, wo ihnen das Deleted Footage ausgegangen ist. Mhm. Das ist nämlich genau die Szene, wo sie sich ins Bett legt, um zu sterben.
Ja, genau, das war schade. Weil das
und das habe ich dann auch nicht verstanden. Also diese, was da jetzt mit Kylo Ren passiert ist, das habe ich nicht. Also ich, ja.
Keine Ahnung, was es sollte. War aber auf einmal tot.
Ja, also da, ich würde auch da hinzufügen, ich fand es, mich hat das positiv überrascht. Ich fand das richtig gut mit Leia. Also beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal gucken, habe ich auch mehr drauf geachtet, wie du meintest, man hat so random Lines von ihr eingebaut und so. Aber beim ersten Mal gucken, fand ich es richtig gut. Ich war echt überrascht, wie schön das funktioniert hat und wie schön das auch zu sehen war irgendwie.
Es ist ja auch respektabel, dass sie es überhaupt so gemacht haben.
Es ist mir von Anfang an hart aufgefallen, aber es hat mich nicht gestört. Ich fand's, wie gesagt, respektabel ist ein schönes Wort. Ich fand es ihr auch würdig, es so zu machen. Ich finde auch die letzten Szenen, wo man das recht wusste, wie du gesagt hast, Footage ist denen ausgegangen. Ja, aber es hat funktioniert mit dem Thema, aber auch da wieder funktioniert, weil das Musikthema von John Williams einfach im Hintergrund läuft, anstatt was Neues.
Also
aber das
ist besser, okay, so, besser so, als wenn sie jetzt einfach gestorben wäre, weil sie in echt gestorben ist. Also wenn man quasi sie gekillt hätte, zum Beispiel in Episode 8.
Ich habe ja Schlimmeres, erwartet. Ich habe ja erwartet sowas wie, sie schickt die Leute los und dann gerät sie in Vergessenheit, keiner redet mehr drüber. Oder jemand sagt oft so, oh, Leia ist gestorben, weil irgendjemand was angegriffen hat.
Im Crawling
so.
Am Anfang. Ja. Oh. Die General Organa ist tot.
Apropos Crawl, leider. Ich will
noch was dazu sagen. Zwar, sie haben es aber auch übertrieben. Sie haben auch zu viel von dem Footage genommen. Du hast wirklich gemerkt, Abrams hat wirklich jede Kameraeinstellung genommen, die ihm eingefallen ist. Viele Sachen sind einfach 1:1 aus Episode 7, das ist der gleiche Moment, das Umarmen so, ist alles gleich, ist bloß eine andere Kameraperspektive, eine andere Einstellungsgröße.
Ja.
So. Das merkst du, das ist halt schade, weil er muss das nicht nehmen, er hätte sie ja nicht so oft reinmachen müssen, gerade am Anfang, da gibt es nämlich einen Moment, da gibt sie ihr das Lichtschwert, um ihr zu sagen, ich bin dessen nicht würdig. Eine Szene später kriegt sie es von Leia zurück. Das ist halt mega doof vom Plot her. So, und sie haben es halt gemacht, weil sie halt diesen Moment haben, wo sie ihr ein Lichtschwert gibt. Ja. Aber da musst du auch mal im Cut, und das wieder, das was du eher analysiert hast, dass das beim Editing halt da rumgespielt haben und eigentlich nicht wussten, was sie wirklich wollen, da hätte auch ein guter Editor wirklich gesagt, scheiß drauf, das nehmen wir jetzt raus, diese Geschichte, dass sie das Schwert gibt und dann wieder zurückkriegt, dann haben wir halt weniger Layer drin, aber das ist doch besser für den Plot, dann lass es doch bitte so machen, bevor das albern ist, sie gibt es ihr und kriegst eine Szene später wieder zurück, es gibt nichts alberneres als Konflikte, die nur eine Szene später wie von magischer Hand gelöst werden, das hat mich in Captain Marvel schon aufgeregt, aber da ist es ja wirklich zu leicht.
So, jetzt möchte ich gerne noch was Positives sagen. Und zwar, ich bin ja wirklich also leicht zu kriegen mit emotionalen Momenten und ich habe ja auch eine Schwäche für Nostalgie. Und die besten Szenen in Episode 9 waren ironischerweise die für mich, wenn ein Vertreter der neuen Trilogie mit einem Vertreter der alten Trilogie zusammen ist. Also das ist die Szene, Han Solo und Ben. Das übrigens war auch für mich eine große Überraschung. Ich bin ja hart gespoilert gewesen.
Ja.
Und dann tritt halt einfach mal Harrison Ford nochmal auf. Das ist auch schön, dass es trotz der Internetkultur, trotz der Spoilerkultur so eine Überraschung nochmal gibt. Das fand ich tatsächlich sehr schön. Mhm. Auch wenn mein Kopf natürlich gesagt hat, ich verstehe es nicht, aber mein Herz sagt, ich fühle es. Ja. Und Moment, und das war die erste Szene, du darfst gleich dazu was sagen. Die zweite Szene fand ich tatsächlich sehr schön, war Poe Dameron und Lando Calrissian, wo er zu ihm tatsächlich gesagt hat, wie habt ihr das damals gemacht?
Das war Poe.
Poe als Anführer. Dann gab es noch eine dritte Szene, die mir natürlich jetzt in dem Moment nicht mehr einfällt. Ich glaube, es war Luke und Rey war das. Diese drei Szenen das sind die drei Szenen für mich, die diesen Film, der wirklich nicht gut ist, dann nochmal Teil entschädigen.
Ja.
Und jetzt darfst du das gerne
sagen. Okay, also ich finde auch, also ich muss sagen, Han Solo hat mich auch sehr überrascht. Und vor allem, was mich darüber überrascht hat, wie gut es mir gefallen hat und wie emotional mich das hatte. Also ich habe im Episode 7 habe ich Han und Kylo nie abgekauft, dass es Vater und Sohn sind. Und als ich die beiden in Episode 9 gesehen habe, deswegen dachte ich, das ist Vater und Sohn. Und ich habe da war ich wirklich in Tränen nah, aber es hat mich wirklich da
ganz starke Szene. Auch der Dialog, dass er das nochmal wiederholt mit dem I know what I have to do und so, also das fand ich echt.
Ja, wirklich, wirklich gut.
Wenn du zwei gute Schauspieler zusammenstellst, dann ist es auch fast egal, was sie sagen, dann funktioniert es einfach. Mhm. Das ist ja dieses Vertrauen, das irgendwie Abrams in viele der Figuren leider gar nicht so richtig hat. Ich finde auch bei Billy Dee Williams und Oscar Isaac, also die Szene, die du jetzt positiv hervorgehoben hast, da fand ich das, was sie sagen, wirklich zum Augenrollen. Also es waren wirklich so Kalendersprüche.
Mhm. Das stimmt auch gar nicht. Ja, das ist total.
Und ich denke auch sogar drüber nach, war das die Message von Episode 6? Dass sie es einander haben? Ich glaube, das alleine war es nicht. Ich glaube, das war eher, ich vertraue dem anderen, dass er es schon irgendwie schafft und ich mache meinen Teil, du machst deinen Teil. Ich vertraue ihm halt.
Ja, genau, auf der Vernunftsebene ist es Quatsch. Ja. Aber irgendwie, mein Herz fühlt es doch irgendwie.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Abrams Ding, ne? Fluch und Segen von ihm. Ich glaube, er ist einfach nicht so ein Kopfmensch, der ist eher so ein Gefühl, so ein Herzmensch. Das klappt auch manchmal ganz gut bei seinen Filmen, was die Figuren angeht, aber wenn man drüber nachdenkt, ist auch bei den Star Trek-Filmen so viele Sachen, die inhaltlich einfach zu kritisieren sind.
Was man bei ihm machen muss, ist ihm den Stift aus der Hand schlagen. Ich glaube, es ist ein super Regisseur, wirklich.
Da kenne ich noch wen.
Er hat halt noch nie ein Drehbuch gemacht, das perfekt war.
Ja.
Also perfekt ist eh ein höherer Anspruch.
Klar.
Aber er kritisiert ja andauernd selber seine Skripte. Also, und das habe ich schlecht gemacht und Into Darkness war doch nicht so geil. Ja. Und lauter so ein Kram. Frag doch mal Tarantino, ob er eines seiner Drehbücher nochmal noch anders schreiben würde. Nee, natürlich nicht, weil das ist ein Autorenfilmer hoch 3. Mhm. Der schreibt sein Drehbuch und er filmt es dann.
Ja.
Abrams ist mehr Spielberg. Und Spielberg schreibt halt in der Regel nicht.
Ja,
ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals selber geschrieben hat.
Einmal, glaube ich.
Ja. Und das ist halt das Ding. Abrams ist so jemand, aber er greift trotzdem sich andauernd den Stift und schreibt was.
Ja.
Und muss sich natürlich immer Hilfe dazu holen, weil er es alleine auch nicht kann. Das weiß er auch. So weit ist er zumindest.
Nein.
Aber ja, er macht es und dann kommt das mal raus. Lass den Mann keine Geschichten erfinden, sondern lass den Mann Geschichten erzählen. Dafür bin ich immer ein Abrams-Fan. Ich finde, einer seiner besten Filme ist Star Trek von 2009. Den liebe ich.
Wir haben jetzt noch Zeit für eine Wortmeldung. Dann würde ich sagen, um 22 Uhr sollten wir ja wirklich Schluss machen.
Darf ich noch was droppen?
Ja,
gerne. Dann muss es aber in sich haben, Sean.
Oh, doch. Also das ist zumindest mal
okay,
also ein paar Sachen, die ich eigentlich noch gerne loswerden würde.
Ja, mach.
Ich fand viele von den neuen Figuren überraschend gut. Ich habe Babu Frick habe ich geliebt. Mhm. Den fand ich super.
Ist das der Kleine?
Das ist der kleine Roboter. Das ist der
beste Charakter jemals in Star Wars.
Vor allem Puppe.
Richtig geil.
Puppe.
Ey!
Und was mich auch sehr positiv überrascht hat, ist C-3PO im Film.
Ja, fand ich auch.
Und der Humor mit ihm auch. Ja. Sehr, sehr gut. Fand ich richtig nice. Und das war's auch schon. Nein, aber lass uns Sachen. Aber ich fand generell so Kijimi fand ich ziemlich nice. Ich mochte auch Zori Bliss sehr gerne, auch wenn sie nur wenig auftritt, aber ich mochte die Dynamik zwischen Poe und ihr sehr gerne. Mhm. Und Poe generell fand ich überraschend stark im Film. Der hat mir sehr gut gefallen, fast mehr als Finn. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie trotzdem am Ende auch das Gefühl, die Figuren mag ich eigentlich so gerne, dass ich würde schon gerne mehr Filme mit diesen Leuten sehen.
Ich hätte gerne eine andere Geschichte halt mit denen gesehen.
Ja.
Also ich mag Rey, ich mag Finn, ich mag Poe. Ich finde, alle drei sind underdeveloped in diesem Film. Ray hat aber am Ende halt die stärkste Szene für mich. Und deswegen hat es für mich wieder funktioniert. Also deswegen.
Meinst du die ganz letzte Szene?
Die ganz letzte Szene. Die letzte Szene ist wirklich die eine Szene, die mich persönlich auf diesen ganzen Film stimmt und warum ich ihm 3 von 5 Sterne gebe. Trotzdem, weil es ist halt Star Wars. Und so sollten wir auch alle denken, wir sollten am Ende des Tages dann bei Star Wars in den Sonnenuntergang schauen und jetzt einfach darauf hoffen, und das wissen wir, diese Gewissheit haben wir ja eigentlich sogar schon, die Skywalker-Saga ist jetzt beendet, das ist jetzt gut, das ruht jetzt, jetzt ist endlich mal Platz für neue Geschichten.
Vielleicht kann Rian Johnson ja mit einer neuen Trilogie komplett das erzählen, was er erzählen will, sodass es auch stimmig ist und so weiter. Also, ja. Dass er ein guter Regisseur grundsätzlich ist, das habe ich auch nie bestritten.
Der bessere Film zum Beispiel dieses Jahr ist Knives Out von Rian Johnson, der in Deutschland jetzt am 2. Januar startet. In den USA ist er schon Thanksgiving gestartet und war ein Überraschungshit.
Okay.
Hat in der ersten Woche irgendwie 40 Millionen eingespielt oder so. Super Film, einer der besten Filme des Jahres. Star Wars leider nicht. Aber trotzdem.
Bei dir kann man jetzt direkt das Review dann gleich, also heute Nacht das ja, dein Video dazu sehen.
Ich muss noch Videobeschreibung, ich muss auch ganz viel Zeug machen.
Ist das dann spoilerfrei oder ist das...
bei mir, ich sage immer nicht spoilerfrei oder nicht, weil ich finde es ist spoilerfrei, aber Leute haben unterschiedliche Gewichtung für, was ist ein Spoiler.
Ja.
Na, wenn ich dir sage, Poe Dameron macht meiner Meinung nach zum Beispiel keine Charakterentwicklung durch, ist es für Leute schon ein Spoiler. Also wenn ich sage, er ist am Ende des Films genau der gleiche wie am Anfang des Films. Ich finde zum Beispiel auch da merkt man nicht, dass Abrams weiß, was er will. Im ersten Film hat er den notdürftig behalten, weil er halt wollte. Und das finde ich auch cool, weil das ist eine meiner Lieblingsfiguren. Da war halt der heiße Fliegerass. Abrams hat das genommen, hat den zum heißen Fliegerass gemacht im Konflikt mit Holdo. Ryan Johnson hat das gemacht, meine ich. Und Abrams nimmt ihn und macht ihn jetzt wortwörtlich zum Schmuggler à la Han Solo. Er nennt ihn auch noch extra so Schmuggler, damit es jeder versteht. Das
Trader hat er doch gesagt. Spice Trader war das doch.
Ach, war das Trader im Englischen? Ich habe halt das Deutsche, da war es halt Schmuggler. Ach so.
Ich hatte das Problem, weiß ich gar nicht mehr.
Im Deutschen ist es Schmuggler. Mhm. Und wenn es Schmuggler ist, ist es halt Han Solo. Wobei im Englischen Spice ist es doch
Spice
auch
ist
etwas.
Gewürze.
Ja, ja, genau, klar. Aber es ist nicht auch etwas, was Solo auch geschmuggelt hat?
Kann sein, ja.
Ja, aber ich kann mich auch täuschen.
Bei Poe fand ich es auch ganz cool, dass er sich am Ende immer so... dass er immer Hilfe brauchte. Das fand ich irgendwie ganz geil. General, okay, Finn, du musst mir helfen. Mhm. Oder auch diese Momente, wo der in der Schlacht irgendwie dann merkt, wir schaffen es nicht. Und einfach
er ist ja die Han Solo-Figur
und einfach nicht weiter weiß. Und dann wirklich sagt, sorry, Leute. Ich dachte, wir hätten hier eine Chance. Das fand ich schon gut. Also ich mochte Poe echt.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, war's das mit unserer... kleinen Review mit und ohne Spoiler zu Star Wars Episode 9. Wie gesagt, am Ende hat es auf jeden Fall in irgendeiner Form uns allen Spaß gemacht. Wir haben es zumindest gefühlt, auch wenn da, glaube ich, die eine oder andere Sache hätte besser laufen können, was die Overall Konsistenz des Ganzen angeht. Wie gesagt, bei Marco gibt es dann seine Meinung nochmal in kondensierter Form in einem Video heute Abend. Ich würde jetzt mich bei euch bedanken für diese sehr nette Runde. Es war wirklich ein super interessantes Gespräch. Auch wenn wir mehr oder weniger einer Meinung waren, hatten wir trotzdem genug Punkte, wo wir uns widersprochen haben.
Ja.
Danke an unsere Podcast-Zuschauer, an unsere YouTube-Zuschauer, an unsere
Podcast-Zuhörer,
an unsere Twitch-Zuschauer. Danke an Unity Media natürlich, wie immer. Und ja, das war's für dieses Jahr. Max geht jetzt in die Weihnachtspause. Wir sehen uns am 7.1. um 16 Uhr erst wieder.
Wir können grob sagen, was wir aber nächstes Jahr schon machen.
Ja, die nächste Quadrataugenfolge dann Ende Januar zu Thema.
Hauptthema wäre wahrscheinlich, wir haben es noch nicht ganz durchgewungen, besten Filme und besten Serien des Jahres und worauf wir uns am meisten freuen 2020.
Ja.
So ein bisschen Review und Preview.
Review und Preview. Das wird spannend, deswegen bleibt uns gerne gewogen. Habt ein wunderschönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann wieder. Haut rein, Leute, und jetzt gute Nacht. Auf Wiedersehen.
Blickt immer die zwei Sonnen.
Ciao.
Ciao.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Unity Media, ein Vodafone-Unternehmen von Webedia GmbH, produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Adrian Martin und Maximilian Prenger, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Quadratauge vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Shownotes.